Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einem übergeordneten Thema, das uns alle betrifft. Binge-Watching. Wie haben Streaming, Komaglotzen und Co. unsere Sehgewohnheiten verändert? Vielleicht sogar die Inhalte unserer Medien verändert? Und zerstört das Dauerfernsehen unsere zerbrechlichen menschlichen Körper? Legt euch mit uns auf die Couch. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Hallo bei den Kackis. Es gibt viele, viele sehr, sehr gute Nerd-Podcasts da draußen, aber es gibt nur einen mit dem Häufchen. Es gibt nur einen Podcast, bei dem verbaler Durchfall kein Grund zur Krankschreibung, sondern für eine Beförderung ist. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Mit mir hier am Tisch sitzt ein Mann. Er ist eine Mischung aus Doug Heffernan und Sokrates. Tobi!
Finde ich gut, ja. Hi.
Ja. Auf der anderen Seite, zu meiner Linken, er hat die Optik eines Aristokraten, aber die Manieren eines Rübenbauers. Richard!
Fickt euch!
Ja, gehen wir mal Bier her.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist Fred.
Ja, genau. Oh.
Das.
Ja, schön, Leute. Wie geht's euch?
Wie kann man Fred beschreiben? Als hätte eine Karotte einen Bart sich wachsen lassen. So.
Nein, eine Mischung aus 70-jährigem Grießkram und Klingone.
Stellt euch ein ziemlich. Stellt euch ein Klingonenbaby vor, das schon ziemlich alt ist.
Wir machen gleich einen Kopfsprung in unser heutiges Thema nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung.
Werbung.
Bist du versichert, zum Beispiel bei einer Krankenkasse oder Haftpflicht? Ich sag mal hoffentlich ja. Macht es dir Spaß, mit dem Papierkram zu hantieren, den die dir regelmäßig schicken? Ich wette, nein. Da können wir dir heute eine App namens Clark empfehlen. Die bringt Ordnung ins Versicherungschaos, denn du kannst dort deine ganzen Versicherungssachen gesammelt und digital verwalten. Clark ist komplett kostenlos und unabhängig von den einzelnen Anbietern. Das heißt, die App will dir nichts andrehen oder verkaufen, aber dir helfen beim Managen, beim Bearbeiten, beim Abschließen etc. Und es gibt dort sogar einen kostenlosen Support, der dir mit Rat und Tat im Versicherungsdschungel zur Seite steht. Für Kack- und Sachhörer, die Clark nutzen möchten, gibt es jetzt zum Einstieg einen Amazon-Gutschein geschenkt. Wenn du eine bestehende Versicherung mitbringst und in der App addest, dann bekommst du 15 Euro. Bei zwei Versicherungen, die du addest, sogar einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach in der Clark-App oder Website registrieren und den Gutscheincode KUS angeben. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes dieser Folge.
Werbung Ende.
Leute, wie geht's euch?
Oh, ja, so Pandemie halt, ne?
Ja. Fällt die Decke um den Kopf.
Alles scheiße außer Podcast, ne?
Ja, ehrlich gesagt gerade ja, weil das ist so das Einzige, zu dem man noch sagen kann, ich gehe heute zu meinem Männerabend und tatsächlich ist es aber meine Arbeit. Ja.
Nee, es gibt noch was Positives. Ich bin bei 5 Runs in a row bei Hades.
Alright.
Was gelegt?
Mhm. 5 Stück
am
Stück.
Ach, das war das, was du mir geschickt hast? Gibt's ja nicht, ey.
Geil.
Das war da wohl ein neuer Rekord hinter.
Ja, du Schweinebacke, Alter.
Liebe Hörer, zockt ihr auch gerade Hades? Ich will nichts verraten, aber demnächst gibt's im Premium-Kanal bei uns ein kleines Update zur griechischen Mythologie.
Ja, surprise, surprise. Es gab ein Spiel auf dem Markt, was uns ziemlich gecatcht hat. Und es ist zufällig nominiert als Game of the Year.
Leute, kurzer Hinweis noch, bevor wir ins Thema starten. Direkt nächste Woche am 11. Dezember findet unser diesjähriger großer Weihnachts-Livestream statt, so wie es aussieht. Tatsächlich das erste Mal mit Atemmaske und Corona-Schutzmaßnahmen, auch im Kaki-Studio hier. Und unser heutiges Thema ist das Thema Binge-Watching. Wir wollten mal wieder was richtig Allgemeines machen. Das ist fast schon Filmschissenschaft, was wir heute machen. Wir sprechen über ein Phänomen, das uns mittlerweile seit vielen Jahren begleitet, aber nicht nur oberflächlich, sondern wir wollen erforschen, wie Binge-Watching und veränderte, ich sag mal, Arten des Konsums, verändertes Konsumverhalten vielleicht sogar, die Werke, die wir lieben, verändert hat. Tobi, kommt ein Alien, das schon seit diversen Lichtjahren auf der Couch sitzt
und immer noch Monster of the Week Serien guckt.
Und immer aufgrund der Lichtjahre, die Serien da erst ankommen. Ja. Wie bei Futurama.
Kommt ein Wesen, das viele Lichtjahre gereist ist und seit tausenden Jahren in einem Generationenraumschiff auf Couchen sitzt, in unsere Erdumlaufbahn. Wie würdest du das Wort Binge-Watching beschreiben?
Da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Definition für. Ich würde das so definieren, dass man Serieninhalte, sei es Filmserien oder Serien, das gibt es ja mittlerweile auch, diese Filmserien, am Stück durchgucken kann. Mhm. Also es kommt eine neue Staffel, die ist da und die gucke ich mir am Stück an. Also weg eben vom Rhythmus von einmal die Woche oder einmal im Monat.
Richard, ganz kurzes Vorfazit, kurz und knapp. Binge-Watching, was sagen die Kritiker dazu?
Die sind sich einig, es tötet dich und die Industrie.
Echt?
Oh, ja. Was? Also es tötet nicht nur, dass es in gewisser Art und Weise geschäftsschädigend ist für das, was wir lieben, Serien und Filme. Also es ist so Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite werden dadurch halt unfassbare Einnahmen generiert durch dieses Prinzip Binge-Watching. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wirtschaftliche, also in unserem Zweig wirtschaftliche und auch auf die Leute, auf die es abgezielt ist, ganz krass körperliche Auswirkungen. Also Binge-Watchen, das kann man im Prinzip wie auf so einer Raucherschachtel. Binge-Watchen tötet.
Alter, das war ein Teaser, Richard.
Das ist eine steile These.
Also, ja. Okay, Richard, jetzt will ich den Rest der Folge hören. Ja. Das Wort Binge heißt auf Deutsch, ist Englisch, heißt auf Deutsch so viel wie Gelage. Also Orgie sinngemäß, Gelage, Orgie. Ich habe eine tolle deutsche Übersetzung gefunden. Wir bemühen uns ja immer nicht zu viele Anglizismen zu verwenden. Komaglotzen.
Komaglotzen, ja. Geil.
Der Ausdruck klingt so nach 2005.
Ja. Ich hatte halt auf meiner These entsprechend auch einen schönen Artikel gefunden, bei Weiß war das. Das war so nicht mehr Netflix and Chill, sondern Netflix and Kill.
Alter.
Aber zum Thema Bingen halt, ne? Aber okay.
Ich habe eine schöne Definition gefunden im Netz von Binge-Watching, und zwar Binge-Watching bedeutet das Schauen von mehreren Folgen einer Serie oder sogar mehreren Filmen hintereinander ohne Unterbrechung. Das ist hier das wichtige Stichwort, ohne Unterbrechung. Also du ballerst das Zeug einfach durch. Und wir haben ja auch Umfragen jetzt bei Facebook und bei Insta gemacht und bei Twitter, was unsere Hörer davon halten. Überraschung, die meisten tun's. Die meisten tun's. Die meisten sind sich auch bewusst, dass es Fluch und Segen ist, wie ihr schon gesagt habt. Aber die meisten tun's. Tut ihr es denn auch?
Klar, ja. Also wenn die Serie sich lohnt, dann gucke ich die schon am Stück. Also jetzt natürlich dann nicht die ganze Serie, weil so ein Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja. Aber jetzt, also bei mir aktuell ist es zum Beispiel Dr. House. Ich bin jetzt in Ende Staffel 6 und ich habe vor einem Monat angefangen oder zwei. Mhm. Also wir gucken halt grundsätzlich 2-3 Folgen am Stück, wenn wir dazu kommen. Manchmal auch mehr. Also ich habe, glaube ich, letzten Sonntag haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Dr. House zu gucken. Ach,
Dr. House habe ich selber nicht mehr als 3 Folgen am Tag geschafft, weil so, es gab so einen Punkt in den Staffeln, gab es so einen Punkt, da hat sich das so krass, ich glaube in der zweiten Staffel irgendwann, hat sich das alles so krass wiederholt, da hatte ich persönlich dann keinen Bock, 3 Folgen zu gucken. Ja. Da habe ich gesagt, komm, eine am Tag rein.
Die zweite war genau das gleiche wie die erste Staffel. Ja. Das war super nervig.
Ja, ja, da hatten sie es auch übertrieben.
Was hast du zuletzt gebinged, Richard?
Ich binge aktuell leider, obwohl ich versuche, davon wegzukommen. ich binge gerade Ellie McBeal.
Geil. Voll geil.
Ja, ich habe von meiner Schwägerin die DVD-Boxen bekommen. Geil. Und ich habe mit meiner Frau, wir haben angefangen, ich saß da, ah ja, Ellie McBeal, ein bisschen Nostalgie, hab sie da angemacht und saß da, lass mal noch eine Folge gucken.
Ja, nein. Ich habe jetzt am Wochenende erst einen Binge hinter mir. Ich habe mit meiner Freundin die komplette neue American Horror Story Staffel geguckt. 1984, ich glaube die 9. Staffel ist es. 10 Folgen an 2 Tagen, das ist ein Binge.
Alter, ja. Wow. Okay.
Als hier die zweite Staffel von Umbrella Academy rauskam, habe ich die in einem Tag geguckt. Boah, da habe ich den ganzen Tag von morgens bis anderes, weil Ramona war nicht da. Und ich habe mich hingesetzt, habe mir was zu essen gekocht, was für den ganzen Tag gereicht hat. Ja. Und habe einfach den ganzen Tag Umbrella Academy
geguckt. 2020 war jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten so meine Zeit auch, wo ich einfach mal wieder Filmklassiker zum Beispiel oder mal andere Filme mal einfach nachgeholt habe. So Dinge, die ich immer mal auf der Liste hatte. Unter anderem war da halt auch nur zum Auffrischen mal wieder die Pate-Trilogie dabei. Ja. Die habe ich mir letztes Wochenende Parte 1 bis 3 angeguckt, danach war ich nur noch ein Häufchen Elend. Ich konnte nicht mehr. Ja. Ich war körperlich am Ende, ey.
Netflix, das war so ein Fehler. Netflix hat 2018 eine Studie veröffentlicht, also ja, wie seriös diese Studien jetzt sind, die ein solches Unternehmen veröffentlicht, ist dahingestellt, aber die haben 2018 etwas veröffentlicht, die haben die User nach ihrer Einstiegsdroge gefragt. Was war für dich die Einstiegsdroge für Binge-Watching? Was war die erste Serie, bei der du so richtig Arsch auf Eimer das ganze Wochenende auf dem Sofa gelegen bist? Und es gibt 4 Serien, die ganz klar genannt wurden. Als erstes Breaking Bad.
Ja, war auch, hätte ich jetzt auch gesagt, war auch 2012 war mein Anfang, weil ich in Staffel 4 eingestiegen bin und mich dabei erwischt habe, dass ich sogar auf der Arbeit mir Folgen angeguckt habe, wofür ich irgendwann echt Ärger bekommen habe.
Ja, war auch,
Überraschung. Ja.
Orange is the New Black. Narcos und natürlich Stranger Things. Das sind laut einer Studie von Netflix aus dem Jahr 2018 die häufigsten Einstiegsdrogen fürs Binge-Watching.
Nein, fürs Binge-Watching bei Netflix. Das sind alles Serien, richtig, die bei Netflix laufen. Also ja, ich glaube, für ganz viele, und jetzt ohne Studien gelesen zu haben, aber ich vermute mal, weil das zeitlich eben auch passt, Game of Thrones, das bringt natürlich Netflix nicht ein in diese Studie, weil ja, es nicht bei Netflix läuft. Bei mir war es damals Scrubs, 2006, 2005, sowas um den Dreh, habe ich Scrubs entdeckt und ein Kumpel hat mir die DVD-Boxen von der bis zur 4. Staffel waren damals, glaube ich, raus. Ich glaube, es war die 4. Und ich habe halt nichts anderes gemacht als Scrubs geguckt. Und zwar rauf und runter, ne? Wenn ich durch war, habe ich wieder vorne angefangen. Das war so geil.
Ich war da früh dran. Meine Einstiegsdroge war Star Trek Deep Space Nine. Und zwar auf DVD-Boxen. Da war Netflix noch gar nicht wirklich in Deutschland bekannt. Aber
das war bei uns bei Scrubs auch so.
Das vergisst man ja oft. Also lasst uns mal so eine ganz grobe Historie des Binge-Watchings machen. Netflix hat angefangen. Netflix ging los Mitte der 90er als Online-Videothek. Also da hast du dir Online-Videos ausgeliehen, die du aber physisch dann zugeschickt bekommen hast. Mhm. Ja. Und das lief für die ganz gut und rund 10 Jahre später, 2005 oder 2006 war es, glaube ich, sind die dann in den Online-Streaming-Markt eingestiegen. Da war es aber, glaube ich, in Deutschland noch kein Ding.
Das war viel später. Als ich in Kanada 2012 war, war das, als ich wiedergekommen bin und den Leuten gesagt habe, ich habe Netflix mir da Serien angeguckt, da ploppten hier 6 Fragezeichen. Da wusste selbst 2012 wusste noch kein Mensch, was Netflix ist.
Nee. Also so, auch so die Zeit, so 2012, 2013 oder so, weiß ich noch, saß ich beim Kumpel und der erzählte mir halt von Netflix, nicht weil er es hat, sondern weil er auf der Arbeit davon gehört hat. Hm. Das ist so der neue Hipster-Scheiß aus Amerika.
Ja.
Ich hatte kein Schimmer, was das ist. Also ich kann so Love-Filmen, was Netflix in den 90ern war.
Ja, wo ich in Stuttgart in der SIF-WG gewohnt habe, da bin ich nach der Arbeit in den Mediamarkt beim Hauptbahnhof und habe mir eine DVD-Box Deep Space Nine geholt. Hast du halt 30 € gezahlt, aber dafür konntest du dann den ganzen Nachmittag gucken. Das war noch vergleichsweise teuer, ne? Und mit den Streaming-Diensten jetzt kriegst du für unter 10 € im Monat praktisch 24/7 Shit.
Ja.
Also die Droge ist allgegenwärtig geworden. Das Heroin liegt buchstäblich auf der Straße.
Mhm. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Naja, angefangen hat es ja alles. Ich meine, Serien und Co. oder halt auch Filme. Ich meine, das ist ja, Binge-Watching ist ja eher so ein Serienphänomen. Filme sind ja davon eigentlich eher weniger betroffen.
Außer Marvel.
Ja, außer die Marvel-Filme. Ja. Aber die haben halt auch die Serienformel adaptiert dafür erste so richtig perfekt, würde ich jetzt mal sagen. Angefangen hat es ja alles mit solchen ganz normalen Monster of the Week. Nee, Quatsch, das war ja schon der Nachläufer. Angefangen hat es ja einfach mit dem Episodenfilm, wie zum Beispiel bei den Waltons, hier Unser kleiner Darm.
Unser kleiner Darm?
Unsere kleine Farm.
Meine Mama hat immer gesagt, dass ich das geliebt habe als Kind. Ich kann mich nicht an eine Folge erinnern. Aber scheinbar bin ich da als Kind voll drauf abgefahren.
Ich fand immer, wie heißen sie denn hier? Jetzt habe ich einen Namen vergessen. Siehst du, sowas von bescheuert. Mann, es spielt in Australien und die Leute sind eigentlich den ganzen Tag nur dabei. McClouds Töchter. Oh Daktari, geil.
Nee, das war in Afrika.
Daktari. Ne? Ja, und meine Oma hat zum Beispiel super gerne immer Jack geguckt. Mhm. Das sind aber halt auch, das ist dasselbe Serienformat wie heute Navy CIS oder solche Sachen. Ja. Das ist halt einfach so Kriminalgeschichten und das spielt in einem kleinen Raum, also in einer kleinen Episode. Und so ist dann halt von Episode zu Episode Columbo, Madlock, solche Sachen. Der entwickelt sie nicht, der macht immer das Gleiche.
Ja, aber Columbo läuft ja im Prinzip so ähnlich wie nach dieser Bond-Formel. Ne? Das sind ja, also Columbo waren ja Fernsehfilme. Bond hat es im Kino gemacht, ist ja auch nichts anderes als eine Serie. Also korrigiert mich gerne, aber Bond ist nichts anderes als eine Serie, oder?
Also, na, da würde ich widersprechen.
Würde ich auch widersprechen.
Du brauchst keinerlei Vorwissen aus alten Filmen, um in den neuen einzusteigen.
Mittlerweile.
Guck dir mal Quantum Prost an, Alter. Ich habe nichts verstanden, weil ich den davor nicht gesehen hatte.
Seit Daniel Craig musst du das auch leider, aber ansonsten, du kannst doch einfach Goldfinger anmachen, ohne zu wissen, was halt irgendwie Phase ist.
Das kannst du bei King of Queens auch.
Ja.
Ne? Also. Ich rede jetzt nicht von diesem, früher nannte man das Miniserie, dieses Phänomen Miniserie, ne, das praktisch ein 8-Stunden-Film war, der halt in Episoden aufgeteilt wurde, sondern Serien sind da erstmal nur die serielle Produktion von Filmen. Mhm. Ja. Sodass du in gewissen Abständen immer und immer wieder aus dem gleichen Universum das Gleiche bekommst. So, das ist ja erstmal eine Serie. Und das ist Bond halt eben auch. Und da sind wahrscheinlich im Kino die ersten mit. Sage ich jetzt mal völlig frei raus, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und Serien, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, wahrscheinlich in den 40ern in Hollywood oder so im großen Stil, denke ich mal. Und diese Miniserien, dass die so groß wurden, da wird das Binge-Watchen ja erst für uns interessant.
Ja.
Ne, weil da fingen die Leute an, ey, Moment, ich will die Handlung aber schon zu Ende sehen.
Das waren die ersten Shows, wie die Honeymooners oder sowas, was halt wirklich, das waren die ersten richtigen Serienstars, die Jackie Gleason.
Ja, aber war das nicht auch so ein Monster of the Week-Ding?
Nee, das war so eine richtige, das war so richtig aus der Zeit, diese richtig, du hast eine Kulisse, das ist im Studio gefilmt, Charakter XY 50er, kommt rein, genau, Charakter XY kommt rein, es wird vor Live-Publikum aufgezeichnet, ja. Sitcom-Charakter, die Leute applaudieren und das war dann halt die, das war noch nicht mal eine Serie, das war seriell gefertigt, ja, aber das war eine Show. Du bist halt dahin gegangen, du hast eine Show dir angeguckt.
Ja gut, aber ich bin ja jetzt schon einen Schritt weiter, ich will ja jetzt auf diese Miniserien, wie gesagt, wie sie früher hießen, ich glaube offiziell nennt man die eigentlich immer noch so, ne?
Ja, wenn du, eine Miniserie ist halt im Prinzip eine Serie, die nach einer Staffel zum Beispiel abgeschlossen ist. Ja, oder
nach drei Staffeln. Ja. Aber die auf jeden Fall, Game of Thrones ist theoretisch eine Miniserie, weil Game of Thrones hat ein absehbares Ende.
So, ne? Ja, okay, dann nach der Definition sind mittlerweile aber fast alle Serien Mini. Das verstehe ich nicht unter Miniserie.
Erklär das mal den Machern von The Walking Dead, nur weil die jetzt die letzte Staffel raushauen. Die wussten am Anfang nicht, wann die letzte Staffel sein wird. Weißt du, also so darauf will ich hinaus. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt 100% korrekt ist, aber ob du jetzt wie bei Chernobyl eine Staffel zeigst oder wie bei Penny Dreadful drei Staffeln, was von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt ist,
weiß ich jetzt nicht. Dass es 50.000 Varianten gibt und Formen gibt es klar, aber lass es mal bei klassischen Beispielen bleiben. Tschernobyl ist zum Beispiel eine klassische Miniserie.
Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was war denn da so die erste? The Wire? So die richtig, also richtig eingeschlagen hat, natürlich nicht die erste Miniserie, aber so die erste, die so ein internationales, krasses Phänomen war.
Warte mal, meinst du das richtig Serie oder immer noch Monster of the Week oder sowas?
Nee, eben nicht Monster of the Week.
Nicht mehr Monster
also of the Week. Also eben Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking
also
Dead.
Ich würde vom Gefühl her tatsächlich The Walking Dead nennen, weil das war wirklich ein Phänomen in der Form, Breaking Bad. Ich würde Breaking Bad nennen. Ich weiß noch, wie das bei mir im Freundeskreis war, dass wirklich alle das gesehen haben.
Ja, aber war das nicht bei den Sopranos auch schon so?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke nämlich auch, dass es eher angefangen hat mit den Sopranos, weil das halt doch so ineinander aufgebaut war. Und,
wir reden ja jetzt nicht von der Machart, sondern davon, wie groß das Phänomen war.
Ja, ganz genau.
Die Sopranos kannte bei mir im Freundeskreis nur ich und Fab.
Ja, ich bin mein ganzes Leben schon der einzige Mensch, den ich kenne, der noch nie Sopranos gesehen hat.
Oh, danke, ich auch noch nicht. Und ich hab's mir fest vorgenommen, ich würde mich freuen, wenn wir es zusammen machen, weil ich will die Sopranos unbedingt mal sehen.
Ich hab's schon zweimal durchgebinged. Ah, Leute, mal noch einen Schritt zurück. Also das serielle Erzählen ist natürlich wie alles. Nicht neu. So, den Scheiß gibt's schon ewig. So, und bereits im 19. Jahrhundert gab es so Serienromane, so Heftle, die in Fortsetzungen erzählt wurden. Es war auch damals nicht unüblich, dass so Romane, wie wir sie heute nennen würden, in Zeitungen erschienen, dass da jede Woche ein Ausschnitt kam, in so Science-Fiction-Geschichten aus der Zeit, die erschienen nicht in einem gebündelten Buch, sondern da kam jede Woche dann in einer bestimmten Zeitung ein Ausschnitt dieser Geschichte zum Beispiel.
Das hatten wir doch sogar mal bei den Kack- und Sach-Geschichten bei The Green Mile, der ist auch so erschienen.
Ja.
Oder halt auch auch so Klassiker, glaube ich, die es immer noch gibt, sind so Perry Rhodan, John Sinclair, ja. So diese Geschichten.
Das war früher alle möglichen Pulp Fiction Romane und damit
ja, das ist ja das Genre.
Sondern generell
Pulp Magazine,
ganz genau. Das Äquivalent dazu im Kino, glaube ich, waren dann die Cliffhanger Filme, zum Beispiel hier der Raketenmann.
Ja, aber also diese, das war die ganz normale Erzählform früher für Bücher. Nur die absoluten Rockstar der Literaturszene damals haben so wie heute gesammelte Bücher rausgebracht. Bei Lovecraft in der Halloween-Folge hatten wir ja das auch zum Beispiel. Und in den 40ern ging es dann mit den Seifenopern los. Da wurde praktisch der Grundstein gelegt für das serielle Erzählen im audiovisuellen Medium, in Film und Fernsehen. In Deutschland ging das Ende der 70er dann richtig los mit Dallas und Lindenstraße.
Seifenopern.
Die Seifen. Schön. Und die Seifenopern waren ja im Prinzip schon, so fast schon die Mutter der Binge-Watching-Serien. Aber die konntest du damals nicht bingen. Du konntest es nicht, weil einfach das technische Endgerät beziehungsweise das haptische Medium gefehlt hat.
Genau, also Kassetten gab es ja schon oder ähnliches oder Filmrollen oder so, aber die Lindenstraße gab es halt nicht zu kaufen. Mhm. Das lief ja im Fernsehen, Ende. Das kam ja erst später, dass man die dann irgendwann, dass sie eindigitalisiert
das hat
wurde.
Das hat man dann selber gemacht. Was denkst du, wie oft ich?
Ja, oder aufgenommen.
Zum Beispiel meine Schwester, riesen Sailor Moon-Fan. Und ich war früher aus der Schule immer draußen als sie. Was denkst du, wie häufig ich mich an den Fernseher setzen musste? RTL 2 anmachen, Sailor Moon fängt an und ich musste, und sie hatte schon alles vorbereitet, ich musste auf den Videorekorder auf Record drücken, damit sie sich das abends reinziehen kann.
Geil.
Und was sie dann gemacht hat, nachdem die Videokassette voll war, die hat die alle aufgenommen mit Werbung musste ich immer selber rausschneiden. Da habe ich auf Stopp gedrückt und musste dann wieder aufnehmen. Was hat meine Schwester gemacht dann irgendwie, wenn sie krank war oder so, die hat sich eine Sailor Moon Kassette, die sie selber, also ich in dem Fall, aufgenommen hat sich eine Kassette nach der anderen reingeschoben und hat sich Sailor Moon angeguckt. Mhm. Eine Folge nach der anderen, bis sie gesund war.
Ja, also Videokassetten und dann auch DVDs haben dann wirklich den technischen Grundstein fürs Binge-Watching gegeben. Ab diesem Zeitpunkt konntest du dir zum Beispiel eine DVD-Box kaufen. Also korrigiert mich aber, VHS-Boxen, dass du eine ganze Staffel auf VHS-Kassetten gibst, waren sehr unüblich.
Gab's aber.
Ja.
Ich hatte eine VHS-Box Akte X, Mann.
Oh, das war doch ein Riesenteil, Alter.
Die war bombastisch. Ja. Die hat meinen ganzen Schrank irgendwie eingenommen. Aber Junge, habe ich die geliebt. Und Mann, ärgere ich mich heute, dass ich die weggegeben habe, ey.
Also ich habe ja vor kurzem Anfang des Jahres zum ersten Mal Star Trek gesehen.
Yeah.
Und jetzt erkläre ich kurz, wie unfassbar knapp das war, dass das nicht schon früher passiert ist, weil der Vater meines so besten Kindheitsfreundes hatte alle Star Trek-Serien auf VHS. Also einfach alle. Der ganze Schrank war voll mit
krass,
dem Scheiß.
Das ist krass.
Das war richtig krass.
Vor allem, weil das halt hunderte Kassetten sein müssen.
Ja, das waren schon relativ viele, ja. Das war so ein ganzes Regal halt voll mit Star Trek-Zeug.
Wie viel hat damals
Ich weiß auch nicht, ob es wirklich alle Folgen waren, weil ich da damals noch nicht durchgeblickt habe. Mir wurde immer gesagt, ja, das ist halt Star Trek Deep Space Nine, das ist halt Star Trek das und dann halt immer so eine ganze Reihe.
Ich fand immer total geil, wenn Leute eine Serie oder einen Film aufgenommen haben, so auf eine Kassette, wo, könnte passen, könnte auch nicht passen. Und dann guckst du das und dann so die letzten 15 Minuten plötzlich ist Schluss.
Ja.
Und die Kassette geht nicht mehr und du schiebst, die haben dann schnell die Kassette gewechselt, händisch. Ja. Und du kannst genau sagen, wie lange das gedauert hat, weil das, was vom Film dann fehlt, so lange haben die gebraucht, um wieder aufzunehmen.
Richtige Cracks haben es in der Werbepause gemacht.
Ja.
Die haben dann schon gemerkt, okay, fuck, der Film ist fast aus, wir müssen die Kassette wechseln. Also,
Binge-Watching war zu der Zeit theoretisch möglich, aber aufwendig. Und teuer.
Wahnsinnig teuer.
Und das sind zwei Dinge. Der Mensch ist halt einfach ein faules Tier. Das sind zwei Gründe, die Binge-Watching da für den Menschen im Prinzip unmöglich machen. Binge-Watching ist etwas, das bequem ist. Du klickst auf Start und es geht los. Wenn du vorher tagelang damit beschäftigt bist, die VHS-Kassetten aufzunehmen, dann hast du es dir ja verdient. Dann ist es kein Binge-Watching.
Ja. Aber ich muss sagen, zu deinem Thema teuer, Lifehack, wahrscheinlich 30, 40 Jahre zu spät. Früher gab es in Baumärkten diese Lehrvideos, ne? Also so verlege ich eine Wand hier.
Die waren aber nicht günstiger als Leerkassetten.
Die waren günstiger als Leerkassetten. Glaub mir, mein Vater hat das gemacht.
Nein.
Wirklich?
Ja.
Wie geil ist das denn? Leervideos gekauft, die gelöscht oder einfach überspielt.
Oh, das ist ja geil. Das war noch bevor
und vor allem das Schlimme war, der hat die Verpackungen aufgehoben. Dann kommst du dann zu Hause und so, wo ist ein Star Trek drin, wo ist ein Star Wars, was auch immer. Ja, in der Klempnerbox.
Aber das war dann noch, bevor die Leute auf die Idee kamen. Obwohl, wahrscheinlich bei so Lehrvideos haben sie das gar nicht gemacht, weil VHS hatten ja irgendwann auch einen Kopierschutz.
Ja.
Den konntest du rausbrechen.
Ja, das war nur ja, das
war geil. Der Kopierschutz waren kleine Plastiken, waren Plastiknippel.
Das war total geil. Kopierschutz. Also, ja, hast du VHS-Kassetten? Ja, die haben mal einen Kopierschutz.
Ja, jetzt hast du einen Stift?
Ja. Ja, genauso wie bei den Musikkassetten auch. Ja, ja, ja. Ja.
Ja. Oh Gott, ey, was für Zeiten eigentlich. Weil da will man immer.
Ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, das waren bessere Zeiten. Das war scheiße.
Das war scheiße.
VHS war scheiße.
Ja. Ich meine, Leute, die. Ja, klar, Nostalgie in allen Ehren, aber überleg doch mal wirklich, wer heute Leuten noch irgendwie sagt, weißt du, wie eine Kassette, also auch eine Audiokassette und ein Bleistift zusammengehören. Ja, so, get a fucking life, so, ne?
Nee, vor allem sei froh, dass du es nicht weißt.
Ja.
Also wirklich. Ja. Es gibt nichts Beschisseneres, als wenn dein bekackter Kassettenspieler oder dein beschissener Walkman deine Kassette kaputt gemacht hat.
Ich bin froh, dass meine Kinder in einer Welt ohne Dual-Shock, ohne Schock, Anti-Schock in Discmans groß werden.
Oh. Ja, Mann.
Ja. Oh. Für eine Welt ohne Anti-Schock.
Ohne Scheiß. Und vor allem dann im scheiß Schulbus immer das angegebe, wer den krasseren Anti-Schock hat. Und hat bei dem Hubbel deiner geschockt? Ja, meiner, ja. Meiner ist viel geiler als deiner.
Weißt du, später dann MP3-Player so fertig machen, dass falls jemand fragt, kann ich mal deinen MP3-Player haben, du Songs auf dem MP3-Player hast, die du eigentlich schon lange scheiße findest, aber die du nur mit drauf hast, dass falls jemand anderes das hört, du besser dastehst.
Und ich, man konnte dann nur 30 Stück draufspielen oder so.
Ich hatte nie einen Discman. Ich wollte nie einen, wegen dieser Schock-Scheiße. Ich bin nahtlos von der Kassette zum MP3-Player dann gewechselt.
Fred war immer so ein Typ, der ist noch mit so einem Grammophon rumgelaufen.
Ey, ich war tatsächlich einer der ersten Menschen, wahrscheinlich in Pforzheim, zusammen mit meinem Kumpel David, mit dem ich früher in der Band gespielt habe. Viele Grüße, wenn du das hörst. Ich glaube, wir waren die zwei ersten Leute in Pforzheim, die einen Minidisc-Rekorder hatten.
Oh, ja, da waren wir auch so eine Seuche, ey. Da hatte ich zum Beispiel nie einen von.
Aber auch hier, Leute, seid froh, dass ihr das heute nicht mehr kennt, weil wie wir im Nachhinein wissen, war das im Prinzip nur eine teure Kassette.
Ey, aber muss man die Scheiße nicht in Echtzeit überspielen?
Ja, richtig. Oh. Und vor allen Dingen, früher waren das Liebesbriefe sowas. Überleg mal, wenn du von jemandem Mix, also ich kenne das auch noch, dass ich von jemandem mal ein Mixtape bekommen habe.
Eine CD in dem Fall.
Mixtape, Mix-CD oder so. Also ich habe sogar auch noch mal eine Mix-Kassette halt bekommen. Und ey, alter Schwede, da. Das war geil. War einfach so dieses, dass sich die Person die Arbeit gemacht hat.
Ich habe damals von meiner dann irgendwann ersten Freundin gewesen seienden habe ich so ein Mixtape gekriegt, also eine CD bekommen und da war ein Brennfehler drauf, also wie das halt damals so vorkommen konnte, dass bei Wait and Bleed von Slipknot sich das Ende, so die letzten drei Sätze nochmal wiederholt haben. Ja. Und das passte aber ganz gut auf den Takt. Und geil. Ich habe das bis heute drin. Also das ist richtig krass. Immer wenn der Song fast zu Ende ist, denke ich so, geil, jetzt kommt das nochmal. Kommt aber nicht,
weil ich
das so oft gehört habe. Oder halt diese geilen Raubkopieren-Geschichten. So, es gibt so einen Song von Chimera, da höre ich immer an einer Stelle, wenn das Gitarrensolo anfängt, Chimera, the impossibility of reason, in store this May. Das höre ich immer noch.
Ich höre bis heute noch lieber von Limp Bizkit zum Beispiel den Song My Generation, ne? Den höre ich bis heute lieber mit den rausgepiepten Schimpfworten.
Wirklich?
We don't give up.
Das ist halt eigentlich gelernt.
Ja, und das höre ich bis heute lieber als das Original, weil ich das früher so auf dem MP3-Player auch hatte.
Aber wir sind froh, dass es nicht mehr so ist.
Ja, wir sind, also Nostalgie hin oder her, wir sind froh, dass es nicht mehr so ist. Und naja, wie schon vorhin gesagt, in den 2000ern kam dann ganz groß das Streaming nach Deutschland. Video on Demand heißt es, also VOD, also im Prinzip Video auf Abruf. Du musst nicht mehr wie früher warten, dass deine Lieblingsserie Montagabend um 20 Uhr kommt, sondern du drückst aufs Knöpfle und da kommt sie auch schon.
Ja, erklär das mal Disney, Amazon und Netflix im Moment.
Eine Macht, eine Macht, die, wie ich auch in meinen 30, weißt du, ich bin 30, ich kann essen, was ich will, bitte jemand nehmt diese Macht von mir. Und dasselbe sage ich auch bei Serien mittlerweile.
Ja.
Also ich, The Boys, am Freitag veröffentlicht, ich liebe es. The Mandalorian wird nur am Freitag veröffentlicht. Ja, Mann, gib's mir. In den Arsch, trocken, ohne Ankündigung.
Ich finde das, je nach Serie, finde ich das zum Kotzen. Da sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich, ne? So, wie findet ihr das? Dass sie das jetzt wieder zurückrudern, die Arschlöcher.
Gehen
wir später hin.
Ja. Ja, die Geschichte des Streamings, im Prinzip sind wir durch. Es gab eine frühe Vorform davon in Deutschland bei Sky, wo sie noch Premiere hießen.
Oh ja, stimmt.
Und zwar.
Oh Gott.
Und hab ich zwar, früher, als ich auf meine Cousine immer aufgepasst
habe. Und zwar, das so. Ich hatte das nie, aber ich habe das bei Freunden mitgekriegt.
Dass immer nur reiche Leute hatten.
Da ist dann, ohne Scheiß.
Ja, und
da ist
so, die Eltern haben Premiere. Oh!
Und da ist dann ein bestimmter Spielfilm jede Stunde neu angefangen. Ey, du wusstest, Man in Black heute Abend, jede volle Stunde fängt Man in Black auf einem dieser 15 Kanäle neu an. Das nennt man VND, Video Near Demand, also nahezu Abruf, wenn das regelmäßig
das abläuft. Das war immer das Geilste, ey. Mein Onkel Töbi, Grüße, falls du das hörst, der hatte damals Premiere, hat wahrscheinlich immer noch Sky, weil der so auf Formel 1 abging. Und da war halt so dieses TV-Zeug damals noch mit drin. Ich weiß aber nicht, ob das extra ist, auch völlig egal. Jedenfalls habe ich dann immer auf meine Cousine aufgepasst, so am Wochenende, ein paar Jahre lang. So, weißt du, so typisches Teenie, 20 Mark verdienen. Und
der hat mir dann immer mit so... Mit Doktorspielchen?
Ja, genau, die war irgendwie 3 oder so. Aber, ach so,
Entschuldigung.
Ja. Entschuldigung.
Das, Alter. Ich ruder zurück. Hörst du mich rudern? Alter.
NRW, Illinois, da wo Matt auch seine Cousine heiraten darf. Okay, gut.
Jedenfalls habe ich mir dann auch immer so angeguckt, was läuft denn? Und mein Onkel hat mir das dann freigeschaltet. Und das Geilste war nicht nur, ich konnte neue Filme gucken, weil Premiere wie Sky hat ja relativ früh diese Rechte immer gehabt. Und B, ich durfte mir aussuchen, was. Und Töbi hat einfach gesagt, scheiß drauf, guck's dir an. So habe ich zum Beispiel Scream 2 zum ersten Mal gesehen und so eine Scheiße. Ich saß und dann hab mir Horrorfilme alleine, weil so oben schliefen die Kinder. Und ich habe mir einen Horrorfilm reingezogen, so mit 12 oder wie alt ich da war, und habe mich so eingeschissen. Weil das hat, also es ist nicht besser gewesen irgendwann mal. Ich habe mich schon immer bei Horrorfilmen eingeschissen. Oh Gott, und dann sitzt du da alleine in einer dunklen, fremden Wohnung, hast keine Ahnung, was du machen sollst. Außer, weil ich ja clever war, mir die Komödie danach reinzuziehen, die er mir auch freigeschaltet hat.
Ich hab da auch so eine ähnliche Geschichte. Ich war bei einer Freundin, die Eltern hatten halt auch Premiere, ne? Und sie ist dann halt irgendwann so, also wir haben so ein bisschen, ich will nicht sagen, aufeinander irgendwie aufgepasst. Die Eltern waren halt irgendwie weg und wir haben uns halt gegenseitig halt einfach Gesellschaft geleistet halt abends, ne? Und sie ist dann irgendwann eingepennt und Richard in seinem jugendlichen Übermut hat so, Premiere und alles freigeschaltet, ne? Der Vater hat so den Universalcode eingegeben und plötzlich ging alles, ne? Und ich da halt durchgesäppt und ja klar, pubertierender Richard landet halt natürlich auf dem Beate-Use-Sender, ne? Und sitzt da halt, meine Kumpeline, wie gesagt, nicht meine Freundin, sondern meine Kumpeline, die sitzt neben mir und pennt, ist am Sabbern halt irgendwie. Und Richard sitzt da auf dem Sofa mit einer Cola in der Hand, guckt sich da einen Bückfilm an und genau in dem Moment kommen halt die Eltern rein.
Also, das ist ein Thema, das ist ein Thema für unseren zweiten Podcast Handvergnügen.
Ja.
Dein Bückfilm. Nicht schlecht.
Boah, danach hatte ich richtig verschissen bei den Eltern.
Ja, ey. Und komisch. Also,
aber nur bei der Mutter, der Vater fand das echt witzig.
Das neue Streamen, die neue Art zu gucken, das Streaming, Video on Demand, und da können wir im Prinzip so ein bisschen zum Thema Vor- und Nachteile überleiten, das hat halt einen riesen Vorteil. Du hast halt wahnsinnig viele Filme für 7,99 oder was der Scheiß momentan kostet monatlich.
10 Euro in HD.
Aber, die kommt auf den Service jetzt an, ne?
Ja.
Aber birgt eine große Gefahr, denn Filme und Videos sind dort nur temporär vorhanden und können verschwinden. Es passiert manchmal, dass bei Netflix, Prime Video und Co. Filme oder Serien auch mal wieder weg sind. Und ich habe das schon 2-3 Mal mitbekommen bei den Social-Media-Plattformen, dass dann Leute schreiben, warum ist denn Friends jetzt nicht mehr bei Netflix, sondern bei Prime Video? Und ich finde diese Frage immer so ein bisschen süß, naiv, so als ob da irgendein großer Sinn dahinter steht. Ich kann dir sagen, warum. Weil irgendwelche Leute in Anzügen das so bestimmt haben und Geld ausgetauscht haben.
Ja, also das ganze Geheimnis dahinter sind Lizenzen. So, weißt du, wenn jetzt Dr. House zum Beispiel war bis vor kurzem bei Prime Video, da habe ich damit angefangen und das war dann irgendwann nicht mehr bei Prime Video. Der Dicke war genervt, natürlich, aber der Dicke weiß, die Lizenzen sind ausgelaufen. Deswegen hat es jetzt gerade keiner, weil sich keiner diese Serie leisten will. Warum? Keine Ahnung. Ne? Vielleicht ist sie auch gerade nicht vakant oder läuft gerade auf irgendeinem Sender irgendwo anders.
Das ist völlig irrelevant. Ich wette mit dir, das ist eine 50-seitige Excel-Liste, wo irgendwo diese Serie drin ist.
Ja,
und irgendwer hat ein Paket nicht bestellt oder nicht gekauft oder wollte nicht. Und niemand hat sich auch nur einmal die Gedanken gemacht, ob du das jetzt gucken willst.
Nee, wirklich.
Das macht doch keiner.
Das macht, deswegen, nee,
das, Alter, wenn das so wäre, wäre immer auf irgendeiner Streaming-Plattform Scrubs.
Das ist auch immer so ein geiler Dauerrenner, auch wenn ich, Wolf of Wall Street ist für mich persönlich gerade so ein persönlicher Fall. Egal ob Netflix oder Prime Video oder so. Alter, wenn du halt da stehst, so, ja, jetzt neu bei Netflix, du guckst so durch und denkst, okay, gut, sind ein paar geile Sachen dabei. Kurz danach einfach mal bei Prime Video gucken, weil es ist neuer Monat, guckst du was irgendwie das. Ja,
derselbe Scheiß. Warum bezahle ich zwei Sachen? Was soll das?
Ja. Richtig geil ist, wenn die sich
und abwechseln. Er läuft dann auch noch im Free-TV. Alles klar, ja. Warum bezahle ich das?
Nee, aber das sieht man zum Beispiel im Social-Bereich relativ häufig, dass Scrubs so ein totaler Dauerbrenner ist. Egal, wer das gerade so im Service hat, deswegen habe ich das gerade als Beispiel angebracht, die Leute rasten völlig aus. Wenn das bei Netflix ist, unter jedem Post, geil, ihr habt Scrubs. Bei Prime Video, geil, ihr habt Scrubs. Also wirklich immer und überall. Scrubs ist seit Monaten nirgendwo mehr zu gucken.
Ist nur noch HBO. Echt?
Nee, läuft auch auf Sky nicht. Und da kann ich alles von HBO gucken.
Echt?
Ja.
Nee, Quatsch. Nicht bei Hulu. HBO. Hulu.
Ja, das kann genau sein.
Es ist mittlerweile ein Hulu-Exclusive geworden.
Hulu? Ja, aber Prime Video zum Beispiel hat auch Hulu-Sendungen.
Was ist denn Hulu? Ja. Ist ein amerikanischer Streaming-Dienst. Ja. Musst du nicht weiter
wissen. Da kommt zum Beispiel Future Man her.
Ja.
Hulu okay. ist eine Future
Man-Serie.
Future Man ist eine Hulu-Serie.
The Tick, glaube ich auch. Egal.
The Tick, glaube ich auch. Ja. Man spricht ja mittlerweile schon von den Streaming-Wars, von den Stream-Kriegen, weil das kriegen wir in Deutschland gerade auch schon langsam mit Disney Plus und dem ganzen Gedöns, was jetzt neu kommt. In den USA gibt es ja noch viel mehr Streaming-Dienste. Da gibt es noch CBS, All Access, die unter anderem die Star Trek-Rechte haben. Dann HBO hat einen eigenen Streaming-Dienst. HBO
die Max. Haben drei.
Die haben drei?
Die haben drei. Die haben HBO Plus, die haben HBO Pro, die haben HBO Go, die haben Max. Alles Mögliche. HBO Max.
Ja. Also, dass die verschiedenen Streaming-Dienste miteinander konkurrieren und da erinnert man sich fast schon romantisch an früher zurück, wo es nur einen gab.
Ich find's oder zwei. Ich finde es so geil auch, dass du zum Beispiel auf meinem jetzigen Fernseher. Das fand ich so witzig, weil ich hab mich noch drüber amüsiert, als ich mir den geholt habe, weil das ist so eine Smart-Fernbedienung, die ich dazu habe. Ne? Und da hat einer irgendwie drei Sterne nur bei dem Fernseher gegeben und meinte so, ja, ganz ehrlich, Bild und alles, Fernseher passt, ne? Aber zwei Punkte Abzug, weil auf der Fernbedienung sind zwei Tasten belegt, die ich vielleicht gar nicht so belegen möchte. Und das war tatsächlich Prime Video, drei Tasten. Prime Video, Netflix und Rakuten TV.
Rakuten TV,
und ja. Da muss ich selber auch das ganz ehrlich sagen, ich hab's früher belächelt, mittlerweile muss ich auch sagen, nervt's mich einfach megamäßig, ja, weil meine Mediastation ist meine Playstation halt einfach, ne, darüber gucke ich alles Mögliche. Und zum Beispiel halt auch, dass mein Fernseher mir, wenn ich jetzt irgendwie in die Programmübersicht möchte, als erstes, und ich hasse das, weil ich bin absolut kein Sportfan, dass mir als erste fucking App Datsun immer angeboten wird. Also hier The Zone. Ja, Datsun. Scheiß-App.
Leute, was sind
Drecksprogramm, nur Sport.
Wollen wir langsam mal tiefer in die Materie einsteigen. Was sind für euch subjektiv die Vorteile? Die Vorteile am Streamen und am Binge-Watchen?
Okay, das müssen wir in zwei Fragen klären. Okay, die Vorteile im Stream sind ganz klar, ich kann theoretisch das, was verfügbar ist, jederzeit gucken und das ist echt viel. Der Nachteil ist, wenn ein Film, gerade bei Filmen, bei Serien ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn ein Film auf keinem Streaming-Anbieter zu sehen ist, existiert dieser Film gefühlt nicht mehr. Und das ist echt ätzend.
Ja. Also der Xiaomi, den wir ja auch schon in der Show hatten, der ja unser Kamerasenior und Multimedia-Dude und Helfer ist. Viele Grüße, lieber Xiaomi, wenn du das hier hörst. Ja. Der ist da so ein richtiger, ich sag mal, Nostalgiker und der ist oldschool. Der hat zu Hause eine riesen noch DVD- und Videoschrank. Und jedes Mal, wenn ich bei ihm bin und wir Bierfilme gucken, ich filme über Bier, so nennen wir das, wenn ich manchmal, der wohnt bei mir um die Ecke und manchmal gucke ich bei dem Filme, wir nennen das immer Bierfilm und dann, dann erzählt er einem immer, ja, das und das ist jetzt wieder bei Netflix und Prime Video weg, hättest du dir mal die DVD geholt, Fred, dann hättest du die für immer und so. Das ist tatsächlich ein Nachteil, dass die Sachen verschwinden können, wenn du dir eine DVD holst. Natürlich wird die DVD in ein paar hundert Jahren auch nicht mehr lesbar sein.
Nee, das geht schneller.
Ja.
Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen, das hatten wir damals im Studium, welcher Datenträger wie lange überlebt. Und eine DVD überlebt gar nicht so lange. Okay. Also bis die Bildqualität anfängt, wirklich merklich schlechter zu werden.
Ja. Aber du hast dann halt was Haptisches zu Hause. So, ja.
Ich muss sagen, das genieße ich aber selber auch. Ich habe auch mich von meiner DVD-Sammlung bisher auch noch nicht getrennt.
Ich hatte mich von ihr getrennt, also nicht verkauft, weil ich dachte, scheiß drauf, die kauft sowieso keiner. Also packe ich die schön in Kisten Nostalgie in den Keller. Und seit wir unser Wohnzimmer so ein bisschen umgebaut haben, sind die Bücher rausgeflogen und die DVDs stehen wieder drin. Also die Bücher sind jetzt halt woanders. Und irgendwie finde ich das geil, dass die da stehen. Ich habe tatsächlich mich einen Abend sogar mal gezwungen, wir gucken jetzt DVDs bzw. Blu-Rays. Und das war auch cool, das hat auch Spaß gemacht. Und dann habe ich drei Monate später mal wieder aus Versehen auf den falschen Knopf bei der PlayStation gedrückt und da kam die CD raus, weil ich bin auch so ein digitaler Games-Typ. Und hab mich dann wieder geärgert, dass seit Monaten diese scheiß Blu-ray in diesem Ding ist und mir das nicht mal aufgefallen ist, weil ich meine Sammlung nie benutze.
Ja.
So, ich kaufe mir da irgendwelche Dinge, stell die da hin und benutze sie nie. Also, ja. Mich wundert es, dass da nicht Unausgepackte dabei sind, weil da sind auf jeden Fall bestimmt von den, keine Ahnung, ich habe da so 200 stehen oder so. Und davon habe ich mit Sicherheit die Hälfte nicht gesehen.
Ey, kennt ihr,
also zumindest nicht auf dieser DVD.
Kennt ihr dieses witzige Bild, was früher auch im Internet rumging, wo so ein richtig dicker, also so richtig massiv dicker Typ vor so einem CD-Rohling halt sitzt. Und dann, weißt du, der CD-Rohling, der gebrannt ist, gerade runtergefallen ist, ah, scheiße, ich brenn's halt einfach nochmal. Ne? Mhm. Bevor er den halt aufhebt, brennt er die Scheiße halt immer, weil die Rohlinge näher am Tisch sind. Ja,
das ist Streaming.
Ich mit Bezahlfilmen bei Amazon, Alter. Ich habe den Film zwar, der liegt 2 Meter weg von mir, weil ich ihn da hab. Und ich denke mir, oh, stehe ich jetzt auf und hole mir Königreich der Himmel oder streame ich ihn für 2 Euro? Oder er ist im Angebot für 1 Euro oder so.
Ja.
Ja, weißt du, was 1 Euro das ist?
So. Ja.
Ey, Alter, so. Ich schäme mich jedes Mal aufs Neue dafür, dass ich das mache.
Schönes Beispiel jetzt hier mit Dr. House. Also so viel zum Thema eben auch Gefahren des Video-on-Demand-Zeugs. Als Dr. House abgesetzt wurde bei Prime Video und es nirgendwo anders lief, habe ich jetzt angefangen, mir die Staffeln zu kaufen. Ja, so, weil ich war noch nicht fertig mit der Serie. Ja, das Coole ist, aus irgendwelchen Gründen sind die gerade super billig. Mhm. Ich weiß nicht wieso, weil da kein Angebot nebensteht. Also die kosten 5 Euro irgendwie die ganze Staffel.
Tobi, du bist halt auch spät dran mit der Serie. Die ist halt auch schon älter. Natürlich
ja, aber okay, ich bin wirklich richtig spät dran, Alter. Wenn die da erzählen, ja, aber wir haben schon 2010. Dann sitzt, oh Gott.
Übrigens, um noch eine neue Abkürzung zu bringen, das, was du da gemacht hast, Tobi, dass du dir Dr. House bei Prime Video gekauft hast. Also du kannst das gucken, selbst wenn es nicht mehr im Prime-Angebot ist. Das nennt man TVOD, Transactional Video on Demand.
Ach,
also
okay.
Du hast es gekauft. Ach, krass. Du kannst es abrufen, aber du hast es zusätzlich sogar noch gekauft.
T-Wort! Ich habe das zum Beispiel ich streame zum Beispiel nichts. Ich muss es anders sagen. Filme, die ich zum Beispiel auf DVD habe, die auch so kleine Perlen sind, wie zum Beispiel einer oder zwei meiner Lieblingsfilme, Lang lebe Ned Devine und Shooting Fish.
Mhm.
Die werden, gehe ich jede Wette ein, niemals bei Prime landen, die werden niemals bei Netflix landen.
Aber das ist doch eine coole Challenge, ich schaue jetzt mal nach, weil das sind nämlich genau solche Filme, die ich meine, die verschwinden, wenn die nirgendwo auftauchen.
Ganz genau, ganz genau nämlich, ganz genau. Weg. Und da freue ich mich viel zu sehr, dass ich die auf DVD habe, weil ich dann auch selber weiß, ich habe selber genug Filmwissen in mir, dass ich sagen kann, ich gönn mir die jetzt heute mal und guck mir die jetzt einfach mal an.
Wie ist der Shooting Wine?
Aber lasst uns mal Shooting Fish oder der Film Lang lebe Ned Devine.
Aber lasst uns mal gerade ein bisschen weggehen von so speziellen Beispielen und mehr hin zum allgemeinen Phänomen gehen. Also ein Riesenvorteil, der auf der Hand liegt, am ganzen Streamen und Binge-Watchen, ja, ich benutze diese Worte gerade synonym, das erlaube ich mir gerade einfach mal. Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass du dir deine Inhalte selber aussuchen kannst und selber wählen kannst. Das ist ein riesen Vorteil. Das ist aber auch etwas, und da bin ich nicht der Erste, der das feststellt, das ist etwas, das manche Leute auch überfordern kann. Mhm. Die Auswahl zu haben, ist auch wieder Fluch und Segen zugleich. Also zum Beispiel meine Mom. Ich habe meiner Mom zu Hause an ihrem Fernseher, habe ich ihr eingerichtet, dass sie da über meinen Netflix- und Prime-Video-Account gucken kann. Sie benutzt das nicht. Sie benutzt das nicht, weil sie mit dieser Auswahl nichts anfangen kann und sie diese Auswahl auch überfordert und sie die Sachen da auch nicht kennt.
Ja,
also
das kennt meine Mom genauso.
Also die Auswahl zu haben, kann auch manchmal einfach ärgerlich sein. Manchmal will man auch einfach anmachen und es läuft irgendwas.
Mhm.
Ja.
Ja, das Big Bang Theory Prinzip. So quasi, du guckst was du eh schon kennst und lässt es zum Beispiel halt auch einfach nebenher laufen. Wie viele Freunde kenne ich auch, die, hier, Kumpel von uns, Claudio, aus der Vampir-Folge bekannt. Ja. Claudio, bei dem läuft 24/7 entweder Big Bang Theory auf irgendwie auf dem iPad oder so, auf seinem Tablet, oder sowas wie Two and a Half Men oder so. Einfach nur für die Hintergrundberieselung, einfach weil es da ist.
Ja, das ist bei uns zu Hause auch so. Wenn ich nicht da bin, oder wenn ich gerade was anderes zu tun habe, Ramona macht sich nämlich genau das. Also entweder Big Bang Theory, Two and a Half Men.
So viel Good-Serien, ja.
Genau,
King of
Modern
Queens
Family, King of Queens, genau.
Bei mir immer.
Solche Serien macht die sich einfach an und macht dann irgendwas.
Ja.
Einfach so als Hintergrundmusik.
Klar, wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich mir die Star Trek Voyager-Folge an, wo der Holodog Opernstar wird. Der Virtuose, ich kann die fast auswendig mitsprechen.
du kannst es, sei doch ehrlich.
Und
übrigens, Shooting Fish habe ich nachgeschaut, gibt es weder bei Prime Video, noch bei Netflix, noch bei Disney Plus, noch bei Sky.
Ha,
das heißt, dieser Film existiert einfach nicht
Dankeschön.
Mehr.
Für alle, die ihn nicht gesehen haben, aber mal sehen möchten, Guck-Empfehlung, ja. Shooting Fish, mega geil. Zwei
Was
Freunde
auch,
in England, die Leute übers Ohr hauen, um reich zu werden. Sehr schön.
Was auch ein Nachteil ist, finde ich, oder eine Gefahr, durch die Allgegenwärtigkeit und durch die ständige Verfügbarkeit dieser Inhalte sinkt die Wertschätzung für diese Dinge. Die Sachen sind so allgegenwärtig und jederzeit da du, es ist nichts Besonderes mehr, diese Sachen zu gucken oft.
Hatten wir gerade eben als Beispiel, wir haben gerade über einen der besten Filme, die je gemacht wurden, relativ weit unten in der Liste, aber trotzdem gehört dazu, genervt gesprochen über Wolf of Wall Street. Mhm. Wir haben gerade genervt von Wolf of Wall Street gesprochen und gebt euch mal, wie geil dieser Film ist. Mhm. Oder Forrest Gump. Wie unfassbar nervig ist Forrest Gump, dass er ständig in allen Streaminglisten auftaucht. Aber es ist einer, sorry, aber es ist ein großartiger Film, der mittlerweile nur noch nervt.
Ich gucke zum Beispiel auf Streaming-Plattform Blade Runner nicht, weil da immer die Final oder die Director's Cut Version läuft. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, nee, aber jetzt so ganz blöde, weil das ist halt einfach für mich was. Oder Inglourious Basterds auf Netflix. Ich liebe Inglourious Basterds. Ich habe ihn noch auf DVD und wenn ich Bock auf den habe, dann lege ich halt die DVD ein und gucke mir den ein. Warum? Weil er bei Netflix nicht im Original verfügbar ist.
Wo allerdings, ich sag so, fickt euch. Allerdings ist diese Sache mit der mangelnden Wertschätzung halt meiner Meinung nach überhaupt kein Argument, um irgendwie dagegen zu schwätzen, weil um hier mal den Weltschmerz mal wieder.
Überhaupt nicht.
Um mal den Weltschmerz wieder raushängen zu lassen, ist bei allen Sachen so. Tobi, wenn du das erste Mal ins All fliegen wirst, ein paar Jahrzehnten, wirst du dir die Hose verscheißen. Unsere Nachfahren, das ist
geil.
Unsere Nachfahren, das hatten wir doch schon mal bei den kackigen Sachgeschichten. Irgendwann wird es mal jemanden geben, der bei dem Verlassen der Erdatmosphäre schlafen wird. Ja. Irgendwann wird es jemand geben, der in einem fucking SpaceX-Raumschiff oder in irgendeinem Sternflottenraumschiff sitzt und der beim Verlassen der Erdatmosphäre oder vielleicht sogar beim Verlassen des Sternensystems schlafen wird oder ein Heftchen lesen wird. So ist es halt mit Dingen, die in den Alltag einziehen. Das musst du dir mal vorstellen, du musst dir mal einbauen, Alter.
Das gibt's gibt's eine sehr schöne Szene bei dem neuen Total Recall mit Colin Farrell. So kacke wie der Film auch ist. Ich wollte
gerade sagen, da gibt's eine schöne Szene.
Na, pass auf, so kacke wie der Film auch ist, gibt's eine Szene, wenn die da durch den Erdkern reisen, um sonst wo halt hinzukommen, ne? Durch diesen komischen erddimensionalen Fahrstuhl, den die da benutzen.
Mega. Gott, der Film ist so scheiße.
Mega dumm, ey. Aber da gibt es halt wirklich, wenn die dann
erddimensionalen Fahrstuhl.
Wenn die dann aber durchballern, das ist für die Leute, die da drin sitzen, neben Colin Farrell, weißt du, da fliegen dann die Arme hoch und so ein paar Schlüssel fliegen so ein bisschen umher, die ja in der Zeit, weil die so schnell fallen, dass die im Prinzip
schwerelos sind.
Gibt es halt auch Leute, die so neben ihm sitzen, die halt auf ihrem Handy tickern oder einfach die Zeitung halt lesen, weil für die ist das wie für uns in der U-Bahn sitzen.
Na klar. Ich möchte dir übrigens einen Fehler gewahr machen.
Du meinst,
das ist nicht die eine Szene, wo sie da fahren. Das ist in der einen Szene, wo sie da fahren, während Colin Farrell vor Kate Beckinsale wegläuft. Weil dieser ganze Film besteht ab der ersten Szene nur aus diesem Ding. Colin Farrell läuft vor Kate Beckinsale weg. In jeder Szene, da müssen wir drauf achten. Das macht dich verrückt. Auch in diesem Fahrstuhl.
Keine
da
Ahnung.
Ist er halt eher in diesem Fahrstuhl.
Keine Ahnung, ich habe den Film einmal gesehen und habe gesagt, ganz ehrlich, nee, sorry, jetzt habe ich einen Iren mit einem schlechten Akzent, ich will aber den Österreicher mit dem schlechten Akzent.
Also ich habe den auch nur einmal gesehen, ich habe den im Kino geguckt mit, weiß ich nicht mehr, irgendeinem Kumpel wahrscheinlich. Und jedenfalls ist uns im Kino aufgefallen, wirklich nach drei oder vier Szenen oder so, ne? So, Alter, läuft der die ganze Zeit vor der Alten weg? Und dann haben wir jetzt halt lustig gefunden, mitzuzählen. Und wir haben festgestellt, dass wirklich irgendwie in 80% dieser Szenen läuft der eine vor dem anderen weg.
Ja.
Mehr passiert da nicht.
Ja, das waren wir beide.
Waren wir das?
Ja.
Ja, kann sein, ja. Das war auf jeden Fall super nervtötend.
Es gibt wohl eine Untersuchung, die die Aufmerksamkeit von Leuten beim Gucken gemessen hat, in der Form, dass die später, Tage, Wochen später zu Details aus Serien befragt wurden. Und wenn du etwas in Abständen guckst, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Beispiel The Boys aktuell, ich sehe jede Woche eine Folge, diese Leute, andersrum, wenn du etwas brutal bingst, also etwas wirklich in zwei Tagen durchballerst, wie ich jetzt mit American Horror Story vor kurzem, dann kannst du dich in den Tagen danach besser an Details aus dieser Staffel erinnern, wie jemand, der das mit Abstand gesehen hat. Aber es ist wie beim Bulimie-Lernen in der Schule, wisst ihr noch?
Mhm.
Einen Tag vorher alles reinballern, am nächsten Tag die Arbeit schreiben, in der Woche hast du alles vergessen.
Habe ich immer so gemacht.
Und genauso ist es beim Binge-Watching auch. Wenn du bingst, weißt du in den Tagen danach noch mehr Details, die haben sich aber nicht so krass in dein Gehirn eingefurcht. Also ein, zwei Wochen später weiß dann derjenige, der es mit Abstand geguckt hat, viel mehr und kann sich besser daran erinnern.
Das wage ich zu bezweifeln, aber das ist eine Statistik wahrscheinlich gewesen, ne?
Ich kann das bei The Mandalorian, kann ich dir gerade sagen, kann ich das nicht mehr. Dadurch, dass es wöchentlich rauskommt, so sehr ich das auch genieße, ich sitze wirklich da und gucke mir die Folge dann wirklich sehr, sehr aktiv an, weil ich mich jetzt schon zweimal dabei ertappt habe, dass ich da saß und das gesehen habe und dann, fuck, muss ich die alte Folge jetzt nochmal gucken, weil ich habe gerade gar keinen Plan, was abgeht.
Ja, aber Tobi, also mir geht es um kompliziertere Dinge. Also bei Serien wie zum Beispiel Mandalorian, okay, geschenkt. Weil die ist ja relativ simpel, so geil sie auch ist, aber sie ist halt super simpel. Und es ist im Prinzip eine Monster of the Week Serie. Mm. Mit einem roten Faden.
Ja, aber liebe ich.
Ich auch, wie gesagt, die Serie ist toll. Aber so da, bei der Serie zum Beispiel finde ich das völlig okay. Ich habe die nie so richtig gebinged. Ich habe nie mehr als zwei Folgen am Stück geguckt. Und mein krasses Gegenbeispiel dazu, wo mich das richtig abgefuckt hat mit dem Wöchentlichen, war bei Picard. Weil ich einfach mir nicht den ganzen Fick merken konnte, der da passiert ist. Und ich hatte, wie gesagt, vorher Star Trek noch nie gesehen. Also die Filme und so, ja, aber eben die Serie nicht. Das heißt, jedes verfickte Detail in dieser Serie war wichtig für mich. Und dann musste ich eine Woche warten und dann sitze ich da vor dieser Folge, guck diesen Rückblick. Okay, danke Rückblick, daran konnte ich mich jetzt auch erinnern, aber an dieses Detail nicht, Ich musste die Serie nochmal gucken, um sie zu verstehen.
Alter,
und das fand ich doof.
Sorry, ich habe sehr aktiv Akte X geguckt. Das hat damals die Casual Akte X-Gucker von den echten Mulder und Scully unterschieden. Oh. Ich bitte dich. Das ist halt wirklich so die Leute, die gesagt haben, die Akte X geguckt haben. Das war dann so dieses, okay, du hast vielleicht Akte X gesehen, aber weißt du, wie lang die Zigarette war beim Raucher, nachdem er Lungenkrebs gekriegt hat? Und die Leute gesagt haben, was? Du bist kein Akte X-Gucker-Typ. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Okay.
Was kennst denn du? Die Filme?
Nee, okay, da geb ich dir recht.
Verächtliches Lachen, aber einfach nur, weil ich Monster of the Week, weil ich diese Monster of the Week-Serie halt so oft hintereinander dann geguckt habe, dass ich dann sagen konnte, fick dich, Casual Monster. Filthy Casual. Ich bin der Fan.
Ungefähr so gibt es mir bei Scrubs, aber das, und vor allem bei The Boys, jetzt wo wir bei aktuellen Serien sind. Bei The Boys war das aber nicht so, als bei der zweiten Staffel, die ja auch nur wöchentlich lief, war das nicht so, dass ich die so intensiv geguckt habe, weil es ist eine fucking Comic-Verfilmung. So, ich hab's mir angeguckt, fand's geil, Ende. Aber mir ist das alles in Erinnerung geblieben. Das ist, vor allem sagt dir der Typ, der hier gerade im The Boys-Hemd sitzt. Mir ist es in Erinnerung geblieben, weil halt am nächsten Tag bei der Arbeit grundsätzlich hast du The Boys geguckt, ja, wie fett war das? Und dann alle Details durchgegangen. Ja. Und was könnte das noch bedeuten? Und dann erinnerst du dich halt logischerweise dran.
Ne? Ja, aber also das war, also wie gesagt, das ist jetzt, ich beziehe mich jetzt nicht hier auf 500 Studien und Metastudien. Es war eine so eine Untersuchungen, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Bei so psychologischen Untersuchungen und so Sachen und so Statistiken muss man immer aufpassen, wenn man es nur mit einer Studie zu tun hat. Aber
vor allem, wenn die das Parameter der Interaktion nicht mit einberechnen. Ja,
aber also, aber es geht grundsätzlich d'accord mit vielen Dingen, die wir über das menschliche Gehirn schon wissen. Wenn du ein Instrument lernst als Beispiel, dann ist es, wenn du zum Beispiel jetzt neu Klavier lernst. Ich hab vor einer Woche angefangen, nochmal neu Klavier zu lernen, einfach weil ich Bock drauf hatte. Wenn du ein Instrument neu lernst, dann ist es viel effektiver, jeden Tag eine Viertelstunde zu üben, als einmal am Wochenende 5 Stunden am Stück zu machen. Viel effektiver, weil das menschliche Gehirn, das da braucht Zeit zum Verarbeiten. Und genauso ist es beim Seriengucken und beim Filmegucken vermutlich auch. Wenn du dir an einem Tag binge-artig im wahrsten Sinne des Wortes alles reinballerst, hast du am nächsten Tag oder eine Woche später die Hälfte vergessen.
Schönes Beispiel, ich habe mir damals bei der Premiere von The Dark Knight Rises das Triple-Feature gegeben.
Ich auch, ja.
Oh, da warst du sogar, aber da waren wir, glaube ich, sogar zusammen.
Ich hatte da einen Koffeinschock, deswegen fand ich ja den letzten Film, den dritten, The Dark Knight Rises, so geil.
Ja, ich fand den nämlich auch mega geil. Und das ist halt so das große Problem beim Bingen, dir fällt nicht auf, wie scheiße der Film ist.
Ja, wenn ich den alleine gesehen hätte. Wartet mal ganz kurz. Darf ich euch daran erinnern, dass wir in 2015 uns allesamt ins Kino gequetscht haben, um den Zurück in die Zukunft-Marathon zu gucken?
Nee, da war ich nicht bei. Da war ich krank.
Okay, schade, da warst du nicht dabei.
Aber ich hatte
ein Ticket. Ja, aber das war halt auch ein Zeitpunkt, wo wir auch irgendwo auch beim dritten Film dann saßen und war so, ja, Zurück in die Zukunft ist geil, erster Film war geil, ja, zweiter Film war geil, ja, dritter Film war geil, ja. Und dann saßen wir da und haben die wirklich mal im Stück hintereinander geguckt, alle Mann, und saßen dann im dritten Film da, boah, ganz ehrlich, der ist ja wieder Erste. So, wirklich, ja. Wenn du das dann plötzlich alles hintereinander siehst, so, okay, irgendwie haben die Formel nie verändert. Ja. Und wie gesagt,
aber
perfekte Zeiten. Ne? Ja. Die Kamera schwenkt über die über den Saloon und du hörst im Kino nur alleine Fried, die Huren.
Das war geil.
Ja, wo das zum Beispiel geht, bingen, und das ist ja so, also bei Filmen, und das ist ja eben auch der Effekt, den Game of Thrones oder Breaking Bad oder so hat, ist ja zum Beispiel sowas wie Herr der Ringe. So, und das kannst du als Film ja so am Stück wegballern, weil du halt eben nichts Repetitives an der Stelle hast. Mhm. Was ja der Vorteil gegenüber zum Beispiel, und ich will es überhaupt nicht schlecht reden, Akte X ist halt eine Monster of the Week Serie und das ist auch gut so.
Ey, Akte X ist scheiße, aber deswegen
liegt das nicht. Richard, das ist eine
Guilty Pleasure Serie und das ist okay. Es ist eine völlig neue, aufregende Seite von Richard, der Toxic Fandom bei Akte X. Richard, jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre und das erfahre ich zum ersten Mal,
ich wusste das auch nicht,
ne? Dass du toxischer Akte X Hardliner bist. Ich finde das fantastisch, ich fühle mit dir. Also ich bin kein Akte X.
I want to believe in Akte X. Also nee, ich habe Akte X geliebt, Alter. Ich fand Akte X so geil.
Fandest du die neue Staffel?
Scheiße.
Die war
echt scheiße. Dreck, das war wie die neue Staffel von den Gilmore Girls. Einfach dieses so, ey, ne? Kennst du das noch? Hier, guck mal, der raucht, ne? Guck mal. Kennst du hier, Dana, Scully. Scully hat doch mal ein Alien-Kind bekommen. Kennst du noch? Weißt du noch? Und du so, ja, Mann!
Das hat Californication besser gemacht. Bei Californication gibt es genau eine einzige Szene, wo er so richtig geil mal auf Akte X anspielt. Und das ist da, wo er zum ersten Mal gefühlt in einem richtigen Anzug steckt und dann, I look like a fucking FBI agent. Das war alles, was ich brauchte als Neuauflage von Akte X.
Ja. Aber deswegen fiel mir zum Beispiel auch Californication schwer, bis zum Ende zu gucken, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Mulder,
was ist denn aus hier geworden? Ja, aber hat dir die Szene dann nicht gefallen, wo er da stand so kurz vor dem Gerichtstermin in der dritten Staffel, die so, look like a fucking FBI agent?
Ja, natürlich, so aber wie gesagt, ich dachte jedes Mal, oh Mann.
Ja, aber war das nicht klar, dass das aus ihm wird? Noch viel verstörender ist mir hier die Kleine, die in der erpresst.
Ficken und Schläge.
Ficken und Schläge, die Tante. Ne?
Ja.
So, ne? Folge 1, Titten raus.
Das ist das
ganz, ganz kleine, süße Mädchen aus Die Nanny. Das ist verstörend.
Mind blown.
Und das letzte oder vorletzte oder so, was die bei Die Nanny sagt, nämlich in der letzten Folge, bevor die große Ich mach das Licht aus Szene kommt, ob Kalifornien mir gut tun wird? Erste Folge Californication, sie fickt Hank Moody. Nein, wird es nicht.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Die Nanny ziemlich hasse, jeder, der bei der Nanny mitgemacht hat, hat das genau das verdient.
Oh, ich finde Die Nanny cool. Ich mag Die Nanny.
Ich hasse Die Nanny.
Ich konnte damit auch nie was anfangen. Leute, Tacheles, wir kommen zum Hauptteil der Show. Ich will mit euch wirklich darüber diskutieren, wie hat das die Machart von audiovisuellen Inhalten verändert? Ja, also der erste Punkt, wo die technische Veränderung, wo das neue Sehverhalten den Inhalt massiv geändert hat, ist das, was einem direkt in die Fresse schlägt, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben. Horizontales Erzählen rückt in den Vordergrund. Wir hatten das bei den Kackis hier schon mal kurz. Ich möchte noch mal das ganz kurz erklären, was das bedeutet. Man unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Erzählen. Stellt euch vor, ihr hättet vor euch eine Tabelle, eine Excel-Tabelle, und ihr seht von links nach rechts die einzelnen Folgen. Von links nach rechts sind Folge 1 bis 10, ja. Dann bedeutet vertikales Erzählen innerhalb einer Folge von oben nach unten. Vertikales Erzählen wird auch episodisches Erzählen genannt. Das bedeutet, die zentrale Handlung wird in der jeweiligen Folge abgeschlossen.
Monster of the Week.
Monster of the Week Serien, wie wir hier gerne auch sagen. Du hast jede Woche ein anderes Monster.
Jede alte South Park Folge.
Im Prinzip
abgeschlossenes System.
Supernatural.
Die Folgen stehen für sich.
Also so. Im Prinzip fast alles, was wir früher im klassischen Fernsehen gesehen haben, wenn man von Seifenopern mal absieht. Bei Star Trek war es genauso.
Genau.
Ja, oder bei den Cartoons oder. Ja. Und
stimmt, Star Trek ist ein fantastisches Beispiel. Da gab es im wahrsten Sinne des Wortes
Alien of the Folge, Week.
Ja. Alien of the Week.
Ja. Und beim vertikalen oder beim episodischen Erzählen oder wie wir es immer nennen, Monster of the Week, ist es so, dass es für das Publikum keinen zwingenden Grund gibt, auch die nächste Folge zu sehen. Was zwar ein Nachteil ist, der Vorteil liegt hier aber, besonders für die Fernsehsender, die das früher ausgestrahlt haben, die können das auch durcheinander wiederholen, sie können Folgen weglassen, sie können das mixen, wie sie möchten. Wenn der Zuschauer mal eine Folge nicht gesehen hat, weil er dienstags Volleyballtraining hatte.
Was für ein explizites Beispiel.
Okay. Ich habe nie Volleyball, aber wenn er Fußballtraining hatte oder wenn er bei der Bandprobe war, hat er eine Folge verpasst, kann aber trotzdem normal weitergucken, ohne das Gefühl zu haben, was verpasst zu haben. Also das war im Prinzip die optimale Darreichungsform für das klassische Oldschool-Fernsehen. Ja. Der Zuschauer sieht da auch keine Staffellogik. Also Beispiel King of Queens hatten wir vorhin. Wenn ich dir jetzt eine Folge King of Queens nenne, wo Arthur diesen komischen Gymnastiktanz macht zu seiner Schallplatte. Niemand kann mir sagen, welche Staffel.
Hello,
Father. Niemand kann mir sagen. Drei.
Here I am.
Staffel 2, ich guck's gerade. Oder wenn ich dir sage, die Folge. Aber,
da war Carrie noch dünn.
Oder wenn also ich
noch
dir,
nicht schwanger gewesen.
Oder wenn ich dir sage, oder wenn ich dir sage, die Folge, wo Doug und Carrie gerne ein Kind haben möchten, aber sich dann doch dagegen entscheiden.
Staffel 9.
Nein.
Warte mal. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5, Staffel 6, Staffel 7, Staffel 8, Staffel 9.
Ende Staffel 1. Siehst du? Du checkst bei dieser Staffel.
Aber ist das mit der Fehlgeburt? Oder das,
nee, wo sich dagegen entscheiden?
Okay, nur wo sich
dagegen. Oh, Spoiler.
Spoiler, entschuldige.
Nein, aber
das
ihr
ist
wisst,
die einzige
meine.
Folge mit Handlung in dieser Sendung.
Ihr wisst, was ich meine. Der Zuschauer checkt die Staffellogik nicht, wenn er das nicht vor sich hat.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe das tatsächlich auch erst mit Scrubs gelernt, dass es überhaupt, oder beziehungsweise erst angefangen zu lernen, in Staffellogik zu denken.
So
und das
hat
auch
man,
nur, weil wir die DVD-Boxen halt.
So hat man früher auch nicht gedacht. Früher hieß es im Fernsehen nicht, jetzt die neue Staffel Star Trek Voyager, sondern da hieß es, ab Montag neue Folgen Star Trek. Also früher hat man nicht in Staffeln gedacht.
Vor allem, dass eben auch so Sendungen wie Großstadtrevier und so weiter, ne? Oder eben auch die Lindenstraße und so halt auch in Staffellogik aufgeteilt sind. Mhm. Alter, ich finde es bis heute befremdlich, den Gedanken, dass jetzt geil, Alter, geil, die neue Staffel Notruf Hafenkante kommt raus. Sagt keiner.
So, nee, ne, das ist halt auch dem geschuldet, dass du halt auch, weißt du, früher hast du einfach, wie du schon sagst, am Montag neue Folgen Star Trek. Hast du Star Trek geguckt, bis die neuen Folgen dann zu Ende waren halt einfach. Ne?
Ja, genau. Heute, und dann ging es wieder von vorne los.
Genau, heute regen sich Leute halt irgendwie auf, da kommt die dritte Staffel The Boys und so, hey, das sind aber nur 8 Folgen, vorher waren es aber 10. Es sind eigentlich nur 6, aber egal. Da stehst halt auch da so, ja, okay, da muss also Produktion, also da geht halt auch ein ganz anderer Denkprozess halt mittlerweile ein. Überleg mal, wie es bei der letzten Staffel Game of Thrones war. Weniger Folgen, dafür länger. Ja, was haben wir gehabt? Scheiße!
Und dafür weniger.
Ja, höre dazu unsere Folge Hate of Thrones. Ja, das Wort Staffel gab es damals einfach nicht im Sprachgebrauch des Konsumenten.
Des Konsumenten nicht, nee, aber aus Produzenten
ja,
logischerweise.
Klar. Und das, was jetzt immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, ist das horizontale Erzählen. Wir sehen unsere Excel-Liste wieder vor uns, horizontal von links nach rechts, episodenübergreifendes Erzählen. Man redet da auch von Story-Arcs, also übergeordneter Story-Bogen. Klassisches Beispiel Game of Thrones. Die Handlung ist nicht in einer Folge abgeschlossen, sondern die Handlung erstreckt sich über eine ganze Staffel, teilweise sogar über eine ganze Serie. Und das hat den großen Vorteil für die Sendehäuser, sage ich mal, der Zuschauer möchte die nächste Folge sehen. Der Zuschauer möchte dranbleiben.
Ja. Ich habe das vorhin so lapidar als Gag benutzt, aber das war tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem von den Machern von The Walking Dead, dass die einfach kein Ende gefunden haben. Und dann gab es halt irgendwann, ich glaube, das war zu Beginn oder entweder zu Beginn der 7. oder zu Ende der 6. Staffel, dass die Showrunner oder der Showrunner, ich weiß gar nicht, ob es 1 oder 2 waren, ist auch egal.
Der Showrunner, weil
ist ein Showrunner.
Ja, ein Showrunner, das ist das Netzwerk wie AMC oder HBO.
Nee, ich rede von diesen Menschen. Da steckt ja immer ein Showrunner, das ist eine Berufsbezeichnung. Tom Campinos zum Beispiel ist, ich weiß gar nicht mehr, was er macht, aber ist immer der Erste, der mir einfällt, Showrunner. Oder halt eben D&D hier von Game of Thrones. Jedenfalls der oder die haben gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, dass The Walking Dead eine Endlosserie wird. Und in der Staffel darauf, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es die 7. oder dann eben die 8. war, sind die Zuschauerzahlen brutal eingebrochen. Weil dann hatten die Leute nämlich auf einmal keinen Bock mehr, die nächste Folge zu gucken. Ja. Weil wenn du weißt, das hört nicht auf, sorry, aber dafür ist er dann wieder nicht spannend genug.
Ja.
Und du weißt, dass die keine Lösung finden werden. Ja. Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, ganz genau, weil das spielt halt auch mit der Erwartungshaltung dann dahingehend und das macht irgendwann, das ist unbefriedigend.
Zum Beispiel bei Game of Thrones und bei Breaking Bad wussten wir, irgendwann endet es. Bei Game of Thrones wussten wir, weil die Bücheranzahl einfach limitiert ist. Und bei Breaking Bad wussten wir, der Typ hat Krebs. Irgendwann geht der drauf. Die Frage ist halt nur, wann und wie. So, du hast ein Ende vor Augen, auf das du hinsteuerst. Bei How I Met Your Mother als Sitcom, die eigentlich völlig anders funktioniert, weil es eigentlich vertikal erzählt ist, wusstest du auch, diese Serie hat irgendwann ein Ende.
Oh, warte mal, das ist doch ganz schön. Lass uns doch mal ganz kurz bei How I Met Your Mother kurz hier den Break machen für uns drei, weil daran will ich nämlich ansetzen, weil Fred hat noch gesagt, wir wollen darauf noch eingehen, wie das zum Beispiel das Serienverhalten, den Serienaufbau halt auch verändert hat, dass wir zum Bingen dann halt gekommen sind.
How I Met Your Mother ist ein herrlicher Hybrid.
Ja, und How I Met Your Mother ist ein sehr, sehr schöner Hybrid, an dem ich persönlich ansetzen wollen würde, nämlich mit dem Prinzip, wie haben sich eigentlich Serien in Zeiten von Binge-Watching verändert?
Ja, das ist ein Und gerne auch, darüber würde ich gerne noch sprechen, wie sich das Kino deswegen verändert hat.
Ja. Und da,
oh ja, wir haben ja noch Zeit.
Ich habe da persönlich, für alle, die jetzt, für uns ist das jetzt eine längere Pause, für euch ja nicht, aber zwei Stichworte, Phantom und Algorithmus. Und habt immer im Hinterkopf, es gibt nur zwei große, Orson Welles, glaube ich, hat es gesagt, es gibt nur zwei große Tragödien im Leben. Nämlich nicht das zu bekommen, was man verdient, und das zu bekommen, was man verdient. Und genau das ist beim Seriengucken eingesetzt.
Ja, und wir schließen, wir machen nach einer kurzen Pipi-Pause direkt weiter mit dem Thema. Nach einer ganz kurzen, wie früher im klassischen Fernsehen, nach einer ganz kurzen Werbung.
Werbung.
Einem Thema seine Aufmerksamkeit schenken und das ganz bequem beim Zuhören? Kein Problem mit Blinkist, dem heutigen Episodensponsor. Geballtes Bücherwissen zusammengefasst auf den Punkt und zum Anhören. Mit über 3000 Sachbüchern aus Kategorien wie zum Beispiel Wissenschaft, Physik, Geschichte, zeitlosen Klassikern und vielen anderen könnt ihr euch die ganze Woche lang volles Wissen geben. Welchen Blink ich mir zum Beispiel diese Woche gegeben habe? Schluss mit Prokrastination. Ein Buch, das mir endlich mal gezeigt hat, wie ich den inneren Schweinehund überwinde. Und ich werde wahrscheinlich auch einiges davon anwenden. Wollt ihr das selber mal ausprobieren? Dann jetzt für euch Kack- und Sachhörer 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über die Adresse blinkist.de/KUS. Das Ganze ist 7 Tage lang kostenlos natürlich und du findest alle Infos auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Nochmal blinkist.de/KUS.
Werbung Ende.
So, lasst uns das Thema How I Met Your Mother noch kurz bis nach dem Block verschieben, um noch mal kurz hier die Theorie zu besprechen. Mhm. Wir hatten es gerade schon, dass horizontales, also episodenübergreifendes Erzählen große Vorteile hat. Der Zuschauer möchte weiter gucken. Im klassischen Fernsehen, so wie früher in den 90ern oder auch frühen 2000ern, hatte das für den Sendebetrieb aber auch massive Nachteile, die wir schon angesprochen haben. Wenn du wegen einem Fußballtraining eine Folge verpasst hast, bist du raus. So, das war fürs klassische Fernsehen früher scheiße. Erst jetzt, durch die technische Neuerung, Video on Demand, der Zuschauer kann das gucken, was er will, hat das an Bedeutung gewonnen und das hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen.
Was noch viel beschissener fürs klassische Fernsehen ist.
Richtig, ja. Teufelskreis.
Ja.
Richtig.
Also die waren von Anfang an zum Aussterben verdonnert.
Ja. So. Naja, das war halt so wie die Legalisierung von harten Drogen. Früher hast du sie auf der Straße gekriegt und wenn du sie halt nicht gekriegt hast, dann hast du sie nicht gekriegt, aber heute kriegst du sie dann quasi in jeder Apotheke.
Und wenn du dir die heutige Serienlandschaft anguckst, die beliebten Serien, die sind fast alle episodenübergreifend erzählt. Natürlich gibt's Mischformen, natürlich gibt's harte und softe Formen. Also eine ganz harte Form des episodischen Erzählens, eine harte Form des episodenübergreifenden Erzählens ist zum Beispiel Game of Thrones.
Ja.
Du hast eine Folge verpasst oder sogar zwei, du bist raus.
Ja, das kriegst du auch nicht mehr aufgeholt.
Richtig.
Breaking Bad auch.
Breaking Bad zum Beispiel auch.
Ja. Ist auch The Walking Dead und so weiter. Ja. Also das sind ja so die drei Großen, mit denen der ganze Scheiß so richtig angefangen hat. Ne? Also zumindest wurde das hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Amerika aussah, aber so, das war ja so das Triumvirat der großen Serien. The Walking Dead, Breaking Bad und Game of Thrones.
Dann gibt es halt auch softe Versionen des horizontalen Erzählens. Dass du eine Staffel, eine Folgen, eine Handlung hast, die in einer Folge abgeschlossen ist, aber dass es trotzdem so einen übergeordneten Story-Arc gibt. Das Beispiel muss jetzt wieder kommen. Sechste und siebte Staffel Deep Space Nine zum Beispiel, da war es noch sehr soft. Oder How I Met Your Mother, jetzt das Beispiel, worauf wir alle gieren. Das ist auch so eine Mischform.
Ja, also How I Met Your Mother hat das dahingehend, finde ich, sehr, sehr klug gemacht. Also diese Mischform in unterschiedlichen Ausprägungen, die gibt es schon lange, ne?
Ja.
Auch wenn du jetzt, weiß ich nicht, auf Emergency Room oder so guckst, so, da gab es zum Beispiel immer Beziehungen, die sich dann für ein paar Staffeln durchgezogen haben und dann waren die irgendwann vorbei. Scrubs, ja genauso. So, ne? Da war der mal irgendwie sechs Folgen mit Judy zusammen, danach nicht mehr. Ob du die Folgen jetzt gesehen hast oder nicht, macht jetzt nicht den großen Unterschied, aber du fragst dich schon, wo zum Fick ist Judy? So, ne? Warum sind die nicht mehr zusammen? Mhm. Das ist so die leichte Mischform. Und How I Met Your Mother ist noch einen ganzen Schritt weiter gegangen. Weil auf der einen Seite kannst du auch jede Staffel immer irgendwie gucken. Aber du hast eine ganze Menge, und das ist das Coole, Insider verpasst. Also die Folgen funktionieren auch ohne, aber so richtig lustig ist es erst, wenn du alle kennst. Mhm. Und das ist halt so eine geile Mischung, plus dem Faktor, dass du weißt, irgendwann ist es zu Ende erzählt. Und du willst halt, und das sagt er schon in der ersten Folge, du willst den ganzen Weg kennen, damit du weißt, wie es ist. Also die Folgen funktionieren alleine, sind aber deutlich geiler, wenn du alle kennst. Ja. Und das haben die, also das machen ja viele Serien, aber die haben das echt par excellence für ihre Zeit damals so gebaut.
Du meinst das How I Met Your Mother?
How I Met Your Mother. Weil ich glaube, dass das unter anderem deswegen so ein sagenhafter Erfolg war, weil du einfach Bock hattest, weiterzugucken.
Für alle, die sich jetzt daran so aufhängen oder sich vielleicht sogar auch darüber echauffieren, dass wir nur How I Met Your Mother nennen, ja, natürlich haben wir Friends nicht vergessen.
Aber Friends ist zum Beispiel, was ich vorher meinte. Ja, da gibt es diese Beziehungen, aber die sind nicht so.
Ja, das sind nur ein paar Punkte,
Genau, die sind nicht so nachwirkend. Weißt du, die wirken nur währenddessen und sind nicht nachwirkend. Bei How I Met Your Mother ist alles immer nachwirkend.
Ja,
so, Friends, das meine ich damit. Das ist geiler, wenn du alle kennst.
Friends hat halt beispielsweise noch mehr Füller halt drin. Bei How I Met Your Mother sagen ja viele, ist ja eigentlich nur die Fortführung, die moderne Friends Auflage von Friends, ganz genau. Aber ja, How I Met Your Mother hat es wirklich, genauso kann man sagen, wie du gesagt hast, du kannst eine Folge auch einzeln gucken und hast daran Spaß, weil die Charaktere sich immer wieder, das ist ja der Clou auch bei How I Met Your Mother, die Charaktere stellen sich immer wieder neu vor, in jeder Folge, witzigerweise, aber es macht noch mehr Spaß, wenn du weißt, was vorher war.
Genau, weil How I Met Your Mother nämlich zum Beispiel auch den Punkt macht, dass sie das ständig feststellen, dass die sich im Kreis drehen. Ne? Also die erzählen das ja clever, und wenn die dann sagen, ja, du machst immer wieder das Gleiche und dann sitzt du da, fuck, wir fehlen sechs Folgen. Was meint die? Ja. Also meistens sagst du was Lili. Und dann, was meint Lili damit?
Und das horizontale Erzählen hat uns im Storywriting ein ganz wichtiges Erzählmittel gebracht, das wir auch schon erwähnt haben, den sogenannten Cliffhanger. Mhm. Auch der Cliffhanger ist natürlich nicht neu. Ich kann euch sogar genau sagen, wann der Cliffhanger eingeführt wurde.
Das habe ich auch schon für irgendeine Kack- und Sachfolge habe ich das auch mal recherchiert.
Im Jahr 1873, also vor 150 Jahren, wurde in einem Roman, gab es eine Szene, wo der Protagonist eine Klippe runterstürzt und sich an einem Grasbüschel festhält. Das war das Ende des Buchs. Und es wurde nicht aufgelöst. Du musstest das nächste Buch lesen, um zu erfahren, wie dieser Cliffhanger endet. So, die haben es erfunden, die alten 19th Century Autoren. Und das ist heute völlig trivial, das kennen wir alle, so im episodenübergreifenden Erzählen, der Cliffhanger, am Ende der Folge passiert was, das erst in der nächsten Folge aufgelöst wird. Das ist ein inhaltliches Mittel, das uns diese Neuerung gebracht hat.
Und mittlerweile ist es ja sogar so weit, dass wir nicht mehr darüber reden, ob eine Serie einen Cliffhanger hat oder nicht, sondern wir sprechen über die Qualität der Cliffhanger.
Richtig.
So, wie krass war dieser Cliffhanger oder wie egal war dieser Cliffhanger.
Ist das nicht übel?
Was heißt übel? Ich finde das total cool.
Weiterentwicklung.
Wir entwickeln uns weiter. Ja, aber ist das nicht scheiße? Das ist doch, sorry, das ist doch keine Weiterentwicklung. Das ist doch wie, wenn du McDonald's damals als erstes neu entdeckt hast, dann war das was Einzigartiges. Heute ist das Stangenessen XY. Heute kräht doch kein Hahn mehr nach
Cliffhangern.
Nach solchen Sachen. Nach Cliffhangern immer noch. Ich finde Plot-Twists und Cliffhanger finde ich auch nach wie vor halt irgendwie geil. Aber die Prämisse dahinter zu stecken, du guckst dir das jetzt an. Weißt du, ein Shyamalan-Film zum Beispiel. Ich mochte eine Zeit lang M. Night Shyamalan sehr gerne.
Also genau, einen Film lang, bis er angefangen hat, schlecht.
Nee, zwei, drei Filme auch tatsächlich. Bis irgendwann auch bei mir der Punkt dann einsetzte, wo ich gesagt habe, oh, ich will den jetzt sehen, um den krassen Plot-Twist halt zu sehen. Und dann irgendwann sich selber innerlich auf diesen Plot-Twist so hoch zu stacheln, dass man von dem, was dann tatsächlich kommt, einfach nur enttäuscht werden kann, weil die eigene Erwartung viel zu hoch ist. Und ist das nicht eigentlich traurig, dass ein ziemlich geiles stilistisches Mittel wie ein Cliffhanger mittlerweile so verwässert ist, dass ich mittlerweile mich darüber unterhalte mit meinen Arbeitskollegen am nächsten Tag, wie gut oder wie schlecht war dieser Cliffhanger. Das ist doch scheiße.
Also ich verstehe, was du meinst. Man muss den Cliffhanger an der Stelle in Schutz nehmen, dass der fast 200 Jahre alt ist. Hm? Also der hatte Zeit, zu diesem Punkt zu kommen. Und ich finde, 200 Jahre kann etwas schon dauern, bis es irgendwann nicht mehr so ganz so geil ist. Aber dramaturgisch eröffnet das so geile Möglichkeiten, eine Folge zu erzählen. Ja, es ist langweilig, wenn jede Folge einen Cliffhanger hat. Ich hasse das bei Serien. Wenn jede Folge einen Cliffhanger hat, bin ich raus. Ja. Das hat zum Beispiel Game of Thrones clever gemacht. Die machen das nicht. Da bei weitem nicht jede Folge einen Cliffhanger.
Das stimmt. Ja, da gab es so Folgen, die waren arschlangweilig und gingen dann.
Ja, halt und die gingen auch langweilig aus. Ja, so, ne? Aber die waren halt wichtig. Und die fand ich sogar mit am geilsten, die Folgen. Mhm. Weil die da einfach nur mal, da war halt jetzt halt Handlung. Und das ist so ein Punkt, worauf ich danach zu sprechen kommen will, wenn wir den Cliffhanger durch haben. Was ich bei dem Cliffhanger geil finde, wenn du einen richtig geilen Cliffhanger gebaut hast. Ja, ein Cliffhanger ist im Prinzip nichts anderes heutzutage als Marketing. Das war damals schon Marketing. Die Leute wollten, dass das nächste Buch gekauft wird. Aber wenn der wirklich richtig geil gemacht ist und nicht plump und nicht scheiße und nicht so ein, was passiert als nächstes, sondern richtig gut gesetzt, dann macht der halt auch Spaß und dann redest du darüber. Auch wenn du die nächste Folge direkt danach gucken konntest.
Das kickt halt aber auch wieder so ein Rattenschwanz halt dann irgendwie los.
Das Wichtige ist ja nicht der Cliffhanger, sondern das Wichtige ist die Auflösung des Cliffhangers. Und da bin ich ganz bei Richard.
Ich finde eher den Weg zum Cliffhanger hin viel wichtiger.
Ich bin da bei Richard. Es gibt mittlerweile viele Serien, wo so Cliffhanger auf Krampf gemacht werden.
Genau, und die sind scheiße. Und
du denkst am Ende der Folge, fuck, wie kommt der denn da jetzt raus? Und in der nächsten Folge wird dieser Cliffhanger super billig aufgelöst. Klassiker. Irgendwas Neues passiert und alle gucken gar nicht mehr auf den Cliffhanger, sondern woanders hin. Ja. Oder irgendein Zufall passiert plötzlich, sodass der Cliffhanger gar nicht mehr wichtig ist.
Und da spielte der Cliffhanger nicht dramaturgisch keine Rolle, sondern ein reiner Marketing-Gag.
Richtig.
Und das meine ich damit, so ein Cliffhanger ist eine super geile dramaturgische Möglichkeit, was Cooles zu erzählen oder ein plumper Marketing-Gag.
Ja, und da muss ich halt sagen, da fühle ich mich halt mittlerweile als Zuschauer halt auch ein bisschen an der Nase herumgeführt. Ich weiß, du magst das zum Beispiel sehr gerne, diese ganzen, da ist ein Cliffhanger und dann wird eine Woche lang das Netz und alle möglichen Leute zerreißen sich die Mäuler über Fantheorien. Und das kannst du nicht abstreiten.
Nein, ich liebe Fantheorien, aber ich hasse diese wöchentliche Scheiße.
Ja.
Wann ich das mag, ist nach einer Staffel. Das finde ich geil.
Es gibt einen psychologischen Effekt.
Ich vermeide diese Sachen halt schon so, weil wenn die Staffel auf einen Cliffhanger oder mit irgendwas, und das ärgert mich so, weil früher habe ich das auch gerne gemacht, aber heute vermeide ich diese Sachen, wenn irgendwas auf einen Cliffhanger halt wirklich endet, sei es ein Staffelfinale oder sowas, ich gucke mir dann nicht die Theorien der Leute an, weil es gibt dann immer so aristotelische Erzählweise. Es gibt 7 Geschichtsformen. Und die Leute sind dann auch so brutal, diese ganzen fucking Influencer auf YouTube, die mit ihrem ganzen Serien-Channels, die kauen dann jede Fantheorie durch, bis ich dann da sitze, ganz ehrlich, das kann nicht mehr übertroffen werden. Ich weiß jetzt, was passiert und das fuckt mich ab.
Ja, also das Problem ist, darunter hat Game of Thrones ja zum Beispiel massiv gelitten.
Das stimmt, ja.
Die Tatsache, dass die 7. und 8. Staffel Käse sind, wie sie erzählt wurden, braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen. Das ist ein alter Hut.
Auch hier wieder Hate of Thrones. Ja,
also die Wut ist immer noch nicht ganz abgeklungen. Das ist ähnlich wie mit Episode 9. die ist immer noch da, die Wut. Wir haben sie mittlerweile unterdrückt. Aber da ist es ja so, dass die Fantheorien irgendwann viel besser waren als das Original.
Ja.
Und da wird's halt spannend. So, ne? Also sorry, aber nach der 8. Staffel Game of Thrones, als ich mir dann nochmal die ganzen Fantheorien, oder viel geiler fand ich tatsächlich Episode 9, Als dann nach diesem furchtbaren Episode 8 die ganzen Fantheorien losgingen, weil ich so enttäuscht war von Episode 9, habe ich mir jede Fantheorie, also wirklich jede, durchgelesen. Und ich habe mit jedem darüber gesprochen, der darüber sprechen wollte. Und ich sag mal so, ich habe, also erfundene Zahlen jetzt, ne? Sagen wir mal, ich habe 100 Fantheorien gehört. Mindestens 70 davon waren besser als das, was es nachher war.
Ja.
Und von diesen restlichen 30 waren 20 besoffenes Geschwafel über Penisse.
Ja, aber da,
also, ne, also nur 10 davon waren schlechter als das Original.
Ja, aber da bestätigst du meinen Punkt ganz genau, dass die Macher dem dann gar nicht mehr gerecht werden können.
Halt einfach. Müssten ja, halt, Leute, aber jetzt... Also,
und das ist es halt.
Aber jetzt... Ja, geile Diskussion, aber lasst mal nicht zu sehr darin verhaken, diese Dinge jetzt zu bewerten qualitativ, sondern wir wollen ja erstmal feststellen, wie hat sich die neue Art zu konsumieren auf die Inhalte ausgewirkt.
Naja, so es
gibt,
zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt den psychologischen Effekt namens Zeigarnik-Effekt. Benannt nach dem Macher, hat nicht Zeig-gar-nicht-Effekt, sondern
ich wollte gerade sagen,
Zeigarnik-Effekt. Das ist war ein Russe, der den entdeckt hat. Und zwar: Menschen erinnern sich an unterbrochene Aufgaben besser als an abgeschlossene. Der hat in einem Versuch Menschen Aufgaben gegeben und die plötzlich unterbrochen oder ihnen was Neues gegeben. Und an diese Dinge haben die sich dann später besser erinnert, an Aufgaben, die sie abgeschlossen haben.
Da auch das Beispiel Game of Thrones, seitdem das Ding zu Ende ist, war dann irgendwie ein paar Monate lang Hate, so, weil es scheiße war. Und heute redet keine Sau mehr über Game of Thrones.
Ja, das ist nämlich der Effekt daraus, weil die Leute überhöhte Erwartungen hatten. Aber nee, ja, klar,
ich rede gar nicht von den Erwartungen, sondern ich rede von der Tatsache, Game of Thrones ist zu Ende. Es redet auch keiner mehr über Breaking Bad. Und Breaking Bad war geil, also ich fand das Ende fantastisch.
Ja, Tobi, aber...
So, also redet keiner mehr drüber, weil das Ding ist abgeschlossen.
Ja, aber jahrelang haben alle darüber geredet.
Und ja, wir weil es noch nicht abgeschlossen war.
Und wir werden eines Tages auch darüber reden. Aber
du hast vollkommen recht, das haben wir noch nicht gemacht.
Ne? Aber heute ist bei den Kack- und Sachgeschichten der große Wir-genießen-psychologische-Studien-mit-Vorsicht-Tag. dieser Zeigarnik-Effekt wurde da in den 20ern an der Uni in Berlin von diesem Herrn experimentell entdeckt. Aber dieser Effekt konnte in vielen Untersuchungen nicht repliziert werden. Und gilt als nicht zuverlässig nachgewiesen. Also,
ich wollte gerade sagen, wenn er nicht repliziert werden konnte, ist er doch praktisch irrelevant.
Also wir stellen fest, dass es diese Studie gab und ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt für mich tatsächlich plausibel, einfach nur subjektiv, aber das ist ein nicht zuverlässig nachgewiesener psychologischer Effekt. Wir wissen nicht, ob der wirklich stimmt und solche Studien sind auch wahnsinnig kompliziert, weil die von so vielen Parametern und Shit abhängen. Ja. Ja. Aber um auf einen neuen Punkt zu kommen, inwiefern uns Streaming und Binge-Watching verändert hat oder die Inhalte, ein Kernsatz: der Mainstream verliert an Bedeutung. Die Nische bekommt eine Chance. Also was man feststellen kann, ist, dass die Vielfalt in der Film- und Serienwelt enorm gestiegen ist. Früher mussten sich Film- und Serienmacher am Mainstream bedienen. Also es gab ja auch nur eine begrenzte Auswahl an Programmen. Wenn wir uns an krasse Zeiten erinnern, gab es in Deutschland tatsächlich mal nur 3 Programme. Mhm. Ja? In den 50ern wurde in Deutschland, ich glaube, nur 3 Stunden am Tag gesendet. Also es gab nur 3 Stunden am Tag Fernsehen und den Rest des Tages war Testbild. Ja. Und
eine wahrscheinlich bessere Zeit, aber ich bin froh, dass ich nicht dabei war.
Testbild und raus aufbauen.
Ja, vor allem, wenn das nicht so wäre, wäre ich voll arbeitslos.
Und
wenn
Inhalte mussten damals so gebaut werden, dass sie jedem ein bisschen gefallen. Wir erinnern uns alle noch an Wetten, dass? Die große Familienshow. Samstagabend, einmal, wie oft kam Wetten, dass? Alle 2 Monate, einmal im Monat. Samstagabend, 20.15 Uhr, einmal im Monat kam Wetten, dass? Und Wetten, dass war ja ein Phänomen über 20 Jahre. Hat ganz Deutschland einmal im Monat Wetten, dass geguckt.
Eine der wenigen Shows, die tatsächlich international richtig für Aufsehen gesorgt haben und auch verkauft wurde. Ich rede jetzt nicht von Tom Cruise, der gelangweilt ist, Tom Hanks, sondern von dem Format an sich.
Ja. Das, wie gesagt, das Aufsehenerreger, sowohl positiv als auch negativ. Also früher halt positiv, dass so viele Leute so lange am Fernseher, an dem Fernsehprogramm gebunden werden konnten. Heute negativ, dass ich halt hohe Prominenz in den Abendshows, in den Late-Night-Shows, Können wir eigentlich auch mal drüber reden, ist auch ein Phänomen, in den Late-Night-Shows darüber auskotzen, dass es in Deutschland tatsächlich noch so eine Dinosaurier-Sendung gab, die drei Stunden ging und die überhaupt nicht wussten, was abgeht. So.
Wetten, das war halt irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Früher musstest du den Mainstream bedienen. Sprich, du musst allen ein bisschen gefallen. Das ist ja das, womit sich Radiosender heute so schwer tun. Ne?
Ja, Tutti Frutti damals mit Hugo und Balder hat jedem also, gefallen bestimmt.
Das muss jedem gefallen, aber es kann halt dann immer nur allen ein bisschen gefallen.
Die AC/DC-Garantie.
Und heute...
Das nicht gegen AC/DC, aber irgendwann hast du die Schnauze voll davon.
Ja, ich sage ja, die AC/DC-Garantie bei Rockantenne
hier und bei Radio Bob, bei beiden.
Ja, ist, wie gesagt, ich sag's immer wieder gerne, aber ich finde es so ein schönes Beispiel, dass es wie Internet ordern und Festnetz dazu bekommen. So, ja, danke.
Ja, genau. Ja, und heute haben wir halt eine extreme Ausdifferenzierung von Themen und Inhalten. Sprich, jeder findet was. Also, wenn du heute Bock hast, eine Serie über pinke Einhörner zu sehen, die in Schuhe pinkeln, dann wirst du die irgendwo finden. Wenn du eine Serie sehen willst über Frösche, die sich in Roboter verwandeln und damit interstellare Gegner bekämpfen, wirst du die irgendwo finden. Es gibt
nicht so viele Details bei uns hier verraten. Es liegt alles in der Schublade.
Okay, aber das mit den Ninja, Fröschen ist unkreativ, weil es gab...
Ninja-Einhörner und Transformer-Frösche, Maul. Ja,
das mit den Fröschen ist echt so eine Mischung aus Teenage Mutant Ninja Turtles und Street Sharks, ne?
Und Extreme Dinosaurs.
Genau, ja.
Das Medium, in dem wir unterwegs sind, Podcasts sind gelebte Ausdifferenzierung. Für jedes fucking Mikrothema findest du einen Podcast.
Ja, das stimmt.
Und hier bei uns gibt es keine Cliffhanger.
Nee, aber ein schönes Beispiel finde ich hier das Projekt, wo unter anderem Alexander Hoaxmaster beteiligt ist, mit minutenweise Matrix oder das neue jetzt, das heißt jetzt nicht mehr minutenweise Terminator, sondern Werketreu.
Genau.
Wo sie einfach über jede verfickte Minute einzeln eine Folge machen. Von Terminator in dem Beispiel oder damals halt eben Matrix. Alter, nischiger kannst du kaum unterwegs sein. Ja, das ist halt voll geil.
Cold Mirror, 5 Minuten Harry Potter Cast. Halt. Ja, also 5 Minuten aus dem Film nehmen und das einfach zu Tode analysieren. Ey, wer Bock drauf hat, cool.
Ja, ja, das hat für den Konsumenten hat das große Vorteile.
Also Werketreu finde ich geil.
Ey, für den Konsumenten hat das riesen Vorteile, denn wenn du Harry Potter suchten willst bis zum Ende, findest du das bei Cold Mirror. Ja. Für den Produzenten hat das auch Vorteile, weil du halt sehr spezielle Inhalte liefern kannst. Das hat für uns als Produzenten aber auch den Nachteil, dass wir halt nicht mehr das riesengroße Geld machen können, um es mal auf Deutsch zu sagen.
Ich kann mich immer noch daran erinnern, unser Regiedozent Norbert Skowronek, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, Streaming hat uns das Hurenhaus der Zukunft gebracht in unserer Branche.
Ja.
Also, wenn du ihn gefragt hast, was meinst du damit? Naja, und da meinte er dann so, ja, sagen wir mal, du bist pervers. Ne? Du stehst auf Zwergenpornos, die wie Clowns angezogen sind und nur vier Finger haben.
Ja.
Streaming gibt dir das. Du kommst in das Streaming-Hurenhaus und irgendwo findest du die Midget-Porns mit Clown-Schminke und nur vier Fingern.
Und das ist jetzt ja nicht nur im Porno so, sondern eben überall. Ne? Ja. Also ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Doom Patrol. Ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der Doom Patrol auch großartig findet oder auch nur gut findet. Also niemand. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der die Serie mag. Und es kam gerade eine zweite Staffel.
Das
war einer der besten Tage des Jahres.
Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich komme drauf zurück, wenn ich es mal
sehe. Dir könnte es vielleicht auch gefallen. Weil es wirklich, das ist so daneben, diese Sendung. Also jetzt nicht wie Preacher oder so, sondern es ist einfach nur
Serie. Das ist halt auch so. Ne?
Und muss man mögen.
Also wir die Kakis sind ja auch super ausdifferenziert. Wir sind halt Nerd-Talk, wo auch über viel Scheiße gelabert wird, wo gerülpst wird, wo Bier gesoffen wird. Wir sind sehr detailliert, unsere Folgen sind sehr lang. Ja. Wir sind gelebte Ausdifferenzierung. Wir sind die Nische. So, wir sind mega erfolgreich mittlerweile, wir haben eine riesen Community, man kennt uns in der Podcast-Szene, aber wir werden es halt vermutlich nie schaffen, so wie ein Fest und Flauschig oder so wie ein gemischtes Kack, jetzt den Mainstream zu bedienen. Wir werden nie Millionäre mit dem Scheiß.
Also wenn ihr wissen wollt, Film und Assi, also Nerdwissen und Assi seid, die Schnittmenge darin, das sind wir.
Ja,
das ist aber zu klein, als dass ihr sagen würdet, ich will mich einfach mal witzig unterhalten lassen. Dann habt ihr Fest und Flauschig oder gemischtes Hack oder so.
Ja, oder ich will krassen Nerd-Talk, dann höre ich mir halt minutenweise Matrix an. Sondern also es ist so irgendwo dazwischen. Hm. Und das ist eine vielleicht größere Sparte, als jetzt minutenweise Matrix hat, aber es ist halt viel, viel, viel kleiner als so viele andere.
Sind wir eine Einstiegsdroge? Nein.
Auch für manche Leute waren wir das,
Echt? Ja, bestimmt, ja.
Echt?
Ja, es ist ja erst Dezember, jetzt kamen hier wieder diese Spotify-Wrap-Ups, also diese Jahresrückblicke. Mhm. Alter Falter, wir hatten einen Typen, das reposten wir in unserer Insta-Story ja gerne.
Ich habe damit irgendwann aufgehört, weil es einfach zu viel wurde.
Wir hatten einen Typen, falls du uns zuhörst, Shoutout, der hat fast 26.000 Minuten Kack und Sach gehört. Ach, im letzten Jahr.
Da hast du ja noch einen kleinen erwischt. Wir hatten auch Leute, die haben über 50 und wir hatten sogar einen, der hat 109.000 Minuten geschafft. 100 fucking 9.000 Minuten. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Material haben.
Alter. Haben wir so viel Material?
Da wahrscheinlich.
Nee, ohne Scheiß haben wir nicht.
Wie gesagt, das mal doch, ich glaube.
Nein. Ich habe also bei dem
dann hat der Folgen doppelt und drei, aber ich hatte einen dabei, dem habe ich sogar geschrieben und meinte noch so, ey, verlink uns mal in deiner Story, das würde ich gerne posten. Er hat's aber leider, der meinte selber dann, ja, sorry, bin ich zu dumm, kriege ich nicht hin. Vielleicht kann ich das nochmal Screenshot posten oder so. Der hatte 109.000.
Auch das wieder. Gelebte Nische, der Mainstream ist tot. Wer dir das auch immer geschickt hat, Richard, seine Oma, seine Mom, vielleicht sogar seine Freunde, die haben vielleicht noch nie von uns gehört. Aber er hat 100.000 Minuten mit uns verbracht. Ja. Das ist krass, Alter.
Erstmal cheers darauf.
Prost darauf, mein
geiler Typ.
Ja, wir haben zwei Dosen, eine Flasche.
Geiler Typ, Alter. Mhm. Aber im krassen Gegensatz dazu steht, dass heute insgesamt tatsächlich schon sehr viel Geld für Serien mehr ausgegeben wird, oder? Mein subjektiver Eindruck ist, dass Serien insgesamt heute sehr viel hochwertiger produziert werden als noch früher.
Das ist, glaube ich, also ich habe jetzt überhaupt keine Zahlen, keine Studien, gar nichts. Ich kann jetzt nur so aus meiner Produktionserfahrung sprechen. Das ist alles so ein bisschen so, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Heute etwas professionell und geil und hochwertig aussehen zu lassen, ist nicht so schwer. Das ist eine Frage von einer schönen Linse und einer schönen Kamera und die kannst du leihen.
Es ist leichter als noch vor 20 Jahren, weil uns bessere Technik zur Verfügung steht.
Guck dir 50 Shades of Grey an. Dümmster Film aller Zeiten, aber mit dem richtigen Equipment und dem richtigen Licht, sag's ja immer wieder, Beispiel 50 Shades of Grey, du kannst Rattenkacke abfilmen, wenn du die richtige Technik dahinter hast, dann kannst du schöne Rattenkacke abfilmen.
50 Shades of Grey, Rattenkacke, Richard, fick dich, Das ist mein Fänger im Roggen, Alter.
Oh Gott, ey. Nee.
Ja, aber weißt du,
Gott, meine Kündigung liegt sowas von in meinem Schreibtisch bereit. Ich hol die gleich.
Naja, als krasses Gegenbeispiel zu deiner These jetzt, Richard.
Das ist mein Vietnam, der Scheiße.
Und ich war in Vietnam. ein krasses Gegenbeispiel ist, dass Notruf Hafenkante das gleiche Kameraequipment benutzt. Also die gleichen Linsen und die gleiche Kamera. Das sind die beiden Dinge, die den Look ausmachen, was die Kamera angeht, also grob gesagt, wie Avengers 2, also wie Age of Ultron, die hatten das gleiche Kamera-Setup. So, jetzt vergleichen wir mal kurz die Bilder, nur auf Hafenkante oder auch Großstadtrevier auch, sieht nicht so aus wie Avengers.
Herr der Ringe und Crank 2, selbe Kamera, selbe Linsen.
Stimmt, genau.
Warum? Weil das Licht
exakt
so fucking wichtig ist.
Ja. Und also Licht und Post-Production logischerweise. Ja. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht diese ganzen, also Post-Production heißt Schnitt und so weiter.
Color Grading,
also gerade Color Grading macht da halt extrem viel aus. Und ich rede jetzt gar nicht über CGI oder so ein Zeug. Ne? Also natürlich hat Avengers geiles CGI, aber auch wenn Tony Stark sich mit irgendwem unterhält, da ist ja jetzt nichts computeranimiert. Im Zweifel der Hintergrund. Aber das Licht in seinem Gesicht stimmt und das tut bei Notruf Hafenkante nicht.
Da haben halt die Lichttechniker 2 Stunden Minimum Zeit, um diese Szene auszuleuchten.
Ja, beziehungsweise vorzubereiten. Ja.
Richtig. Ja. Bei Notruf Hafenkante wird das in 5 Minuten schnell mal dahin gerotzt.
Genau. Also ich hab mal mit dem... Ich hoffe, es ist immer noch die gleiche Oberbeleuchtung.
Das haben wir schon mal gesagt und das müssen wir jetzt auch mal sagen. Du hast bei Notruf ZDF, Notruf Hafenkante, hast du eine Weile gearbeitet, ne?
Genau, ja. Also am Set, ja. Also ich hab da mein Praktikum damals gemacht nach der Uni. Und danach dann auch noch, ich bin relativ lang, wie lange war ich da? Ich glaube 8, 9 Monate oder so.
In welcher Position?
Also erst als Kamerapraktikant und dann als zweiter Kameraassistent.
Ja.
Beziehungsweise Mattassi. Mattassi hieß es, glaube ich. Also Materialassi. Ich habe halt Objektive geputzt und Marken geklebt und die Klappe geschlagen.
Ja.
So, ne? ja, also so der Hiwi-Job im Kameradepartment, aber es war eine coole Erfahrung. Vor allem mega geiles Team. Aber da habe ich zum Beispiel mit dem damaligen, und ich hoffe immer noch, weil es echt ein cooler Typ ist, Oberbeleuchter, gesprochen und habe ihn mal so gefragt, so sag mal, hier, ihr seid so mega schnell, so, wie macht er das? Und dann meinte er zu mir so, naja, ich sag mal so, Tobi, wir leuchten halt nicht aus, wir machen halt hell.
Ja.
Das ist es halt, ne? Und deswegen, du kannst theoretisch mit relativ wenig Aufwand, kann man eine Sache geil aussehen lassen. Ich kann heutzutage, kann ich mit meinem Handy, mit einem, also ich habe jetzt, ich habe einen Samsung S10, so ist auch nicht mehr das neueste Gerät, aber es ist noch so im Saft, sag ich mal, und es macht schöne Bilder. Damit kann ich jetzt was drehen. So, ich drehe damit Richard, wenn draußen hell genug ist und so weiter, drehe ich jetzt Richard, schmeiß da in der Post Dinge drauf, die einfach voll geil aussehen. Ich animiere im Zweifel noch einen Drachen hinter Richard, was auch nicht mehr so krass aufwendig ist. Es sei denn, es soll aussehen wie Smaug, dann ist heftig. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen billiger macht, so, dann sieht das schon cool aus. Das ist nämlich gefühlt das, was Netflix sehr, sehr viel macht. Mhm. Weißt du, so pro Folge gibt einen richtig geilen Shot, gerade wenn du im Fantasy-Bereich oder ähnliches unterwegs bist, und der Rest ist halt, sorry, aber Käse. Ja. So, sieht einfach scheiße aus.
Ja.
Meine Lieblings-Hass-Serie an der Stelle ist diese neue Artus-Serie. Fuck, wie heißt die nochmal? Cursed?
Keine Ahnung.
Cursed ist eine Serie, da haben sie die Artus-Serie genommen und die aus der Perspektive des Mädels erzählt, der in der Originallegende Artus von diesem Schwert erzählt. Irgendwie so war das im Original. Also, egal, die haben die Story gedreht, dass sie Excalibur führt und so. Die Idee ist total cool. So, ist eine coole Idee, diese Story mal umzumogeln. Das war's aber auch. Die hatten eine Idee. So, und jetzt hatten die eine Idee und die hatten pro Folge einen Shot, die nachher alle im Trailer waren, für jede einzelne Folge. Dieser eine Shot war immer im Trailer. Ja. Und der Rest sah aus wie Kraut und Rüben. Der Rest sah aus wie Großstadtrevier. Und Großstadtrevier kann man das nicht vorwerfen, weil die irgendwie 300 Tage im Jahr drehen. Also gefühlt. Und das ist halt eine Netflix-Staffel. So, ne? Also die verkaufen Zeug auch geiler, als es nachher ist. Und das gilt für alle Streaming-Dienste. Und Dinge hochwertig aussehen zu lassen, kostet im Zweifel nicht mehr Geld. Das kostet nur irgendeinem Typen unbezahlte Arbeitsstunden.
Ja,
Überstunden.
Da gehe ich auch vollkommen mit dir mit. Das habe ich auch gesehen, weil so gut die Serie auch ist, so schlecht ist sie auch. Dark. Ja, steine ich mich ruhig gerne. Ich hab Kritikpunkte an Dark, definitiv. oder halt auch zum Beispiel, was hier auch so gehypt wurde. Oder was ja immer. Das ist ja auch mal so geil. Netflix und Co. geben uns ja immer dann vor, die neue Serie, die sie dann zufällig natürlich dem Produzenten gegenüber oder wem auch immer, um sich selber auch zu rechtfertigen, dann pushen müssen. Alter, diese scheiß Drecks, fuck abgefuckte deutsche Drecksserie Barbaren. Die sieht super geil aus, aber sorry, das ist GZSZ unter deutschen Germanen. Was für eine Kacke. Was für ein Haufen Shit, Mann.
Ja, aber bei
hab ich mich geärgert, dass ich damit auch nur einen Tag meines Lebens verschwendet. Ich habe 3 Folgen gesehen und hab gesagt, nee, fickt euch. Tut mir leid, da guck ich lieber in dem Gras beim Wachsen.
Hat mich auch nicht überzeugt.
Nee, aber diese Soap-Nummer in so einer abgefahrenen Scheiße, die hat vorher schon mal funktioniert bei The Walking Dead. The Walking Dead ist nichts anderes als eine Soap mit Zombies.
Sven, den wir hier hatten, ich weiß noch, der hat mich damals davon überzeugt, dass ich mir mal Dark angucke, weil der meinte so, ja, im zweiten Anlauf habe ich es dann mögen gelernt, weil ich dachte, aha. Ausgerechnet Sven ist, was sowas angeht, sehr verkopft. Da dachte ich mir, okay, wenn der dem eine zweite Chance gibt, dann gucke ich mir das auch nochmal an.
Sven war ein Typ, der mir letzten Samstag noch gesagt hat, ich gucke ausschließlich prätentiösen Scheiß und ich schäme mich dafür.
Ja, aber Soap-Opera, Seifenoper-Element. Sons of Anarchy wird explizit bei Wikipedia als eine Mischung aus Road-Movie und Seifenoper gelistet. Das sind Seifenoper-Elemente einfach, dieses Character-Driven. Und das muss einem auch gar nicht peinlich sein. Das sind so Character-Driven Erzählungen. Also die sind, was für eine eklige Anglizismus, ey. Ich hasse mich selber, ey.
Charakter? Ja, sorry, aber in dem Fall sind das halt Fachbegriffe. Und das ist wie in der Psychologie. Alle Begriffe sind auf Englisch.
Ja.
So, ne? Oder in der Medizin alle auf Latein. Du bist kein Hipster, nur weil du Latein redest.
Wie gesagt, nur mal um das kurz zusammenfassen, um meinen Rant auch mal ganz kurz zu beenden. Wie gesagt, die Serie Dark, ich finde die gut. Ich mag die auch, aber ich habe auch harsche Kritikpunkte da. Und eines davon ist halt einfach, und da kann ich sehr viele, die das gesehen haben, auch nachvollziehen, dass halt dann auch gesagt wurde, ich finde, die sieht geil aus. Die sieht nach Hollywood aus, diese Serie.
Tut sie auch.
Aber viele, und da kann ich sie sehr verstehen, und O-Ton sehr viele Freunde, die meinten, ich finde die Serie gut, aber ich komme übers Laientheater nicht hinaus. Wo ich sagen muss, ja, da hast du recht. Da gab es auch sehr viele Szenen mit sehr dramatischen Texten, die dann so dämlich rüberkamen, dass du da sagst, so, ja, jetzt kommt mal in den Push und zeig mir mal wieder irgendwas Cooles.
So. Ja, das war so ein bisschen der Punkt, also das gilt nicht für alle Schauspieler, es gab sehr gute Schauspieler in dieser Serie, aber da war so der Punkt, den wir in der deutschen Filmindustrie endlich mal gebraucht haben, gute Autoren, gute Regisseure oder Regisseurinnen, So, oder? Fantastisch. Leider hapert es da jetzt noch am Schauspiel. Also, ja. Es sind alle drei Gewerke noch nicht so richtig gut. Kamera konnten wir coolerweise schon immer.
Ich glaube, ich lehne mich tatsächlich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das technische Endgerät einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie Inhalte erstellt werden. Und meistens nicht andersrum. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Bildformat. Früher waren Fernseher eigentlich fast immer im Format 4:3. So, wenn man alte Serien sieht, dann sieht man das oft auch heute noch, wenn ihr eine Oldschool-Serie bei Netflix und Co. anguckt.
Da möchte ich kurz einhaken. Leute, wenn eine Serie in 4:3 ist, guckt sie bitte in 4:3. Mhm. Und macht nicht dieses komische Stretching, was euer Fernseher zulässt. Mein Bruder macht das und ich könnte ihn jedes Mal dafür verprügeln. Ich weiß auch nicht, wie er das gucken kann. Ich hoffe, er macht es nicht mehr.
Disney Plus hat das bei Simpsons damals gemacht. Jetzt gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ich würde es gerne in 4:3 gucken. Mach ich auch.
Ich habe in solchen Fällen immer meinen Fernseher dann einfach dazu gezwungen.
Weißt du, auch. Nee, das ging nicht. Das war zum Beispiel bei Disney Plus was vorgegeben. Weißt du, was das Schlimme daran war? Du kennst doch diese Szene oder die Folge, wo Homer die Duff-Brau Tour macht. Mhm. Und er sagt dann, du hast diese Szene, wo er dann sagt, ja, bei uns gibt es jetzt hier das neue Duff Light und das neue Duff Dark. Und die zoomen halt raus oder nächster Schnitt, du siehst mehr vom Bild, du siehst, kommt alles aus einem Rohr. Dieses eine Rohr teilt sich aber nur in drei Kanister. Dann also normal, Light und Dark. Und tatsächlich durch das Cropping war das weg.
Nein.
Du hast den Witz nicht mehr gesehen. Da saß ich auch da, was soll denn der Scheiß? Jeder, der das jetzt zum ersten Mal sieht, der weiß doch gar nicht, was ist das denn für eine Kacke?
Und irgendwann kam dann 16:9 im Kino, war Breitbild ja schon viel früher da.
Und zwar aus Konkurrenzgründen zum Fernseher. Kino wollte mehr als der Fernseher sein. Mhm. Deswegen diese krassen Breitbandformate.
Ja, und Breitbild, weil es eher dem menschlichen Gucken entspricht, dem eher, ich sag mal, breiten Sehen. Also 16:9 ist deutlich mehr intuitives menschliches Sehen als dieses schmale 4:3.
Ist halt Booty,
hat sich das irgendwann durchgesetzt und heute wird alles in 16:9 gefilmt. Teilweise gibt es ja sogar noch das noch schmalere, breitere Format CinemaScope und diverse 21:9
also
und so.
CinemaScope ist, glaube ich, ein bisschen anders, aber so Richtung 21:9.
Ja, ja, oder
finde ich voll geil. Liebe
es auch. CinemaScope ist super geil. Ja.
Oder Make-up zum Beispiel. Alte Serien, nicht nur Spock bei der alten Star Trek Serie, die sind mega stark geschminkt. Wenn man das heute anguckt, wirkt das fast schon tuntig, wie die Leute bei Star Trek geschminkt waren, weil nicht nur Spock, sondern auch die anderen Männer Make-up rund um die Augen haben. Das kommt aus einer Theatertradition. Mhm. Im Theater heute macht man das, meine ich, nicht mehr so, aber früher haben im Theater die Leute stark geschminkte Augen gekriegt, damit man auch in 50, 60 Metern Entfernung ihre Mimik noch gut sehen kann. Und in den alten Serien, wie bei Star Trek, Raumschiff Enterprise, versucht euch in die 60er zurückzubegeben. Das lief auf einem Fernseher, der 30 mal 20 Zentimeter groß war und in der anderen Hälfte des Zimmers stand. Wenn wir das heute auf unserem 60-Zoll-Fernseher sehen, in HD-Remake, kommt uns das befremdlich vor. Früher musste man das so machen, damit man die Mimik der Schauspieler erkennen konnte.
Ja, guck dir mal bei Filmen, auch bei alten Serien oder alten Filmen auch, guck dir mal Krebskranke immer an. Das ist immer ziemlich geil. Die haben immer alle, ja, die Schauspieler haben den Kopf rasiert, wenn sie das überhaupt gemacht haben. Aber meistens um den halt die ausfallenden Augenbrauen. Also wenn du Krebs hast und Mittel nimmst, Chemotherapie machst, dann hört es ja nicht am Kopf auf. Dann fallen dir auch die Augenbrauen und die Wimpern, alles fällt dir halt dann aus. Ne? Und ich habe es jetzt bei Ellie McBeal, hatte ich es jetzt wieder gesehen und bei irgendeiner anderen Serie auch, war das auch Krebskranker. Wenn den halt einfach so, bei Jim Carroll, wo er auch seinen krebskranken Kumpel besucht, wenn dann einfach über die Augenbrauen halt einfach so riesig, so hautfarbener Plaster einfach so drüber geschmiert wird, sodass das weg ist.
Ja, das hat man früher.
Und auf dem Fernseher hast du es nicht gesehen.
Das hat man früher im Fernsehen nicht gesehen.
Es gibt da eine schöne Szene das ist mir aufgefallen, als ich mir mit meinem Bruder damals die Blu-ray Remastered Schieß mich tot mit Spielzeugfigur-Version von Terminator 2 gekauft habe. Mit so einem lebensgroßen Kopf dabei und so. Mega geil. Ist auch geil. Jedenfalls haben wir diese Blu-ray reingeschmissen. Und da gibt's, wir erinnern uns alle an diese legendäre Kanalszene, wo der Truck da hinterherfährt, John Connor auf seinem kleinen Moped sitzt, links vorbei kommt Schwarzenegger und ihn so packt und so auf sein Moped rüberzieht. Und Timo und ich mussten, also mein Bruder wir mussten so lachen bei dieser Szene, ja, weil du siehst halt Schwarzenegger anfahren, du siehst dann John Connor da sitzen, fährt und eine offensichtlich völlig andere Hand, die offensichtlich nicht zu Schwarzenegger gehört, packt ihn, setzt ihn hinten auf das Motorrad, schnitt wieder zurück zu Arnold Schwarzenegger. Und das war halt so, oh mein Gott, wir gucken diesen Film nie wieder in HD.
Ja, es gibt eine völlig krasse technische Neuerung, die unsere Inhalte jetzt schon beeinflusst, das Smartphone. Wir gucken heute sehr 9 viele. 9:16 Vertical, also Hochformat.
Oh, ich hasse es.
Und das ist halt. Das
beschissenste Format von allen.
Ja, das ist.
Für Filme jetzt.
Es ist halt relativ. So hält man sein Smartphone halt natürlich hochkant.
Genau, ja.
Und in Insta-Stories, und ich hasse das Format auch, aber in Insta-Stories und Co. ist das halt natürlich. Problematisch wird es, wenn man 16:9 Inhalte in 9:16 Inhalte umwandeln will.
Das geht einfach gar nicht.
Oder andersrum.
Oder andersrum ja, ist noch beschissener.
Andersrum ist noch bescheuerter. Und Leute, steinigt mich. Irgendwann wird es auch mal einen Spielfilm geben in 9:16. Der wird scheiße sein.
Wenn es den nicht sogar schon gibt.
Wenn es den nicht sogar schon gibt.
Ja.
Ja, Kurzfilme gibt's jetzt schon. Die sehen wir jeden Tag auf Insta und Co. und bei TikTok und was die ganzen Kids auch alles da machen.
Also das Problem bei 9:16, das ist jetzt kein alten Männer-Problem. Also die Daseinsberechtigung von 9:16 Formaten, gerade in der Insta-Story, finde ich total cool. Also wenn wir hier dumme Videos machen, wie Richard Bier vom Boden leckt, ist das halt in 9:16 irgendwie cool, weil es so echt und authentisch, weil es halt eben diese, also wirkt, weil es diese natürliche Haltung des Handys nachmacht. Nur wenn du was Fiktionales in 9:16 zeigst, das Problem ist nicht, dass das Format blöd ist oder Insta blöd ist oder so, sondern dass man nur in 9:16 nichts zeigen kannst. Du siehst nichts, du siehst nur die Personen. Mhm. Also du hast kein, du siehst nichts vom Hintergrund. So, jetzt gibt's so richtig krasse Szeniasten, die schon immer gesagt haben, 16:9 reicht auch nicht, du musst mindestens 21:9 haben. Ist jetzt auch irgendwie blödsinnig. Also ich bin halt ein Fan davon, ich finde das geil, aber eigentlich ist es blödsinnig. So 16:9 oder was gibt es noch so? 2:1 ist zum Beispiel auch ein ziemlich geiles Format.
1:1.9 ist auch geil. Also fast, ja, genau. Polaroid-Format, fast quadratische. Lighthouse ist ja darin gedreht.
Finde ich zum Beispiel auch ein blödes Format. Oh, das passte zu Lighthouse, weil Lighthouse keinen Hintergrund hat. Also ja, du brauchst die Weite brauchst du für den Hintergrund.
Ja.
So, und gerade im Western, damals in den 50ern, 60ern, war das natürlich geschenkt, so, ne? Da hast du das Geile zeigen können, da ist das ja auch so richtig groß geworden mit. Aber auch jetzt heute, wenn du 16:9 hast, ich kann jetzt so links eine Figur frame, also kadrieren, also hinstellen, dass hier so links im Bild ist und rechts. Daneben kann ich A, noch eine zweite Figur hinsetzen, was schon mal ziemlich cool ist. Und wenn ich das nicht will, dann sehe ich halt Hintergrund. In 9:16 kannst du weder eine zweite Figur dahinstellen noch Hintergrund zeigen. Weil wenn du eine zweite Figur daneben stellst, siehst du nur noch Nasen. Maximal. Ja,
ich habe immer auch gesagt, 9:16 ist für mich immer Boxerfoto. Wenn die Boxer so voreinander stehen und sich grimmig angucken und sie die Fäuste hochhalten.
Genau, das ist immer für mich 9:16.
Ja, das ist halt 9:16, also das vertikale Insta-Story-Format, das orientiert sich halt nicht am menschlichen Sichtfeld, sondern daran, wie wir das Gerät, Smartphone in unserer Hand halten.
Ja.
Ja. Es gibt noch einen audiovisuellen Aspekt, an den garantiert die wenigsten von euch jetzt denken, der sich verändert hat. Die Tonmischung. Wenn du den Ton in Filmen mischst, also mischen bedeutet ja im Prinzip nur das Ausbalancieren von verschiedenen Lautstärken, gibt es einen großen Unterschied, ob du den Ton fürs Kino abmischst oder für das Home Cinema, also für zu Hause.
Ja.
Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich mit meiner Freundin Der Teufel trägt Prada geguckt. So, guter Oldschool-Film. Ja, spricht eher die weibliche Zielgruppe an. Ich finde den Film trotzdem cool und spannend.
Ich finde den fantastisch.
Den geil. Ja. Miranda Priestly ist mein Spiritual Animal.
Ohne Scheiß. Ey, wie war das? Auf Jobs, die die Miete zahlen.
Ja, ich hab vor ein paar Tagen habe ich zum Kollegen gesagt, Der Teufel trägt Prada und Men in Black haben die gleiche Handlung. Jemand nimmt einen stressigen Job an und kann sich endlich gute Klamotten leisten.
Was habe ich neulich auch gelesen hier? Gute Filme schlecht erklärt. The Sixth Sense. Ja, Bruce Willis ist tot und muss trotzdem noch zur Arbeit.
Also, der Teufel.
Der ist gut, Alter.
Der Teufel trägt Prada habe ich mir vor ein paar Tagen, Bullshit, gestern erst angeguckt und der hat eine ganz klare Kinomischung.
Mhm.
Da läuft am Anfang im Intro ein Song, da läuft so ein guter Schmissiger von einer Frau gesungen. Ich weiß nicht, von wem der war.
Guter Schmissiger.
Schmissig, geil. Schmissig muss ich mir merken. Das ist das Neue, wie sagt man?
Das neue Knorkel?
Nee.
Schmissig.
Nein, auch nicht frech. Nee, das ist so schmantig. Schmantig. Schmissig ist mein neues Schmantig.
Schmantig heißt bei uns ja was Schlechtes.
Da läuft so ein guter Pop-Rock-Song von einer Frau gesungen. Und ich drehe mal die Lautstärke meines Fernsehens so auf, dass ich das gut hören kann. Plötzlich ist der Song vorbei und der Dialog beginnt. Und der Dialog ist mega leise. Ja. Der ist so leise, ich muss den Fernseher hochdrehen. Und wenn das nächste Mal Musik kommt, ballert es mir fast die Ohren raus. Im Kino, ich glaube,
das Problem kennt jeder, ja, das nervt mega.
Kennt ihr das? Im Kino wird die Soundmischung sehr dynamisch gemacht. Sprich, die lauten Sachen sind sehr laut, die leisen Sachen sind sehr leise. Und im Kino funktioniert das gut, weil es ein großer Raum ist, weil du im Kino auch erwartest, dass es mal richtig laut wird. Wenn der Rocksong kommt, dann ballerst dir die Ohren raus. Zu Hause im Home Cinema mit deinem eigenen Fernseher. Fürs Home Cinema gibt es meistens eine andere Mischung mit weniger Dynamik. Also wo die Sachen eine ähnliche Lautstärke haben, damit meine Nachbarn nicht verrecken, damit ich nicht verrecke und damit ich nicht lauter drehen muss bei den Dialogpassagen und leiser drehen muss bei der Musik. Und ich weiß das jetzt nicht aus erster Quelle. Ich kenne niemanden, der Hollywood-Filme abmischt. Aber ich vermute, dass aktuelle Blockbuster eine Kinomischung bekommen und eine Home-Cinema-Mischung.
Mit Sicherheit,
ja. 100%. Aber wenn ihr alte Filme anguckt, merkt ihr das häufig noch, dass die fürs Kino gemischt werden.
Es gibt, das habe ich, wo habe ich das nochmal her? Genau, ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der Soundmischer ist. Der hat das damals an der HRW studiert. So, der hat mir damals sein 3D-Soundstudio gezeigt und dabei hat er mir das erzählt. Und meinte er nämlich unter anderem auch, dass es halt schon relativ lange DVD-Mischungen gibt. Mhm. Und das Ding ist, eine DVD-Mischung von einem Kinofilm klingt natürlich ähnlich wie eine Home-Cinema-Mischung jetzt bei einem Streaming-Dienst. Ja. Das Problem ist nur, wenn der Streaming-Dienstanbieter die Rechte für die DVD-Auswertung nicht hat, sondern für diese Kino-Auswertung, das ist so ein Thema, das habe ich an anderer Stelle mal gelesen, das gibt es nämlich auch, dann hast du halt die Kinomischung und nicht die DVD-Mischung.
Das ist ja strange.
Boah,
ja.
Tobi, kannst du dich noch erinnern,
das als ist so nervig.
Ein Film im Studium war das, den wir versucht haben, auf Kino 5.1 abzumischen. Mm. Da haben wir beide dran gearbeitet. Alter, das hat bis 10 Minuten vor der Premiere haben wir das nicht hingekriegt. Und dann irgendwann, als der Film dann lief, ging es plötzlich und wir hatten keine Ahnung, wie es funktioniert, aber witzigerweise klang es im Kino dann echt beschissen.
Ja. Das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich will nichts mit Sound zu tun haben.
Ja, ganz genau, das
Leben.
War auch der Moment, wo ich gesagt habe, so jedes Mal, ich habe gerne Schnitt gemacht, aber wenn Leute meinten, so, ja, Ria, kannst du einen Rohschnitt machen? Ja, kannst du schon eine grobe Soundmischung machen? Nein.
Also grob, ja. Fürs Kino auf gar keinen Fall.
Ja, nee. Ist nicht einfach, ja.
Soll auch nicht der Cutter machen, das ist der Cutter.
Ist nicht einfach, sich selber beschneiden ist auch nicht einfach und das würde ich eher machen als eine Kinoabmischung.
Soundmischung ist nicht einfach und es braucht viel Erfahrung und viel Try and Error. Jeder Sound-Dude, der mir zuhört, weiß, wovon ich rede, ja. Ja.
Das ist tatsächlich bei der Arbeit auch oft so, dass ich Fred oder meinen anderen Arbeitskollegen Owen, der auch Musiker und so weiter ist, ich lasse dann immer einen von den beiden die Soundmischung machen, weil ich habe da einfach keinen Schimmer von. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was dB bedeutet. Dezibel, ja, das weiß ich. Aber was genau das bedeutet, weißt du, kann ich dir nicht sagen.
Ja, Tobi.
Ich weiß entweder laut oder leise.
Renn hier bitte keine offenen Türen ein. Ich habe heute noch, wir haben diesen Monat nochmal neue Kabel für Fred bestellt, weil er irgendwas mit den Kabeln hier auch anders hatte, weil wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Tobi. Ich weiß es nicht. Ich lasse Fred da einfach machen. Das ist ein Monk und dann hat er
ich da, bin ein schwarzes Plan. Loch für Kabel, Alter.
Das ist wirklich so ein Ding. Einer von uns dreien irgendwas für Studio bestellt und so, dann wird darüber diskutiert. Wenn Richard und ich was bestellen wollen, wird da immer darüber diskutiert. Wenn Fred Technik bestellt, keiner stellt eine Frage. Das maximal nur, brauchen wir das? Fred sagt ja, keine weitere Frage.
Obwohl, ich hab's nicht zuletzt
getraut. Also der hat echt eine Flatrate in Sachen Technik kaufen.
Ich hab's mich zuletzt getraut.
Wir haben ein ganz verficktes Regal voll mit Technik. Und ich weiß, also nicht mal im Ansatz von der Hälfte davon, was das ist und warum das im Regal steht und nicht benutzt wird.
Ich hab neulich auch von Fred, das ist total geil, ich hab noch nie von Fred das Gefühl bekommen, dass hier irgendwie dieses Angestellter-Boss-Verhältnis, weil wir haben das nun mal alle drei hier gegründet, ne? Wir sind alle drei Boss. Und ich hab's neulich mal gewagt, Freds Bestellung zu hinterfragen, weil ich halt so reinguckte und Fred mir eine Einkaufsliste schickte, 40 Euro Kabel. So, ja, okay, bestell, kein Thema. Aber das sind ja wieder HDMI-Kabel. Wozu brauchen wir die denn? Ja, das ist wichtig fürs Studio. Okay.
Ja. Die Alten, also, keine weiteren Fragen zulassen.
Nee, es war nicht mal das, es war nicht mal keine weiteren Fragen zulassen. Es war nur Freds geile Antwort, war, als ich nach diesen Kabeln gefragt habe, war einfach nur, man kann nie genug Kabel haben.
Ja. Und die alten.
Okay. Ja, die alten Kabel sind zu lang.
Fred, die alten waren zu lang und zu dick.
Ja. Andere binden die ja. Kabel einfach mit dem Kabelbinder zusammen oder machen Knoten rein oder was auch immer. Also machen das so halbwegs, dass es halt irgendwie funktioniert und nicht im Weg liegt. Nein, Fred hat jetzt auf die perfekte Länge diese Kabel geordert. Jetzt dürfen wir die Kameras aber auch nicht mehr verstellen.
Aber ich das klingt alles total weird, aber ich finde das super. Ich habe keinen Schimmer, was Fred hier so alles tut in diesem Studio. Der meinte auch so, ja, wollen wir dann irgendwie alles aufbauen? Fred so, nee, ich nehme mir dann mal einen Sonntag Zeit. Das ist für mich was Meditatives. Ja. Und Richard und ich kamen dann halt irgendwann ein paar Tage später wieder ins Studio und alles stand. So, alles war fertig. Nirgendwo war auch nur ein Kabel zu sehen, aber es funktioniert. Ja,
das war aber auch mega witzig, als wir hier reingezogen sind, Fred dann zu sehen, der hier im Studio sich selber Musik angemacht hat. Tobi und ich haben irgendwas anderes in anderen Räumen gemacht. Und Fred lag hier wirklich in dem Studio unter dem Tisch der Regie. Wirklich nur so mit einem T-Shirt an und mit seiner Schlumperhose und so ein paar Chucks, lag da unter diesem Tisch und hat da Kabel verlegt, aber wie ein Typ, der den Ölwechsel an seinem Auto macht. Richtig geil.
Ja gut, über unser neues Studio reden, müssen wir demnächst nochmal in einer Sonderfolge sprechen. Leute, ich muss pissen, Leute. Ich muss echt ganz dringend pissen. Wir machen eine kurze Pause und danach beenden wir das Thema mit den medizinischen Gefahren des Binge-Watching.
Netflix and Kill.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
So, Leute, im letzten Teil der Show haben wir jetzt eine spannende Frage. Tötet uns Binge-Watching? Neue technologische Entwicklungen bringen immer Möglichkeiten, aber auch Gefahren mit sich. Richard, du für dich ist das heute ein Herzensthema.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Netflix und Chill oder Netflix und Kill. Es gab eine breit angelegte Studie der Uni Oxford, also die Spaßverderber der Nation, die untersucht haben tatsächlich, wie sich Binge-Watching auf uns ausgewirkt haben. Halt auch, wie gesagt, wirtschaftlich als auch auf die Personen im Einzelnen. Und die sind zu einem ganz, ganz furchtbar erschreckenden Ergebnis gekommen. Also ich sag mal so, wenn Sitzen das neue Rauchen ist, dann ist Binge-Watching das neue Heroin nehmen.
Ja.
Und zwar aus den einfachen Gründen, durch sowas wie so wie sich unser Sehverhalten geändert hat durch Fanservice, also halt auch Fanliebe, die nach Episodenfilmen in Serien geschrien haben, als auch die mittlerweile Integration in unseren Alltag des Algorithmuses, hat dazu geführt, dass Serien natürlich so konzipiert werden, dass wir natürlich länger davor hängen bleiben. Mhm. Und die haben Binge-Watching untersucht, und sind zu ganz furchtbaren Ergebnissen gekommen, wie sich das auf uns auswirkt. Nämlich, da gibt es dann halt solche Schlagwörter wie Schlafentzug, Dopaminhaushalt kommt durcheinander, dein allgemein kardiovaskuläres System geht in den Arsch, dein Diabetesrisiko ist höher, dein Vereinsamungsrisiko ist höher, dein Denkmuster verändert sich halt phasenweise wirklich bei manchen Leuten. Und die haben das runtergebrochen das Gift macht die Dosis. Und
ich wollte gerade sagen, weil da reden wir ja von Extrembeispielen.
Nein, da reden wir davon, dass das schon einsetzen kann, wenn du über einen längeren Zeitraum, also als Binge-Watcher giltst du mittlerweile, wenn du drei Folgen in Folge guckst, dann bist du, dann hast du gebinge-watched.
Ja, aber ich kriege doch keine kardiovaskulären Probleme, wenn ich drei Folgen nach der Arbeit
gucke. Nicht, wenn du es einmal machst.
Nicht, wenn du es einmal machst. Nee, wenn du es allerdings mehrfach hintereinander machst, dann kann das wirklich echt krasse Auswirkungen auf deinen Körper haben.
Okay, pass auf. Also ich rede jetzt eher über so, über diese kardiovaskulären Probleme, über Diabetes-Probleme. Probleme und so. Wenn ich jetzt
kardiovaskulär, also Herzkreislauf.
Genau. Ja. Wenn ich jetzt, ja, was für mich ist es gerade Standard, ich gucke gerade Dr. House.
ich bin die Emergency Room, ich bin mich auch immer wie ein Arzt.
Ja, aber ohne Katastrophe, weil ich gucke ja Dr. House, also da passiert ja nichts. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, wenn ich jetzt jeden Tag 10 Folgen gucke und mich nicht mehr bewege. Keine Frage. Dann steigt das Diabetesrisiko, alles ist im Arsch. Einfach alles ist im Arsch. So, ne? Das ist genau wie beim Zocken oder beim Pennen oder egal. Wenn du einfach dich nicht bewegst, passiert das. Okay. Wenn ich jetzt aber den ganzen Tag unterwegs bin und mir abends vorm Pennen, ob ich dann, da gibt es zwei Optionen. Entweder, also rechnen wir das mal auf zwei Optionen runter, ich hau mich auf meinen Sessel, so den ich jetzt habe, und gucke mir drei Folgen Dr. House. Das sind nicht ganz drei Stunden, das sind 2,5 Stunden oder so, ne? Gucke ich mir dann an. Oder ich zocke 2,5 Stunden Schach. So oder so sitze ich, so oder so mache ich gar nichts. So, aber niemand meckert darüber, dass ich Schach spiele, weil da tue ich ja was, in Anführungszeichen,
aber sinnvoll. Beim Schachspielen kannst du dich aber auf der anderen Seite, würde ich jetzt mal so grob in den Raum stellen, ich weiß, das ist dann auch grobschlächtig, wenn ich so sage, aber beim Schach lässt du dich in der Regel nicht berieseln.
Und Schach zockst du meistens...
Gegen wen du Schach spielst.
Also Schach zockst du meistens auch nicht 4 fucking Stunden am Stück, weißt du? Also wenn
das kommt auf die Schachpartie an. Ja, also ich habe schon Schachpartien, die über Tage gehen. Das liegt vielleicht daran, dass wir beide keine guten Schachspieler waren früher oder auch heute noch nicht sind, aber also es gibt Schachpartien, die dauern ewig.
Ja, ne? Natürlich.
Also machen wir uns nochmal wirklich ganz plump, vergewärtigen wir uns nochmal ganz plump, was Binge-Watching bedeutet. Binge-Watching bedeutet, ja, wir gucken geile Serien, wir gucken geile Filme, aber es bedeutet medizinisch, dass ein Mensch mehrere Stunden nacheinander, vielleicht sogar mehrere Tage am Stück, sich nicht bewegt und seinen fetten Arsch auf der Couch parkt.
Ja, aber das sind ja die Extrembeispiele, von denen ich spreche. Aber Richard meinte gerade, die Studie geht davon aus, dass das ab 3 Folgen beginnt, ne?
Ja.
Und das wage ich zu bezweifeln.
Drei Folgen täglich. Also daraufhin haben sie es runtergebrochen, dass das die gesunde Dosis halt ist. Oder was vertretbar ist, klar, ist es wie mit allen anderen Sachen, wie mit dem Rauchen oder so, so rauchst du eine Schachtel oder eine Zigarette, steht da natürlich dementsprechend.
Beides ist erstmal schädlich, aber die Frage ist, wie sehr.
Ja klar, vom Fernseher sitzen und was gucken ist halt auch schädlich, aber guckst du halt nur eine, ziehst du dir halt nur deine Stundenfolge, die wöchentlich veröffentlicht wird, halt einmal rein und dann ist gut und dann machst du wieder was anderes oder sagst du, eine geht noch. Und wir kennen es, wir alle waren schon da, mindestens irgendwann 1 oder 2 Mal in unserem Leben, vielleicht auch öfter, dass du um 3 Uhr morgens gesagt hast, fuck, ich bin eigentlich müde, aber komm, eine geht noch. Und
also
du
ich
ewig nicht ins Bett gegangen
beginnend
bist.
Beginnend vor ziemlich genau 24 Stunden, ziemlich genau sogar. Da habe ich mit Vikings von vorne angefangen.
Ah ja.
Ui. Bis heute Nacht um 2:30, nicht aufhören konnte.
Siehst du, bei mir, wie gesagt, war es das erste Mal halt wirklich, dass ich es aktiv festgestellt habe, war das bei Breaking Bad zum Beispiel so, dass ich es halt wirklich geguckt habe bis 4 Uhr morgens, bis ich dann gesagt habe, so jetzt bin ich up to date, jetzt kann ich endlich mit ein paar Leuten hier halt irgendwie mitreden, aber einfach nur, also es triggert halt auch mehrere Ängste in den Leuten. Leute, die aktiv wirklich sehr, sehr viel Binge-Watchen, sind zum Beispiel anfälliger für Burnout, Depressionen und zum Beispiel, was ja auch neu definiert ist, das ist noch nicht eingetragen, aber das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, F-O-M-O, die Angst, was zu verpassen. Heutzutage, wenn du eine Folge Game of Thrones verpasst hast beispielsweise und du ein Mega-Fan von der Serie bist, dann kannst du am nächsten Tag, wenn alle deine Arbeitskollegen das gucken, dann ist das wie Schulhofprinzip, dann bist du raus. Mhm. Dann kannst du nicht mitreden, dann bist du in dem Moment nicht mehr Teil der Gruppe. Selbst wenn du die Serie scheiße findest, guckst du sie trotzdem, weil du immer noch Teil dieser Gruppe sein möchtest. Ja. Und das ist ein psychologisches Prinzip, was echt Schwierigkeiten erzeugt in der heutigen Popkultur. Jetzt zum Beispiel die Leute, das
in
Internet...
In der Medizin.
Ja, aber auch in der Popkultur. Ja. Die Menschen jetzt gerade online überschlagen sich gerade mit den Nachrichten zu der neuen Netflix-Serie hier... Female Gambit, Woman Gambit
Woman Gambit,
diese Schachspieler, diese Miniserie über die Schachspielerin. Ich selber habe sie noch nicht gesehen, aber tatsächlich die Berichterstattung darüber, dass das so mega erfolgreich ist, dass das so viele geguckt haben und jetzt in unserem Fall auch noch der Druck von außen, weil uns sau viele Leute deswegen auch schon wieder angeschrieben haben, hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich sage, tatsächlich, das steht nächste Woche auf meinem Guckplan, einfach weil ich es gucken möchte.
Mir ist das so scheißegal. Alter, ich gucke gerade Dr. House. Also, das liegt daran, weil ich jetzt Bock hatte auf Dr. House.
Ja, aber ich persönlich will es mir angucken, einfach auch, weil mich persönlich treibt das Interesse daran. Ich habe jetzt nicht den Drang, dass ich sage, so, ich muss das jetzt unbedingt sehen, weil alle anderen darüber reden, aber ey, ganz ehrlich, ich bin da auch ein Opfer von. Wenn ihr jetzt anfangen würdet, darüber zu reden, dann würde ich es auch gucken wollen, einfach weil ich auch darüber mitreden möchte.
Meine Freundin hat es gesehen, ich habe ein bisschen nebenher mitgeguckt, ich fand es tatsächlich mega spannend. Das Damen-Gambit, da geht es um eine super talentierte junge Frau, die Schachweltmeisterin wird. Und
toll, danke.
Spoiler. Und das weißt du schon in der ersten Folge. So. Und angeblich hat das in den USA die Umsätze von Schachbrettern um ein Vielfaches gesteigert. Ja, das ist also...
wie der Film Amadeus, der hat plötzlich die Werke von Saleri nach oben getrieben. Die Abrufzahlen von den musikalischen Werken von Antonio Saleri. So.
Also wenn wir von den medizinischen Gefahren von Binge-Watching sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht über jemanden, der einmal im Monat 3 Stunden hockt, sondern wir sprechen natürlich über Regelmäßigkeit, natürlich. Und ich habe gelesen von einer japanischen Studie, wonach Binge-Watching das Risiko für eine Lungenembolie sehr stark erhöht. Eine Embolie ist ein plötzlicher Verschluss eines Blutgefäßes, meistens durch durch auf gut Deutsch Zeug, das mit dem Blut angeschwemmt wird. Und eine Embolie kann ganz, ganz viele mögliche Ursachen haben. Eine davon: zu wenig Bewegung. Mhm. Und wenn du zu viel Zeit auf der Couch verbringst und deinen fetten Arsch nicht bewegst, kann das tatsächlich dazu führen, wir wollen keine Panik machen, es geht hier um statistische Erhöhungen von Risiken. Ja,
Erhebungen von
Risiken. Genau, und Erhöhungen von Risiko im Langzeit, in einer langen Zeit. Ja, ich möchte keine Angst machen, aber Binge-Watching erhöht, so glaubt man heute, das Risiko für so eine Embolie und für andere medizinische Risiken.
Aber ich möchte nochmal fragen, ihr zwei, ich habe keine Statistik dahin gelesen, ihr habt da Statistiken gelesen. Was fließt damit ein, was, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe morgens 2,5 Stunden joggen, danach schufte ich 8 Stunden auf dem Bau und sitze dann 3 Stunden vorm Fernseher.
Tobi, ja,
kriege ich dann kardiovaskuläre Probleme?
Tobi, darüber sprechen wir nicht.
Nein, aber, aber fließt das in die Studie mit ein? Das stelle ich, also ich stelle die Frage eher der Studie als euch.
Wir sprechen nicht. Die Studie ging von Otto Normalverbraucher aus. Ja. Also jemand, der halt, weiß ich nicht, früh in sein Auto steigt, zur Arbeit fährt, seine Arbeit macht, auch schon am Schreibtisch und sich dann vor den Fernseher parkt.
Ja, das ist zum Beispiel eine wichtige Information, auch am Schreibtisch.
Tobi, definitiv. Ja. Wir sprechen nicht über Einzelfälle. Wenn du Leistungssportler bist und 8 Stunden am Tag dich abstrampelst und dann abends 2 Stunden vorm Fernseher hockst, wird das sicherlich ausgleichend wirken.
Ja, aber
wir sprechen hier von Durchschnitt.
Handwerker auf dem Bau sein ist kein Einzelfall.
Ja, Tobi, tatsächlich auch in deinem und in unserem Freundeskreis, wir haben viele Akademiker halt auch irgendwie drin. Ja, gut, jetzt auch viele
Schauspieler, die sich sehr viel raus, ne? Also ich bin voll Risikopatient an der Front.
Die sich auch sehr viel bewegen, aber es geht einfach nur um Statistik Person XY, also um den Allmann. Weil, sagen wir es mal so, wie es ist. Und Mutti und Fadi, die sich halt nicht viel bewegen, Netflix für sich irgendwie entdeckt haben und irgendwie eine Serie nach der anderen ballern und von ihrem Stuhl halt nicht mehr hochkommen.
Ja, aber das ist ja genau die Frage, die ich wissen will. Also haben die Statistiken das berücksichtigt? Und,
ja, aber guck mal, ich bin jetzt auch nicht gerade ein unsportlicher Typ. Ich gehe auch sobald ich halt irgendwie kann, gehe ich halt auch zum Sport. Das macht mich zum Beispiel total irre, dass ich gerade nicht ins Fitnessstudio kann, weil ich das für mich persönlich, das ist mein Ausgleich, das ist meine Meditation. Ich genieße das sehr, sehr gerne, weil ich zum Beispiel joggen oder an der Luft irgendwie Sport machen. Mittlerweile, weiß nicht, es fuckt mich halt einfach ab. Ich finde das halt auch schön, auch mal woanders irgendwie zu sein, in anderen Räumlichkeiten und mich da abschotten zu können, einfach meine Scheißgewichte zu stemmen. Okay, geschenkt, ne? Aber selbst wenn du halt deinen Sport machst, wenn du dann aber dein Wochenende damit verbringst, dich auf das Sofa zu lümmeln, dir eine Pizza nach der anderen irgendwie jeden Tag zu bestellen und da halt irgendwie morgens um 9 anfängst, Netflix zu gucken und abends um 20, 22 Uhr immer noch nicht damit fertig bist, dann kommt nicht nur das Bewegungsproblem mit einher, sondern du entwickelst eine 1A-Sucht. Und das ist halt auch was diese Studie mit vorgebracht hat. Und eine Sucht hat auch nochmal andere Auswirkungen auf dich selber.
Also es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Bei dieser japanischen Studie sind die zu einem Ergebnis gekommen, dass Binge-Watching dein Risiko auf eine Lungenembolie um 70% steigert. Wenn du jetzt auf dem Bau arbeitest und dich jeden Tag 8 Stunden körperlich betätigst, dann ist dein Risiko für so eine Embolie sehr gering. Dann kannst du diese 70% locker wegstecken. Du hast trotzdem noch eine sehr geringe Chance. Wenn du jetzt jemand bist, der buchstäblich 8 Stunden am Tag nur auf seinem Arsch sitzt, Büroarbeiter, so wie die meisten von uns, so, dann ist dein Risiko für so eine Embolie deutlich höher als bei einem Handwerker oder bei jemandem, bei einem Sportler zum Beispiel. Dann sind diese 70% schon etwas, worüber du dir Gedanken machen musst.
Wie ist denn der Ausgangswert? Also 70%
Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Also die Chance auf so eine Embolie.
Das war eine sehr, sehr große Studie, aber ich bin mir über eine Zahl, weiß ich auch
gar nicht. Das weiß ich nicht. Also die Chance auf eine Embolie ist gering.
Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ne? Also ich will diese ganze Nummer jetzt nicht verteidigen, dass man, wenn man den ganzen Tag vor der Glotze sitzt,
also fett
und krank wird, ist klar. Aber
diese
Nummer, ich bin halt sehr, sehr vorsichtig, was so Studien angeht, weil das ist so ein bisschen wie 30% außer Tiernahrung. Ja, 30% wovon, wenn das
aber
immer
Tobi,
der Fall ist.
Also Tobi, verteidige es, wie du willst, aber eins kannst du nicht verteidigen. das weiß die Medizin ziemlich genau, sich bewegungslos irgendwo mehrere Stunden und das regelmäßig ist nicht geil.
Nein, wie gesagt, dass man vom den ganzen Tag auf der Couch hängen, krank und fett und scheiße wird, das ist mir bewusst. Ich sitze hier, seht mich an. So, ne? Also das weiß ich. Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will diese Studie in Frage stellen. Nicht dahingehend, was die untersucht haben, sondern was die Aussage 70% klingt mega viel, aber 70% wovon?
70% von einem tatsächlich eher kleinen Wert, vorbeugen könnt ihr so einer brutalen Embolie, indem ihr einfach einmal die Stunde eine kurze Pause einlegt und ein paar Meter lauft zum Beispiel.
Ja. Dazu kam die Oxford-Studie halt auch, die hatten einen Richtwert ermittelt. Dabei kam raus, dass pro Folge, die du binge-watchst, also über den Richtwert hinaus, also über 3 Folgen hinaus, pro Folge, die du binge-watchst, büßt du pro Stunde, die du geschaut hast, und so eine Folge geht ja mittlerweile halt auch einfach eine Stunde, büßt du ungefähr, und das finde ich heftig, 22 Minuten deines Lebens ein. Ui. Das ist höher als beim Rauchen beispielsweise.
Okay, dann habe ich aber echt nicht mehr lange.
Ja, ganz genau. Und deren Konterkonzept dazu war halt auch, dass wenn du eine Serie schaust, ist ja kein Problem. Wenn du halt viele Folgen gucken möchtest, okay, so Süchten können wir den Leuten nicht absprechen. Wenn du halt bei einem Bier nicht sagst, das ist Schluss, so, ja, dann know your limit. Deswegen gibt es Werbespots, die mittlerweile sagen, trink bewusst, guck Medien bewusst, also führ deine mediale Diät dir bewusst zu. Du sollst bewusst essen, du sollst bewusst genießen. Und das Schwierige daran ist halt einfach, worauf sie dann gekommen sind, war halt einfach zu sagen, wenn du eine Serie schaust, danach was anderes zu machen, ist besser als weitergucken. Ja. Also wenn du was geguckt hast, danach einen kurzen Spaziergang, Push-Ups machen, also Liegestütze machen, kurz den Abwasch erledigen, Wäsche, kochen, koch irgendwas, geh einkaufen, koch was irgendwie, ist 1000-mal besser, als dir danach die nächste Show reinzuballern. Weil es nicht nur körperliche, weil die körperliche und also die physische und psychische Belastung dahinter einfach viel zu sehr von deinem Gehirn verdrängt wird, als dass du wirklich feststellen kannst, dir geht's gerade richtig beschissen. Und wir kennen das alle, wir hatten alle schon mal Serienmarathons halt irgendwie uns reingeballert. Und danach, ich kann es selber auch sagen, es gab Zeiten, da habe ich irgendwann eine Serie ausgemacht, Dr. House oder irgendwas, South Park zum Beispiel, die letzten South Park-Staffeln. Die letzten South Park-Staffeln, da habe ich maximal 2 Folgen geschafft, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich hatte mal einen Tag, da hatte ich mir 6 Folgen von dieser ganzen Donald Trump-Staffel-Folgen reingezogen. Ey, danach war ich nervlich, den Tag konntest du mich vergessen. Ich war nervlich am Ende.
Und 6 Folgen South Park sind 3 Folgen Game of Thrones.
Ein vielleicht sogar noch größeres Problem als die Nummer mit der Embolie und mit der Bewegungslosigkeit sind Schlafstörungen. Also ein Klischee, das leider stimmt, zu viel in die Röhre gucken, erzeugt Schlafstörungen. Es gab eine Studie, die im Journal of Clinical Sleep Medicine 2017 veröffentlicht wurde. Und da wurden Leute eben hinterher befragt zu Schlafstörungen, die weniger oder mehr Fernsehen oder Serien geguckt haben. Und bei einem Drittel der Probanden, was ich schon krass finde, konnten Schlafstörungen direkt auf Binge-Watching zurückgeführt werden. Das Hauptproblem ist, dass sich die Menschen von der Handlung der Serie nicht lösen können. Also es ist aufregend. Was wir da in diesen Serien durchleben, ist aufregend. Da wird Dopamin ausgeschüttet, da fließen Hormone. Auch wenn wir nur zugucken, durchleben wir diese Handlungen. Der Bewegungsmangel kommt dazu. Was halt auch noch dazu kommt, ist ganz plump das Licht. Der Fernseher oder der Rechner, das ist halt ein Kasten, der uns mit hellem Licht, mit Strahlung bestrahlt, mit einem hohen Blauanteil auch in der Strahlung. Der Mensch ist evolutionär einfach darauf programmiert, dass das einfallende Licht auf seine Augen seinen Tagesrhythmus beeinflusst, sprich, wenn es hell ist, bin ich wach, es ist Tag. Wenn es dunkel wird, ist es Nacht, es wird Zeit zum Schlafen. Und wenn du bis um 23 Uhr dieses helle Licht auf deine Linsen geballert bekommst, kannst du um 23.30 Uhr nicht gesund einschlafen.
Es geht dabei nicht zwingend um helles Licht, sondern um blaues Licht. Ja. Also blaues Licht ist das Problem, weil die Sonne strahlt, auch wenn sie gelb aussieht, blaues Licht aus. Und dieses blaue Licht.
Die Sonne strahlt weißes Licht.
Unter anderem.
Alle Farben.
Ja. Ja, die gut, Sonne ja, strahlt ja, natürlich. Auch.
Aber die Sonne strahlt auch blaues Licht aus.
Genau, aber worum es geht,
danke.
Okay, das ist jetzt nicht alles blaues, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, worum es geht, ist das blaue Licht. Weil das blaue Licht halt eben sorgt dafür aus irgendwelchen Gründen, die weiß ich jetzt nicht genau, dass die Melatonin heißt das Zeug, glaube ich, ne? Dieses Schlafhormon.
Ich kann dir die Gründe nennen, weil es der Mensch, weil wir es gewohnt sind.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, warum es genau das blaue Licht ist, weil das Licht, was von der
Melatonin, ja.
Melatonin.
Weil abends, kann ich dir auch sagen, weil abends, wenn die Abendröte kommt, das blaue Licht verschwindet.
Nee, nicht und komplett, weil das Licht, was reflektiert wird vom Mond, ist auch blau.
Tobi, natürlich nicht komplett.
Ja.
Natürlich nicht komplett.
Ja, aber das ist sogar nur blau.
Aber der Mensch ist es seit über 100.000 Jahren gewohnt, dass in der Abendröte das blaue Licht schwächer wird.
Ja.
Und deswegen sind wir es einfach psychologisch und biologisch gewohnt, dass abends das blaue Licht fehlt. Lass das Mondlicht mal weg, weil das ist extrem schwach.
Gut, okay, also wichtig ist an der Stelle, das blaue Licht, also blaues Licht, sorgt dafür, dass der Melatoninhaushalt nicht hochgefahren wird, also du wirst nicht müde.
Mhm,
und das ist ein Problem. Deswegen gibt es witzigerweise bei vielen Handys, ich glaube mittlerweile sogar bei fast allen, diesen Blaufilter.
Ja.
Der ist nämlich genau dafür gedacht, das ist eigentlich ein ziemlich fieser Trick, weil das bedeutet, du kannst auch im Bett weiter auf dein Handy starren.
Ja. Ich habe auch auf meinem
und wirst
auf
trotzdem meinem, müde.
Ich habe auch auf meinem Laptop ist auch Augenschonmodus eingestellt.
Ja,
wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht Bilder bearbeite, weil wenn ich Bilder bearbeite, brauche ich das klare weiße Licht. Wenn ich dann lange da drauf gucke, ja, früher oder später, wenn du 8 Stunden irgendwelche Hochzeitsbilder oder so bearbeitest, dann krieg ich auch Kopfschmerzen und dicke Augen halt einfach. Aber dieser Augenschonmodus, wenn ich halt irgendwie einen Film gucke, anfangs nervt mich noch, weil es sehr, sehr gelb ist.
Mhm.
Und dann aber irgendwann, das ist...
Oh, das dauert nur ein paar Minuten.
Ja, das ist zwei Minuten so und dann habe ich mich dran gewöhnt und dann merke ich aber selber auch die Entspannung in meinem Blick. Aber wer jetzt zum Beispiel halt auch irgendwie sagt, so, ja, auf der Couch schlümmeln und halt eine Serie gucken... Ja, wenn ich jetzt ein Buch liege ich ja auch auf der Couch. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Stunde eine Serie schaut, ist das nicht so anstrengend für euren Körper, wie wenn ihr eine Stunde lang ein Buch lesen würdet.
Ja.
Weil dadurch euer Hirnschmalz noch ein bisschen gefordert ist. Ihr müsst eure Fantasien, eure Imagination halt ein bisschen...
Es werden mehr Aggregale
Ganz genau. Ihr müsst euch selber
Areale angesprochen.
Ihr müsst euch selber körperlich oder geistig ein bisschen mehr anstrengen. Euer Körper verbraucht mehr Energie, weil wenn ihr einfach einen Film guckt, dann habe ich mich auch dabei schon ertappt, dann daddel ich nochmal irgendwie auf dem Handy rum. Ich schreibe mit euch beiden. Ich spiele Hades. Ist mir auch schon passiert jetzt. Und achte nur so mit einem Ohr halt irgendwie auf das, was irgendwie in der Serie gerade passiert. Wenn ich aber ein Buch lese, dann konzentriere ich mich darauf, dann stelle ich mir das Ganze vor, dann läuft ja der Film in meinem Kopf ab von dem, was ich gerade gelesen habe. Und das ist halt um einiges gesünder, auch wenn du rumliegst. Aber was ein großer Faktor ist, wenn wir binge-watchen, wenn wir das sehr exzessiv betreiben, dann verlernt unser Körper, Erholung zu erkennen. Und das ist was dann irgendwann wirklich mit dem Vorschlaghammer eintreten muss. Das heißt, wenn irgendwann bei dir dieser Erholungseffekt ausbleibt, dieses, ich flinz mich heute, weißt du, viele sagen ja, ey, nach der Pandemie gönne ich mir erstmal ein paar Tage zu Hause. Ne? Weil ein Erholungseffekt alleine dadurch einsetzt, dass du selber weißt, du bist gerade faul wie ein Waschbär, aber um dich herum arbeitet die Welt. Alle anderen gehen heute aus dem Haus, gehen heute ins Büro, müssen Scheiße schieben und du bist aber in dem Bewusstsein, dass du heute chillen kannst und total abschalten kannst. Bei mir zum Beispiel so ein Effekt. Pandemie macht mich fertig, weil ich diesen Erholungseffekt für mich persönlich nicht mehr so richtig habe, weil ich weiß, alle erholen sich gerade.
Zu Hause bleiben ist normal geworden.
Ja, und das geht mir auf den Sack, weil für mich war Erholung immer das, dass ich weiß, ich könnte mich jetzt auch früh um 6 ins Café setzen oder mit meinem Auto mit 30 durch die 50er-Zone fahren. Warum? Ich habe Spaß dran, weil andere zur Arbeit müssen und ich gerade nicht.
Ja,
und dieser Effekt fällt halt einfach weg und womit das verglichen wurde, war halt auch, dass dein Dopamin und dein Serotonin, diese Glückshormonhaushalt im Kopf so stark beansprucht wird dadurch, dass du regelrecht dumpf wirst.
Ja.
Und
abgestumpft.
Abgestumpft und dass du dieselben Effekte dabei erlebst, wie zum Beispiel so eine Koksdepression. Wenn Leute, die sich irgendwie Koks oder Heroin reinballern, dass dein Hirn darauf programmiert wird, ich brauche diesen Kick wieder, guck eine Serie. Und deswegen wird Binge-Watching aber wirklich so kurz davor als Einstiegsdroge klassifiziert zu werden tatsächlich.
Das Dramatische ist, du kannst von allem süchtig werden.
Mhm.
Von allem, was dir als menschlichem Organismus irgendwie einen positiven Kick gibt und wenn der auch nur klein ist, du kannst von allem süchtig werden.
Ich kannte mal einen, der war von TikToks abhängig.
Ja.
Aber
Du kannst von Geschirrspülen süchtig werden, falls dir das irgendwie einen positiven Kick gibt. Du kannst von alles ist Heroin. Alles ist Heroin.
ASMR, Alter. Dieses Gefühl, wie du auch von Massagen abhängig werden kannst, dieses mhm. Gefühl der akustischen Entspannung, dieses akustische Kiffen mhm. immer wieder zu erleben. Ey, für mich war das, als ich das erste Mal ASMR erlebt habe, für mich war das ein Durchbruch. Das war total geil. Ich konnte an meinem Schreibtisch sitzen und habe gemerkt, wie sich die Verspannungen in meinem Nacken gelöst haben, mhm. halt einfach. Und irgendwann war dieser Effekt halt einfach weg.
Es gibt Menschen, die, darüber haben wir schon mal gesprochen, es gibt Menschen, die süchtig nach Massagen sind. Das ist
tatsächlich sogar relativ simpel.
Ich will Heroin nicht runterreden. Heroin ist scheiße. Und wir, die Kakis, nehmen das auch relativ selten. Wir haben uns auch zweimal die Woche geeinigt.
Nein, nur bei Fred. Also Tobi und ich haben Kick davon, Fred den Schuss zu setzen.
Ich bin auf zweimal die Woche runter. Nein, Scherz.
Ich bin nur donnerstags abends klar. Also.
Alles, auch hier wieder, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Und dieses, um das abzuschließen, das Thema Binge-Watching. Leute, wir wollen auch nichts überdramatisieren. Guckt eure Serien, guckt die Filme. Ihr müsst ja auch hier bei den Kack- und Sachgeschichten wissen, worüber wir sprechen. Aber um das Medizinische abzuschließen, übertreibt es halt einfach nicht. Geht halt einfach mal zwischendurch eine Runde Schach spielen.
Nee, du lachst, aber wirklich, bevor ihr die vierte, fünfte Folge euch reinzieht, macht mal was anderes, puzzelt mal.
Das hat unsere Schnittdozentin, unsere wunderbare Gisela Gondolatsch. Gondola Gisela, die war damals so meine Mentorin in Sachen Schnitt. Und die hat uns beigebracht, wenn du den ganzen Tag im Schnitt sitzt, ne, du machst ja nichts anderes als auf dem Bildschirm starren und auf einem fetten Arsch sitzen und du guckst dir sogar Filme an, weil du ja Filmeditor bist.
Ja.
Einmal die Stunde. Der Tipp ist dann vielleicht so ein bisschen blöd, macht es vielleicht ein bisschen effektiver, aber geil ist halt einmal die Stunde speichern, pinkeln, rauchen. Sondern dass du einfach mal was anderes siehst.
Ihr lacht also bei...
Rauchen ist vielleicht das Dumme daran.
Wir haben vorhin über Tonmischung gesprochen und Ton abzumischen ist eine hochsubjektive Sache, wo der Hörsinn wirklich sehr gefordert ist und auch die Erfahrung und auch das Gehirn. Für Menschen, die beruflich mit Ton und Audio zu tun haben, ist es ein Riesenproblem, ist so Ermüdung. Ermüdungserscheinungen sind ein Riesenproblem. Wenn du einen Song abmischst, wenn du Musik abmischst, einen Film abmischst und du machst das mit Kopfhörern auf dem Kopf, wo du die ganze Zeit das Zeug direkt ins Ohr geballert kriegst, vielleicht noch in einer hohen Lautstärke, nach maximal zwei Stunden ist dein Gehör ermüdet. Ja. Und dann hört sich für dich alles gut an, weil dein Ohr einfach müde ist auf gut Deutsch.
Das ist bei Augen genauso. Mhm.
Richtig. Du musst da einfach hin und wieder Pause machen und dich resetten und vielleicht auch mal drüber schlafen.
Boah, ja, das hatte ich bei Hochzeitsfotos mal, wo ich dachte, ich habe da mega das Preset geballert und alles drüber gehauen und dann noch so Feinarbeiten gemacht, ne? Und nächsten Tag dann so, ah, alles klar, lief ja gestern echt gut, Hälfte der Bilder durch, irgendwie 1200 Bilder oder sowas in der Bearbeitung. Boah, nächsten Tag reingeguckt und wirklich so bei der Hälfte dann, ey, was hab ich da gemacht? So eine Nacht drüber geschlafen und nächsten Tag saß ich echt da so, boah, ey, nee. Ja. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ich habe die Bilder viel zu hell bearbeitet. Einfach weil ich nicht gemerkt habe, dass mein Rechner automatisch, weil das Tageslicht sich geändert hat, mein Rechner die Helligkeit runtergefahren hat.
Oh, scheiße.
Im Monitor. Ich habe es nicht gemerkt.
Fuck.
Ich habe es nicht gemerkt.
Dafür gibt's farbechte Monitore.
Ja, und ich hatte die. Ja, und ich hatte die Bilder fast so halt auch rausgehauen. Ein Glück habe ich es noch gesehen und ich bin immer so ein Typ, dass ich dann sage, selbst wenn ich sage, ein Bild ist fertig, dann lasse ich es einen Tag liegen und gucke es den nächsten Tag nochmal. Wenn ich nächsten Tag immer noch sage, es passt. Dann ist es fertig. Dann exportiere ich das und dann ist das gut für mich.
Dafür gibt's Lumetri Scopes.
Aber auf jeden Fall, liebe Leute.
Toll. Die sagen aber auch nicht, ob das Bild schön ist oder nicht.
Nee, aber ob die. Ja, gut.
Ja, gut, wenn ihr, ob die Helligkeit stimmt. Ja.
Trotzdem nochmal der kurze Warnhinweis. Ja, wir wollen keine Angst machen. Aber wenn ihr selber bei euch auch merkt, jetzt gerade, ey, Mann, es ist Pandemie. Wir liegen alle auf der faulen Haut irgendwo nach der Arbeit. Ich weiß, mich persönlich fuckt es tierisch ab, dass ich echt nur noch arbeiten und nach Hause gehe und danach auf der Couch
schlafe. Ich gehe nach dem Arbeiten nicht mal mehr nach Hause. Ich gehe vom Tisch zur Couch.
Ja, ich war noch nicht fertig, aber ganz ehrlich, wenn ihr selber merkt, dass bei euch sich so richtig so ein Erholungsfaktor nicht mehr einsetzt, weil ihr selber sagt, ich kann nicht mehr abends in die Kneipe gehen, ich kann nicht mehr Billard spielen gehen, ich kann das und das und das und nicht mehr machen, ey, ganz ehrlich, erschöpft euch mal. Macht mal einen langen Spaziergang oder so blöde, wie es klingt, weil ich hasse es selber und ich bin ein Mensch mit fünfmal operierten Knien. Geht mal joggen.
Oder Fahrrad fahren.
Powert euch mal ein bisschen aus. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, Sex wirkt sehr gut.
Was? Oder Drogen nehmen. Sex in der Pandemie, Alter, ich kann meine alle nicht mehr sehen, ey.
Oder Drogen.
Okay, das war ein
Geht einfach mal an den Bahnhof und kauft euch da ein Kilo Heroin und dann ist das Wochenende eh gelaufen. Und, ja.
Also ich gehe tatsächlich also mittlerweile auch joggen.
Viele Hörer hören uns beim Gassi gehen. Wenn ihr in dieser Sekunde gerade irgendwo spazieren geht oder vielleicht sogar euren Hund, wenn ihr den Dog for a Walk nehmt, irgendwie im Wald oder so, dann habt ihr sowieso alles richtig gemacht. Mhm. Tobi, du wolltest jetzt zum Abschluss des Themas noch was zu den Spielfilmen sagen.
Genau, so eure subjektive Einschätzung, wie sich das Kino verändert hat durch die krasse Konkurrenz der so-called Miniserien. Jetzt mal als Beispiel, mir fiel das auf bei Peter Jackson, der großartige Regisseur hinter
Herr der Ringe.
Oder andersrum. Peter Jackson, der Regisseur, der hinter dem großartigen Herr der Ringe-Trilogie, hat es damals geschafft, was Geiles zu bauen. Mhm. So, jetzt kam als Beispiel jetzt Game of Thrones, hat denselben Scheiß gemacht, aber halt eben auf 8 Staffeln gestreckt, also roundabout 70 Stunden. Ja. So. Derselbe Typ, deswegen ausgerechnet Peter Jackson, hat das mit Mortal Engines nochmal versucht. Mhm. So, jetzt haben wir ja mal Game of Thrones gesehen und wissen, Geschichten musst du auserzählen. Wir haben vor allem Staffel 7 und 8 gesehen, die sind scheiße, weil die Geschichte nicht auserzählt wurde. Und bei Mortal Engines hat er halt eben den Fehler gemacht und es nicht getan. Er hat einfach nur diese Geschichte, wie sie im Buch ist, irgendwie so runtererzählt. Und ich glaube, das ist etwas, das man, wenn man Marvel jetzt mal außen vor lässt, im Kino relativ häufig gesehen hat in letzter Zeit, dass es keinen Bock mehr macht, einen Kinofilm zu gucken, wenn der sich zu viel vornimmt.
Ja.
Deswegen gerade sind diese kleinen Filme im Moment so mega im Hype, weil die das können, was eine Serie nicht kann, nämlich eine Geschichte ganz kurz zu Ende erzählen.
Also das ist darf ich mal dahingehend einwerfen? Ich war ein riesiger Christopher Nolan-Fan, aber Tenet war kacke. So.
Ja, der hat sich auch zu viel vorgenommen. Ja, das ist ein anderes Thema, aber er hat sich auch viel zu viel vorgenommen.
Aber ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich hatte damals die Befürchtung bei Tenet, dass ich wirklich im Kino saß und dachte mir, ist Christopher Nolan jetzt scheiße. Mittlerweile, ich habe neulich nochmal The Dark Knight Rises gesehen. Tobi und ich haben uns sehr angeregt im Privaten darüber unterhalten. Nee, doch, ich vertrete jetzt erstmal, der nächste Film von Christopher Nolan kommt, den gucke ich mir zwar an, aber ich gehe mit der Prämisse rein, du bist jetzt kacke. Ja. Und ich gucke mir es aber trotzdem an.
Das ist sehr kontrovers. Wenn Tenet ins Home-Cinema, um dieses Wort wieder zu bedienen, kommt, wenn ihr das alle streamen könnt, dann müssen wir unbedingt auch mal über Tenet sprechen. Aber ganz kurz, bei den Avengers haben wir schon darüber gesprochen. Wir haben im Prinzip ein völlig neues Phänomen der Kinounterhaltung mit Avengers gesehen, nämlich die Kinofilmserie. Bei den Avengers haben wir im Prinzip eine Serie aus Spielfilmen, die grob aufeinander aufbauen. Ist auch wieder so eine Mischform aus vertikalem und horizontalem Erzählen. Du kannst den einzelnen Film sehen.
Mittlerweile aber nicht mehr.
Ja, also bei den Endgame-Filmen war es natürlich extrem.
Ja, aber auch bei Captain America 3 und so. Ne? Also spitzt sich ja immer mehr zu. Mittlerweile
kannst du, glaube ich, gar nichts mehr gucken. Früher in den guten alten 80ern, 90ern, da waren Kino-Sequels einfach nochmal Neuauflagen. Oder eine ganz neue Story. Heute haben wir, Beispiel Avengers Endgame, Kinoserien, wo Filme direkt aufeinander aufbauen. Das gab es früher sehr selten.
Bestes Beispiel an der Stelle, die beiden Spider-Man-Filme mit Tom Holland, die funktionieren beide nicht standalone.
Nee.
Du kannst dir Spider-Man 1, kannst du dir nicht angucken, ohne mindestens Civil War gesehen zu haben, weil du sonst nicht weißt, A, wer sind die anderen Charaktere und B, wovon zum Geier reden die da?
Das stimmt.
Ja, Mann.
Ja.
Und das ist halt auch wieder ich will es mal gar nicht so verschreien, aber die Gefahr des FOMO, the fear of missing out. Übrigens, für die Studie wurde auch festgestellt, dass wir Millennials tatsächlich am anfälligsten für diese ganze Scheiße
für halt FOMO.
Sind. Ja, auch für FOMO und für Binge-Watching und so, weil tatsächlich ein erschreckend hoher Anteil von Millennials Binge-Watching betreiben.
Ja, weil wir mit dem Fick angefangen haben.
Ja, ganz genau. Mutti und Fadi machen das nicht mehr so. Aber die
Jüngeren kennen es schon.
Ey, Alter, ich persönlich führe das, ich bin so ein persönlicher Marktphilosoph, dass ich sage, der Markt reagiert am meisten auf das, was der Konsument halt herausschreit. Und dadurch, dass...
Special Snowflake.
Ja, ganz schön. Dankeschön, ja. Und dadurch, dass nun mal das 21. Jahrhundert, das Zeitalter des internetaffinen Nerds halt ist, also das wie nennt man uns so schön, die mit Technologie aufgewachsen sind, hier die...
Digital Natives.
Die Digital Natives, dass wir, da wir ja jetzt die vorherrschende, marktrelevante Gruppe halt einfach sind, wird uns in Zukunft halt auch noch mehr Nerd-Scheiß halt auch irgendwie überfluten und dann auch immer so,
ja, wie wir es... Ja, ich finde das voll geil.
Ja, ich finde es auch geil, so wie wir es halt auch von früher kannten. Aber dem einher geht halt auch einfach der Grundgedanke, dass wir uns von so klassischen Erzählstrukturen, dass die langsam Geschichte werden.
Nee. Und das ist eine Sorry, ich wollte das Thema eigentlich mega kurz halten, aber Richard macht hier gerade ein Fass auf.
Ja.
Das Ding ist, nee, eben nicht.
Ja.
Der Trend im Kino geht gerade in eine völlig andere Richtung. Wenn man jetzt Marvel außen vor lässt. So, und das, nee, das strauchelt nicht. Das ist mega stabil. Okay, lass mir Marvel jetzt mal außen vor. Was im Kino außerhalb von Marvel passiert ist, alle haben verstanden, wir können mit Marvel nicht mithalten. Alle haben spätestens seit Mortal Engines verstanden, das, was wir in den 2000ern gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Mhm. Also das war echt, Mortal Engines war ein größerer Impact, als man denkt.
Der 100 Millionen Dollar Verlust,
wie man ihn
so schön in Hollywood nennt.
Ja, genau.
Ein ganz großer Scheißfilm.
Der war super beschissen. Und 100 Millionen Dollar Verlust, sorry, aber das geht in die Filmgeschichte ein, das musst du erstmal schaffen.
Ja, Mann.
Und der war auch scheiße, er hat dann echt verdient. worauf wollte ich hinaus? Genau. Was jetzt halt kommt, also es gibt ja gerade so diesen Produzenten Blumhaus, der ja gerade so mega im Kommen ist. Der hat zum Beispiel so Filme wie This Is Us, This Is Us ist die Serie.
Us.
Get Out, Upgrade und solche Filme gemacht hat. Super Filme, muss man nicht unbedingt mögen, aber es sind fantastische Filme, so rein handwerklich, die mit brutaler Absicht Low-Budget-Filme sind. Ja. Und der hat so eine geile Prämisse dahinter. Wenn der Regisseur ihn fragt, ob er mehr Geld braucht, fragt er ihn, wofür? Ja, sonst funktioniert der Film nicht. Dann hast du Scheiße gebaut, lass dir was anderes einfallen. So, und das ist gerade eine Bewegung, da ist ja nicht nur er drin, sondern das ist genau das, was die logische Konsequenz aus dieser Binge-Watch-Logik ist, nämlich, dass du kleine Geschichten erzählst.
Ja. Und da sage ich.
Und zwar spitz erzählst.
Ja, da hast du recht. Aber ich sag dir, das Mainstream, das, was wir als gemeinen Mainstream verstehen.
Das ist nur noch Marvel.
Nee, ja. Und der wird lange sich noch daran aufhängen. Das, was du gerade beschrieben hast, lieber Tobi, das ist das, das ist unser Taxi-Driver jetzt. Das ist die New Hollywood-Bewegung jetzt gerade. Die Leute, die sagen, ein Film braucht nicht unendliches Budget, um geil zu sein, sondern er braucht begrenztes Budget, damit die Kreativität wieder in den Vordergrund rückt. Und da bin ich ein sehr großer Verfechter davon, weil genau das finde ich nämlich auch geil. Ich glaube, dass in den nächsten 10 Jahren der Indie-Film einen ganz großen Aufschwung erleben wird. So,
das ist nochmal ein neues Thema. Das ist ein neues Thema. B-Movies, Low Budget. Ich will dazu nur einen Schlusssatz sagen. Die besten Star Trek-Folgen waren immer die mit dem kleinen Budget.
Ja. Es ist wirklich so. Die besten Filme, die ich auch in diesem Jahr gesehen habe, waren die kleinen Filme und nicht bei denen es dann hieß, die neue Netflix-Produktion. Weil was der größte Feind heutzutage halt ist, ist der Algorithmus, der mir suggeriert, ich muss etwas sehen aufgrund meines Binge-Watching-Verhaltens.
Ja.
Nämlich der Algorithmus, der jeden zufriedenstellen möchte, wo wir wieder den Anfang finden. Boah, es muss etwas geben, was alle zufriedenstellt. Was war 2020 für ein, sorry, aber beschissenes Jahr von Mittelmäßigkeit, was Filme angeht? Was wurde mir für einen Haufen Scheiße vorgesetzt und mir verkauft als, das sind deine Lieblingscornflakes mit extra Zuckerguss. Was hab ich mir für einen Haufenweise Dreck angucken müssen, der mir als neu und als geil verkauft wurde? Scheiße. Ich hoffe, 2021 wird um einiges besser. The Batman hat jetzt nur nicht seine Wrap-Up-Party gehabt. Der neue Matrix ist gedreht worden. Ja, viele finden das wahrscheinlich jetzt schon scheiße.
Schlag mich.
Aber ich werde 2021 jeden verkackten Tag in einem Scheißkino verbringen, einfach nur um zu hoffen, dass ich wieder Filme sehe, die nicht auf eine Fortsetzung hoffen. Fickt euch!
Das war nötig, Alter. So.
Ich kann es damit zusammenfassen, die beiden besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, außer vielleicht The Boys Staffel 2, waren Star Trek aus den 90ern und Dr. House von 2010.
Ja.
Plus minus 5 Jahre.
Oh, Leute, gibt's mir, euer Hass nährt mich. Leute, im Kack- und Sach-Premium-Format haben wir gerade eine neue Folge released, das Format Gedankenexkrement.
Tat das gut.
Hört mal in den Kack- und Sach-Premium-Kanal rein, da sprechen wir in der aktuellen Folge darüber, was wäre, wenn Menschen Eier legen würden.
Oh Gott. Stimmt, die Folge haben wir aufgenommen.
Oh ja, Mann.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal, da war ich ziemlich betrunken irgendwann.
Und boah, die war ziemlich witzig, weil Tobi war besoffen und ich war sehr, sehr nüchtern und irgendwann ging sogar, also das passiert selten, ich liebe dich, Tobi, aber irgendwann ging auch Tobi mir auf den Sack, das war echt lustig.
Und wir kommen jetzt
zu Recht auch.
Feierlich.
Ich hatte richtig Bock, ey.
Oh, wir heute schaffen wir Folge unter 3 Stunden.
Oh, okay, jetzt Fresse halten. Das müssen wir schaffen.
Und wir kommen tatsächlich jetzt zum legendären, viel gewünschten und gefürchteten Hörerfeedback. Eure Fragen, eure Beschwerden, eure Ankündigungen, eure Anmerkungen bitte über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Lena X schreibt, in einer der letzten Folgen wurde darüber berichtet, dass die Vorfahren eines gewissen Ex-Präsidenten Old MacDonald aus Frankfurt stammen würden. Das stimmt nicht. Diese stammen ursprünglich aus der schönen Pfalz bzw. dem kleinen Örtchen Kallstadt. Bekannt aus dem Film Kings of Kallstadt. Das ist so eine. Ich hab da. Ey, weil die Lena das. Ja, weil die Lena das geschrieben hat, habe ich da heute kurz reingeguckt. Das ist so eine super skurrile, aber mega süße kleine Dokumentation über dieses Kaff Kallstadt in der Pfalz. Ja, sie schreibt, das war's von meiner Seite und liebe Grüße aus einem Nachbarörtchen von Kallstadt. Wir sehen uns nächstes Jahr in Ludwigshafen.
Yeah. Ja. Genau, nur weil die Tourtermine verschoben sind. Verschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Aber um nochmal auf die Kritik zu kommen oder auf das Hörerfeedback, ich glaube, das müssen Fred und ich uns beide auf die Kappe schreiben. Ja.
Deutsche Geografie halt, ne? Deutschland ist so groß. Deutschland ist so groß,
man kann sich mal leicht verlaufen.
Deutschland ist so groß, zwischen Bayern und Schleswig kann man sich leicht verlaufen. Ja. Dann schreibt DatExo.
Überall dieselben Typen.
DatExo hat eine lustige Jobgeschichte. Er schreibt, Fred hat mir fast eine Abmahnung eingebracht, weil ich an einem Werkstück eine Schweißnaht heftigst versaut habe. Hashtag Curry-based Robot.
Oh, ein Klassiker.
Die Kack- und Sach-Fans wissen, was Sache ist. Ich habe vor Lachen das WIG-Schweißgerät verrissen und das halbe Stück verbrannt. Konnte die Sache aber Kacki sei Dank retten.
Alles I'm an exoskeleton over a curry-based human.
I'm a curry-based robot.
Das war nur für dich, DatExo. Hoffentlich hast du jetzt nochmal eine Schweißnaht versaut.
Ich bin übrigens ein Fan davon, dass er Kacki sei Dank geschrieben hat. Vielleicht sollten wir das mal einführen.
Ja, was weißt du jetzt gerade in diesem Moment, wo du das hörst, Mann? Oh, geil. Krass.
Alter, ich wüsste nicht mal, wie das aussieht.
Ich find's eigentlich noch viel witziger, wenn Fred endlich mal sowas wie Autumbler oder I'm a Curry-Based Robot sowas mal auf unserer Homepage mal als Klingelton oder als Nachrichtentext. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwo und kriegst so eine WhatsApp nach der anderen. So Leute, die immer nur so in Einzeilern schreiben. Und du kriegst plötzlich 5, 6 Nachrichten.
Sind mir die liebsten,
I'm Richard. I'm a Curry-Based Robot.
Richard ist übrigens so einer.
Nur bei dir, weil ich weiß, dass es dich nervt.
Boah, krass, es wurde schon oft gefragt, ob wir unser Intro, das Kack- und Sach-Intro, nicht mal hochladen können. Bei unserem YouTube-Channel, also Kack- und Sach bei YouTube eingeben, findet ihr eines der ersten Videos, das Kack- und Sach-Intro, oder ihr sucht nach Kack- und Sach-Intro. Und naja, wie ihr euch Sachen von YouTube als MP3 runterladet, das kriegt ihr schon selber gegoogelt.
Oh, und wenn ihr das eingibt, guckt euch mal auch das Video von, wie hieß er denn, der Maxi an,
ja.
der so ein kleines selbstgebrautes Rock-Intro
Kack-und-Sach-Intro-Remix
so ein bisschen so rockiger gemacht hat.
Ja.
Der hat das selber gefilmt, also sich selber als uns, hat das auch so gegengeschnitten, hat so ein rockiges Intro draus gemacht. So
eine Punk-Version.
Ja, ja. Das ist mega geil. Der Maxi, wenn ich dich jetzt falsch ausspreche, YouTube, aber ich mache jetzt Werbung für dich, das war echt geil.
Gib bei YouTube einfach mal Kack-und-Sach-Intro ein, dann findet ihr das. Eine längere Zuschrift habe ich noch vom Dennis. Liebe Kackis, vielen Dank für euren Content. Ihr versüßt mir damit viele Stunden meiner Wochenende. Besonders gerne höre ich euch, während ich arbeiten korrigiere, denn ja, ich bin Lehrer. Und nicht nur irgendein Wald- und Wiesenlehrer, sondern Religionslehrer.
Heil Satanas Abraxas.
Weiß auch nicht, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. deshalb ist besonders Holy Shit für mich interessant. Kurze Erklärung, das ist ein Format in unserem Premium-Kanal, wo wir über die Bibel und deren Inhalt sprechen.
Wo wir unsere eigene Form der Exegese betreiben.
Dennis schreibt, ich muss euch sogar ein Geständnis machen. Die Folge zur Sintflut habe ich in Auszügen sogar im Oberstufenunterricht verwendet. Vor allem die Stelle, als ihr die Gerechtigkeit des Gottes in dieser Geschichte in Frage stellt. Auch wenn Gerüchte besagen, dass ich das, dass ich manche Worte wegpiepen musste. Das hat wunderbar funktioniert und die Schülerinnen und Schüler kamen gar nicht darauf klar, dass man auch auf diese Art über Religion reden kann.
Scheiße.
Ja gut,
wir nehmen das so schon ernst.
Ja, ist schon klar.
Also, Fred und ich nehmen das ernst und Richard wirft halt mal, die reden doch scheiße.
Nein, Tobi. Das ist aber auch eine grobschlächtige Verallgemeinerung meiner Bibel. Nein, ich versuche...
Meiner Bibel.
Die Richard vor Papst.
Die Bibel nach Richard.
Nee, Richard vor Papst, ja stimmt.
Ja, ganz genau, Richard vor Papst.
Nein, ich bin einfach nur das kritische Stimmlein dahinter.
Also das Krasse ist, dass der Dennis einen eigenen Podcast mit seinen Schülerinnen und Schülern gestartet hat. Und der heißt The Real Religion, also wie real, The Real Religion, ja, wo sie so, ich sag mal, religiöse Hoaxes aufdecken. Zum Beispiel, wenn Leute glauben, die unbefleckte Empfängnis sei die Jungfrauengeburt. Oder an Weihnachten wären Kaspar, Melcher und Balthasar zu Jesus in die Krippe gekommen. Oder
sind in die Krippe gekommen, haben drei Bier gezischt und aufs
Kind gekotzt. Den er mit den Schülern realisiert. Und da gebe ich gerne mal einen Shoutout. Hört euch mal The Real Religion an, den Dennis Kack und Sachhörer mit seinen Schülerinnen und Schülern realisiert hat.
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, ja.
Geil. Nee, finde ich cool.
Ja, finde ich cool. Finde ich richtig cool.
Ja, ja. Ich finde sowas immer geil, weil mich persönlich stört es ja auch immer sehr, dass ich am Sonntag bei meinen Lieblingsradiosendern auch immer mit Gott on Air dann immer, sorry, aber belästigt werde mehr oder weniger. Weißt du, ich höre mir einen Sender an, der sich dem Satanismus verschrieben hat und muss mir dann Gott on Air anhören jeden Sonntag.
Richard, da kann ich dir ein Radio Insight geben. Ich habe ja über 4 Jahre beim Radio gearbeitet. Die Radiosender in Deutschland, selbst die privaten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sonntagmorgens, ich glaube 2 Stunden Sendezeit der Kirche zu geben.
Echt?
So viel zur Religionsfreiheit.
Mhm. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das immer extrem, weil dann höre ich halt irgendwie noch 10.000 Fists in my ass und danach darf ich mir halt irgendwie eine Predigt anhören. Ich mag das überhaupt nicht. Du hast
kaum recht, Mann.
Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass Radiosender sonntagmorgens unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden.
Ja, das stimmt.
Das muss man leider so sagen. Mir ist das ehrlich gesagt,
wo du sagtest, noch nie aufgefallen. Dachte gerade kurz, das wäre so ein Einzelfenomen. Fred sagte, dass es immer so ist. Ich habe in meinen 32 Jahren Lebensjahren offensichtlich noch nie sonntags morgens Radio gehört.
Ey, ja, immer. Das Radio gehört das bei mir jeden Tag dazu.
Ja. Gut, Dennis schreibt noch, aber ich bin beeindruckt, was bei Tobi sonst alles hängen geblieben ist und hoffe, dass meine Schüler viel behalten haben werden, so viel behalten wie er. Liebe Grüße aus einem Gymnasium in Hamburg-Eidelstedt.
Dennis. Oh, geil.
Viele Grüße an euch, liebe Leute da in Eidelstedt. Mega geil, Mann.
Grüße nach Hamburg, ne?
Nicht? Lad uns doch mal ein, wir kommen gerne mal rum. Erzähl mal deinen Schülern direkt.
Wir saufen deinen Schülern die Drogen weg.
Saufen die Drogen? Genau. Alter, hast du Heroin? Hast du 033 oder?
Willst du mal eine Leinmürre nehmen, du?
Wir fixen deinen Schülern das Heroin weg, Alter. Da ist weniger für sie, da ist doch gut. Gut, Leute, wir kommen jetzt
du hast heute so oft Heroin gesagt. Willst du uns was erzählen?
Ja, aber mal ganz ehrlich, ich hätte da mal mega Bock drauf. Weil es gibt immer auch so viele Lehrer, die uns irgendwie auch anschreiben und sagen so, ja, und ich habe euch mal in einem Unterricht gespielt oder so. Ey, ganz ehrlich, ich hätte mal Bock auf eine Einladung. Ist doch ganz, wenn's wieder geht.
Gerade wenn die in Hamburg ist, klar.
Ja, ja. Wär doch mal ganz fett. Ich hätte da mal Lust drauf.
Also wenn die Schüler und Schülerinnen volljährig sind, dann machen wir das.
Genau. Was könnt ihr nach dem Abitur definieren? Was solltet ihr nicht machen?
Medien studieren. Irgendwas mit Medien studieren.
Also wenn die Schülerinnen und Schüler geschlechtsreif sind, dann machen wir das.
Alter.
So, wir kommen zu den...
Oh, Junge.
Oh. Podcast-Rezensionen. Gebt uns eure Bewertungen in euren Podcast-Apps. Wir lesen die uns gefallen, gerne vor. Da haben wir aus der App Apple Podcasts eine Bewertung von einem User namens das Buckethead Faultier. er schreibt uns zu unserer Folge Star Wars: Geil. Die Macht. wir haben eine Folge Nummer 62, Star Wars, die Macht, und er schreibt: Ich höre mir gerade den Anfang der Folge an. Ihr sagt, dass Rogue One allein wegen der letzten 10 Minuten das Geld wert ist. Mein Gedanke dabei, wegen dem Abspann?
Oh. Okay, das ist berechtigter Klugschiss.
Boah, ey.
Nee, anders gesagt. Das ist Klugschiss in seiner reinsten Form.
Das sind aber so die Leute auf der Party, weißt du, wenn alle so richtig heiß sind und so, was ist euer Handwerk? Und die gesamte Party, oh, das ist der Typ, der sagt, ey, HU ist kein Job.
Ja, das ist doch geil, solche Leute feiern wir hier.
Der hat schon mal mit wirklich fast 10 Minuten.
Fantastisch.
Es würde mich aber wirklich interessieren, ob die letzten 10 Minuten nicht wirklich schon im Abspann sind oder ob wir da noch ein bisschen was von der geilen Szene sehen, über die wir eigentlich gesprochen haben. Gut.
Aber nicht verraten.
Komm, ey. Das ist so ein Dad-Show. Komm, der lag auf dem Boden, ist geschenkt.
Ich finde den super.
Ich finde den auch gut. Ey, seid ihr beide älter als ich. 32, 900.
Nein, wir verraten den Hörern auch nicht, dass am Ende von Rogue One Darth kommt.
Dass er voll abgedarft wird.
Das.
Voll abgedarft.
Nur ein Meister des Bösen, ja. Das.
Null, voll abgedarft wird. Aber er macht es selber auch nur, wenn er höher steht als anderen.
Und eine Folge habe ich. Und eine Bewertung habe ich noch in der grandiosen Android-App Podcast Addict. Da schreibt der User Code Zerspaner. Einfach atemberaubend wie ein Dixie auf dem Festival, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, mal besoffen einen richtig guten Klugschiss abzugeben. Grüße aus Leipzig, der Kurzerspaner. Meine Herren.
Geil.
Das ist das, was wir tun, und das ist das, was wir wollen, dass ihr tut. Das ist unser Missionarauftrag. Missionarsauftrag?
Missionarsauftrag.
Missionierungsauftrag?
Missionarisch.
Das ist unser Dschihad.
Ja, genau. Alter. Das ist unser Dschihad.
Wir wollen, dass ihr besoffen klug scheißen könnt.
Ja, und wer nicht mitmacht, der bleibt. Ja.
Ja, das spielt auch keine Rolle, ob das richtig ist, was wir sagen. Wichtig ist, dass ihr es sagen könnt.
Ich habe neulich. Ich gucke mir gerade relativ viele Comedy-Programme auch an, weil ich sowas immer mal so neben der Arbeit höre. Und da war auch einer, der ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, der Muslime halt auch ist. Und der halt auch irgendwie meinte so, ja, da kommst du in eine neue Gruppe. Und Leute, wenn du dann sagst, du bist Muslime, also gibt es dann viele Leute, die dann total erstaunt sind darüber, dass du das bist. Und da kommen so Fragen wie, ja, wie ist das denn so? Darfst du Schwein essen? Wie sind eure Feiertage? Und ich mir immer dabei denke, ganz ehrlich, ihr hättet doch die coolen Fragen stellen können, wie, was plant ihr als nächstes? Und genauso machen wir das auch.
Was planen die Kakis als nächstes, Leute? Als nächstes planen wir unseren großen Weihnachtsstream nächste Woche, der dann auch Ende Dezember online geht. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, Leute. Beim ganzen Binge-Watchen aufpassen. Schraubt euren Heroinkonsum ein bisschen runter, bewegt euch zwischendurch ein bisschen. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert umgehend unseren Premium-Kanal auf Steady. Das ist Audio on Demand. Also ihr könnt euch da aus mittlerweile über 100 Premium-Folgen euren Shit zusammensuchen mit vielen abgefahrenen Zusatzinhalten. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Ab 3 € im Monat könnt ihr uns da Dauer hören. Hören könnt ihr uns allgemein bei Spotify und in praktisch allen anderen Podcast-Apps, die ihr euch so wünscht. Folgt uns in den sozialen Medien und hört mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir Sextipps fürs Solospiel geben, der Podcast Handvergnügen. Wurde jetzt schon ein paar Mal angemerkt, dass das ein Gag wäre. Nein, es gibt ihn wirklich. Also es gibt wirklich unseren Zweit-Podcast Handvergnügen. Der existiert.
Ja, das war jahrelang, war das ein Gag? Seit letztem Jahr existiert er tatsächlich.
Ja. Jetzt, wo ich das gerade höre, ich starte jetzt mal zwei Sachen gerne noch sagen. Und zwar, wer uns unterstützen möchte, bisher noch nicht macht, und noch bei Patreon ist, es ist nur eine kurze Ankündigung, aber da kommt bald was Neues. Wechselt mal zu Steady. Wir kündigen das jetzt hier einfach mal so an. Wechselt mal wirklich zu Steady, weil ich bin Rudy Giuliani. Wechselt zu Steady. Wechselt zu Steady auf jeden Fall. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nee, und wenn ich das gerade so höre, tatsächlich, weißt du, es gab ja die ALS Ice Bucket Challenge, ne? Ich würde gerne mal Leute, die aktiv joggen, denen würde ich mal gerne die Kack- und Sach-Challenge auftun. Hört uns mal beim Joggen und dann sagt uns mal, wie schlecht eure Zeit danach war, weil ihr einen Lachkrampf hattet.
Oh, geil. Ja, das ist doch geil. Kack und Sach beim Joggen, da braucht man einen coolen Hashtag.
Ja, aber Leute, wir Hashtag sind, markiert uns einfach. Also wir sind ja beim, so. Also ja. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir sehr, sehr gerne witzige Fotos und Bilder unserer Hörer bei Insta in den Stories reposten. Fotografiert euch mal beim Joggen oder beim Spazierengehen, wenn ihr Kack und Sach hört.
Nee, postet mal, wenn ihr Rantastic zum Beispiel, wenn ihr so eine App zum Beispiel benutzt. Ich kenne das selber, ich habe auch immer eine feste Laufstrecke, da habe ich eine bestimmte feste Zeit, die ich da immer laufe. Ja. Mich würde mal interessieren, wenn ihr Kack- und Sachgeschichten hört, wie beschissen wird denn eure Zeit eigentlich? Weil ihr euch veratmet oder ähnliches und dann, also ich hatte das schon mal, ich habe uns selber mal gehört, habe Seitenstichen gekriegt und war 5 Minuten schlechter.
Ich war deswegen mal über eine halbe Stunde besser, weil ich so wütend auf Richard war bei dem, aber das war bei, wie heißt es nochmal hier, das war bei Fight Club.
Ah ja.
Ich habe den Streit nochmal wieder hochleben lassen.
So, jetzt fresse, ja, wir sind machen Feierabend. Dran, Tobi. So, jetzt fresse, wir machen Feierabend. Ja, die Kackis verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Bingen. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.